Shh, just quiet quickly, please.
Ziemlich sicher nicht live aus einem grindigen Grätzl im Münchner Norden, mit zu hohem Zuckerspiegel wegen Almdudler und eh schon wissen, und mit eigentlich nur gewamperten und genau deshalb erlässigen Haveran im besten Alter kommt.
Naja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar.
Die Big Show von Sportradio 360. Der steirische Gaul, der es nicht einmal halbert bis treuer geschafft und trotzdem zu jedem Thema einen Senf parat hat. Mautner Markov oder Haas, fast wurscht. Hauptsache scharf oder wenigstens Estragon. Mit welchem Stadionbier brunst es sie am besten? Sind die Pyros bei Sturm Haaser als die früher im Hanapi? Und warum wird bei uns die Wurst um so viel dünner aufgeschnitten als beim deutschen Fleischer, dem wir sicher nicht vertrauen?
Ich geh jetzt zum Fleischermeister und scheiß auf deinen Apfelkleister.
Wir wissen's nicht. Wir können. Trotzdem dranbleiben. Die Big Show. Jetzt.
Sportradio 360, die Big Show 665. Unser heutiges Programm, Ladies and Gents. Zunächst aber ein paar Hinweise in eigener Sache. Erstens, uns hat die Aktualität nicht über, aber eingeholt. Dem tragen wir Rechnung, dazu gleich mehr. Zweitens, ein Thema, das wir in dieser Woche natürlich sehr gern besprochen hätten, was aber aus organisatorischen Gründen nicht funktioniert hat, keine Details, war das die Coverage der Leichtathletik-Europameisterschaften, die, wie ich sagen möchte, ich sklavisch verfolgt habe. Das wird vielleicht nachgeholt. Und drittens, danke an diejenigen, die sich gemeldet haben wegen Teilnahme an einem EM-Daily. Ich bin rechtschaffen müde, erschöpft, fertig und fliege außerdem jetzt in knapp zwei Wochen auch wieder nach Wimbledon, dann den ganzen Tag beim Tennis herumzuhängen, am Abend noch was aufzunehmen. I'm not sure, um nicht zu sagen, eher nicht, wahrscheinlich nicht, ziemlich sicher nicht. Es sei denn, Andreas Reiner ruft heute noch an und sagt, was ist mit dem EM-Date, ich bin schon ganz heiß. Gut, das ist das eine. Das andere ist unser heutiges Programm. Wir starten mit Fußball. Toni Tomic und Martin Konrad, zwei Teile, zunächst ein paar Trainergeschichten in und um die Bundesliga, danach ein Teil Österreich und Kroatien bei der EM. So, da war allerdings noch nicht klar, dass Edin Terzic gesagt hat, schön war die Zeit, aber die Zeit ist vorbei beim BVB. Dazu hat uns dann der zunächst verhinderte Thomas Wagner seine Einschätzung geschickt. Das ist der Teil 2a, haben wir selten, aber Teil 2a, im ganzen Teil rechtfertigt das kurze Meisterstück des großen Wagner nicht ganz. Danach habe ich vorgezogen, kleines bisschen, das fluchende Klassenzimmer heute am Start. Der Dominik, Lukas mit K, Lukas mit C, Nico und unser Superkroate Marin selbstverständlich auch. Es folgt Handball, Part 4 mit Markus Götz, Götzi und Ralf Tögel, wo es um das die Final Four in Köln geht. Part 5 dann der Coach, Chefcoach Stefan Koch, der das Finale der BBL kurz zusammenfasst und analysiert. Teil 6, Christian Nimmervoll, Formel 1, der ist wieder mal am Start, gemeinsam mit Stefan de Voice Heinrich, da geht's um die Formel 1. Part 7, dann Solo für de Voice, Sandford, MotoGP, Le Mans, ganz viel drin im zweiten Motorsportteil. Part 8, Heiko haben wir erwischt, Heiko Olderb in Boston. Jürgen Schmieder war gerade beim Pickleball-Turnier. Mit Heiko geht es ein kleines bisschen um die NBA, aber vielmehr um die NHL. Apropos NBA, Sepp Dumitru, der Chefkoch, es gibt da nicht nur die Finals, auch zwei, drei andere Themen, die haben wir mit Sepp beleuchtet. Und hinten raus noch Tennis. Nicht aus Roland Garros, sondern schon zu Hause, aber über Roland Garros mit Paul Häuser von Sky und mit Markus Theil von Eurosport. Let's do it! Sportradio 360, die Big Show 665. Geht also los mit Fußball und zum einen schalten wir in die südliche Steiermark zu Martin Konrad nach Graz. Guten Morgen, lieber Martin.
Guten Morgen.
Und dann, er hat es uns gerade verraten, was macht Toni Tomic von Sky in Mainz? Guten Morgen, lieber Toni.
So, ich bin momentan, also erstmal guten Morgen natürlich allen und bin gerade momentan die Woche unterwegs und habe paar Drehtermine bei verschiedenen Nationalmannschaften und heute dann bei der Ukraine, die in Wiesbaden stationiert ist.
Überragend, fantastisch. Wir wollten natürlich auch noch Thomas Wagner in dieser Runde haben, aber Thomas ist mit der deutschen Fußballnationalmannschaft in Herzogenaurach, wird in diesen Minuten ein paar Interviews führen und dann hoffentlich nächste Woche in der einen oder anderen Form dabei sein. Die Frage, es gibt drei Fragen, die Deutschland, Fußball Deutschland beschäftigen und zwei davon kann Martin Konrad beantworten. Wir kommen gleich zu Kroatien, wir kommen gleich zu der österreichischen Fußballnationalmannschaft natürlich auch. Aber Martin, es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Miroslav Klose wird neuer Head Coach beim ersten FC Nürnberg. Und meine Frage an dich ist, ist Miroslav Klose an Alltag gescheitert? Ist er in Alltag gescheitert? Oder ist es eine Kombination aus beiden?
Würde ich auch so sehen. Und das wünsche ich ihm dann, dass es in Nürnberg anders verläuft. Ich glaube, das Hauptproblem, um es auf einen Punkt zu bringen, war, er hatte eine Idee, wie er Fußball spielen möchte. Das ging in Alltag nicht, aus zwei Gründen. Erstens, der Kader gab es nicht her. Und das Zweite ist, Alltag ist in der österreichischen Fußball-Bundesliga natürlich eine Mannschaft, die in erster Linie mal um den Klassenerhalt spielt. Im Normalfall und in ganz außergewöhnlichen Situationen war man auch schon einmal in der Europacup-Qualifikationsphase. Mit anderen Worten, er sollte in Nürnberg, wo natürlich die Erwartungshaltung hoch ist, dann hoffentlich auch den Kader haben, um Fußball zu spielen, so wie es er gerne machen möchte. Und da hatte er nur im Herbst Phasen, wo es gut gegangen ist bei seinem Engagement in Vorarlberg. Auch deshalb, weil er da zwei beziehungsweise drei Leihspieler hatte, einen von Salzburg, einen von Stuttgart. Und da konnte man im Ansatz erkennen, was möglich war. Der Rest des Kaders hat andere Qualitäten gehabt, aber die waren ihm nicht die wichtigsten. Also wie es so schön heißt, man muss sich auch immer, sage ich und sagen viele Trainer, auch an der Qualität des Kaders richten. Denn nur eine Spielphilosophie zu haben und dann umzusetzen, ist eben was anderes.
Toni, hast du schon ein Gefühl für den Trainer Miroslav Klose? Und wenn ja oder ganz generell, könnte das theoretisch passen? Ich weiß, auf diese Frage war niemand vorbereitet, aber könnte das passen mit Miro Klose und Nürnberg?
Ich bin auf alles vorbereitet, lieber Jens.
Okay,
ich hatte ja sogar in den letzten Jahren bis auf einige Zeiträume, logischerweise, die du gerade eben auch genannt hast, als der Trainer in Alltag war, einmal die Woche das Vergnügen, mit ihm Fußball zu spielen. Und jedes Mal, also da kann ich sicherlich auch mal eine Anekdote erzählen, jedes Mal, wenn wir zusammen in der Mannschaft gespielt haben, dann hat er immer sehr, selbst wenn es ein Freizeitkick war, immer mal wieder auch Ratschläge, gut gemeinte Ratschläge auch weitergegeben bezüglich Positionierung, bezüglich Situationen auflösen. Und das hat mir ganz gut gefallen, in welcher Art und Weise er das gemacht hat. Sehr sachlich, freundlicher Mensch einfach. Ich glaube, dass er als junger Trainer natürlich auch noch so ein bisschen seinen Weg sucht. Ich glaube, er kann vieles weitergeben, gerade vor allem an Stürmer. Hat aber ein ganz gutes Spielverständnis, wie ich das mitbekommen habe. Also dieser Gesamtblick aufs Spiel, das ist ja immer wichtig, also sprich also Offensive und Defensive zu verbinden. Und insofern glaube ich schon, dass Miro also seinen Weg als Trainer machen wird. Und ich glaube auch, dass er sehr dezidiert auch über seine Karriereplanung nachdenkt. Ich glaube nicht, dass er auch selbst sich schon bei irgendeinem großen Verein sieht. Deswegen war mir auch klar, dass er dann das Angebot Lazio nicht annehmen wird. Und ich glaube, Nürnberg ist genau der richtige Schritt für ihn momentan.
Wahnsinn.
Das wollte ich nur ergänzen. Das wollte ich nur ergänzen. Den wenigen Zusammenkünften, die ich mit ihm hatte, unglaublich, wie es der Toni gesagt hat, ein unglaublich zuvorkommender, höflicher Mensch, der übrigens auch in Alltag sehr geschätzt wurde und auch im Nachhinein haben alle positiv über ihn gesprochen, auch wenn der sportliche Erfolg nicht gegeben war. Er war sogar eher, manchmal finde ich, so freundlich, dass er auch negativ überrascht war, zum Beispiel wie die vierten Offiziellen oder manche andere Hauptschiedsrichter mit ihm kommuniziert haben. Da war er einmal überhaupt komplett entsetzt. Aber also von dem her großartig, wünschen wir ihm, dass er auch sportlich erfolgreich ist.
Und dann, lieber Martin, wie spricht man über Gerhard Struber in Salzburg und wie wird man über ihn in Köln sprechen? Ich habe ja damals, als Peter Stöger nach Köln gegangen ist, habe mir gedacht, oh, Peter Stöger und die Kölner Presse, das wird nicht funktionieren. Die werden dann Spaß mit ihm haben, aber eher weniger mit den Kölnern. Das ist dann fast ikonisch geworden. Struber in Köln, sind das viele 1-0 Spiele, die Köln im kommenden Jahr in der zweiten Liga gewinnen wird, so wie damals unter Peter Stöger, was er dann immerhin den Aufstieg gebracht hat.
Na, also damit Stöger bist du ja fast richtig gelingen, ne?
Ja, genau, also es ist nur ikonisch geworden, aber sonst war ich richtig, ja.
Nein, also Struber ist ja ganz andere. Struber kommt ja echt aus Salzburg, also aus Kuchl, für alle, die das kennen. Wenn man die A10 fährt, dort, wo man sich staut, Richtung Süden, dort kommt dann nochmal Kuchl. Dort kommt übrigens auch Nikolaus Seiwald her, den man auch kennt. Auch noch Matthias Seidel, österreichischer Teamspieler mittlerweile bei Rapid. Also interessante Gemeinde. Jedenfalls Gerhard Struber ist ein ganz anderer Typ als Peter Stöger. Und damit meine ich jetzt, was das Fußball Spiel betrifft. Eben, Stöger ist einer, der versucht, sich an die Mannschaft anzupassen, mit dem Ziel, defensiv stabil zu sein. Brauche ich auch nicht erzählen, hab's alles gesehen. Jahrelang in Köln und dann auch noch ein halbes Jahr in Dortmund. Und Gerhard Struber kommt aus der Red Bull-Schiene, ist einer der wirklich besten Freunde von Christoph Freund und hat in Salzburg im Nachwuchs beziehungsweise bei Liefering, also bei der zweiten Mannschaft, gearbeitet und dann eben diesen Weg gewählt, dass er nicht warten wollte vor 5 Jahren, sondern dann eben den Weg gewählt, dass er nach Wolfsburg geht, ist gut gegangen, dann den nächsten Schritt nach England, bei Barnsley im Championship, hat einmal geschafft den Klassenerhalt, mit viel Glück, aber das war dort schon schwieriger, seine Idee von Fußball durchzuführen und ist ihm dann noch einmal wieder zum Red Bull Konzern zurück, ist nach New York gegangen und hat eben überraschend die Chance bekommen, nachdem Jaisle vor einem Jahr nach Saudi-Arabien gegangen ist, tatsächlich Cheftrainer bei Salzburg zu werden, hat vieles versprochen, aber Salzburgs Kader in der Vorsaison war jetzt nicht vergleichbar mit den Jahren davor und seine Vision konnte da absolut nicht umgesetzt werden. Er hat Spektakel versprochen, es war aber eher eine mühsame Angelegenheit und deswegen würde ich sagen, er ist ein interessanter Trainer. Ob das jetzt die richtige Wahl ist, das könnte der Toni wahrscheinlich besser beurteilen. Ich sag mal so, Köln mit Transfersperre wird nicht den Weg sofort wahrscheinlich zurück in die deutsche Bundesliga schaffen, so wie unter Stöger damals. Insofern eine Herausforderung, dann höre ich auch noch, dass innerhalb von Köln verschiedene Strömungen sind, Stichwort Präsidentenwahl, möglicherweise Stichwort oder sonst was. Also ich glaube, er hat es angenommen, weil er eine Chance sieht, nachdem er da in Salzburg als zweiter Trainer erst in der Geschichte von Red Bull vorzeitig freigestellt wurde. Das hat es ja sonst nie gegeben. Ja. Es sind immer nur freiwillig die Trainer gegangen oder eben nach 2 Jahren meistens hat man das so gelöst. Also insofern interessant, aber schwierig. Und wünsche mir ihm das Beste. Aber ich wage zu behaupten, so eine Erfolgsstory wie mit Stöger wird es nicht. Auch ist Struber ein anderer Typ. Ich glaube, der lässt seine Zweine auf die Karnevalsgeschichte wie der Peter mit seiner Lebensgefährtin.
Toni? Köln? Oder
ja, bitte.
Ja, naja. Also,
ich glaube, was Köln angeht, wäre der geschätzte Kollege Wagner natürlich der bessere Ansprechpartner, der natürlich in Köln lebt und auch handelt und dementsprechend das ganze Umfeld kennt. Ich kann mich letztendlich Martin da auch nur anschließen. Die Kölner wussten ja von vornherein, auch wenn sie in der Bundesliga geblieben wären, das wäre unheimlich schwierig gewesen, da einen Kader aufzufrischen aufgrund der Transfersperre. Mal gucken jetzt auch noch, wer den Verein verlässt. Es haben sich auch dann glücklicherweise einige Leistungsträger bereit erklärt, da zu bleiben. Ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass es jetzt nicht unbedingt an den Namen scheitern muss, sondern dass es an den Namen hängt, dass sie keine holen können. Das könnt ihr wahrscheinlich besser beurteilen, ob der Trainer dann eine Mannschaft formen kann, auch eine junge, gewillte Mannschaft letztlich, die auch hohes Tempo auch unter Baumgart gespielt hat, dann auf einen Weg zu bringen. Und sobald du mal so in den Flow gekommen bist und vielleicht auch die Abläufe verinnerlicht hast, die der Trainer auch haben will, dann kann ich mir gut vorstellen, dass auch so eine junge Mannschaft funktionieren kann in der zweiten Bundesliga.
Die stärkste zweite Bundesliga aller Zeiten übrigens. Und ein Thema haben wir doch.
Der ganzen Welt.
Der ganzen Welt, ja, und aller Universen. Ein Thema haben wir noch, Toni, abseits von der Fußball-Europameisterschaft. Und das trifft dich natürlich auch in deinem innersten Interessenskern, nämlich in der Premier League. Wie es aussieht, wird der FC St. Pauli bald auch einen neuen Coach brauchen. Wenn nämlich Fabian Hürzeler tatsächlich das Angebot von Brighton Hove Albion annimmt. Und ich habe eine Schülerin, ganz großer St. Pauli-Fan, war bei der Aufstiegsfeier dabei, die sagt, da bei der Aufstiegsfeier Hürzeler noch mitten angestoßen und freuen uns auf die erste Liga, die wir aufmischen werden. Und ich habe aber gesagt, so ein Angebot, das kannst du nicht ausschlagen als junger Trainer. Hätte er es ausschlagen können, Toni, wenn es denn so kommt? Oder ist das wirklich ein No-Brainer, wie wir Franzosen sagen?
Also sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass Fabian Hürzeler in seiner Position jetzt eben auch annähernd dran gedacht hat, dass er ein Angebot bekommen könnte aus der Premier League. Aber wie es schnelllebig im Fußball laufen kann, das wissen wir alle nur zu genug. Und auf dem Trainermarkt ist einfach sehr viel los, gerade auch in der Premier League. War sehr überraschend auch, dass De Zerbi sich getrennt hat oder dass man sich getrennt hat von De Zerbi. Dann gab es ja noch Ten Hag Gerüchte. Pochettino wurde entlassen. Das war auch völlig überraschend nach dem Lauf zum Schluss der Saison. Und bei Brighton ist man schon immer andere Wege gegangen. Und es verwundert mich nicht, dass Hürzeler ins Visier oder ins Raster gefallen ist für einen Trainer, den sie suchen. Und dann geht's halt nur mal schnell. Und wie du sagst, ne, also ich, No-Brainer ist es allemal. Ich glaube nicht, dass du nochmal schnell die Möglichkeit bekommen wirst, in der Premier League Trainer zu werden. Und bei Brighton kannst du zumindest mal, was deine Trainerkarriere jetzt mal angeht oder den Karriereplan, den nächsten Schritt machen. Und das ist eine super besetzte Mannschaft, die leider jetzt in der vergangenen Saison ein bisschen drunter litt unter Verletzungen und Doppelbelastung europäische. Aber aus dieser Mannschaft kannst du enorm viel rausholen, weil sehr viel Talent und sehr viel Qualität auch drinsteckt. Also vor allem auch sehr junges Talent. Und also ich bin mir sicher, wenn er das, also er wird's machen. Wenn er das nicht macht, dann muss man ihn fragen, sicherlich warum. Es kann ja letztlich nur noch an der Ablösesumme scheitern. Insofern, da muss er hingehen und da wird er auch hingehen. Und ich glaube, er passt auch richtig dazu.
Bevor wir in eine Pause gehen und dann tatsächlich über die Europameisterschaft sprechen. Martin, wir haben uns ja vor kurzem in Graz getroffen und haben ein bisschen off-air geplaudert. Aber ich glaube, da mitgenommen zu haben, ohne da jetzt zu sehr in das private Detail zu gehen. Aber du sprichst ja auch in deiner Vorbereitung mit vielen Trainern, die entweder in der Premier League waren oder in die Premier League gekommen sind. Habe ich das richtig verstanden, dass die Premier League im Moment für jeden Trainer das Nonplusultra eigentlich ist und da wartet man dann auch nicht drauf, dass zufällig beim FC Bayern München eine Trainerstelle frei wird, weil man eben sagt, dann gehe ich trotzdem lieber in die Premier League.
Ja, also ich glaube, Bayern München ist jetzt wahrscheinlich der schlechte Quervergleich, weil es ist ja trotzdem ein Team, das ja. zu den Top 5 gehört oder Top 10 in Europa. Also insofern muss man das schon ein bisschen differenzieren. Aber ich würde mal so sagen, wenn jemand ein Angebot wahrscheinlich bekommt von Köln, wie du gerade sagst, oder von Heidenheim oder eben vielleicht von Crystal Palace, um ein Beispiel zu nehmen, dann kann ich mir vorstellen, wie die Entscheidung fallen wird. Nein, ich sage ja nichts Neues. Es ist die Liga, die weltweit am interessantesten ist. Es ist die Liga, die am besten bezahlt im Schnitt. Es ist die Liga, die dem das größte Interesse hervorruft. Und es ist aber auch eben die Liga, die am meisten fordert. Das sagt jeder, der dort arbeitet. Der Toni kommentiert Spiele, der bekommt das fast noch näher mit. Jeder Trainer ist dort und jeder Spieler in einem außergewöhnlichen Maße gefordert, praktisch täglich. Und insofern gibt es ja auch viele Trainer, die dann auch eine gewisse Auszeit benötigen. Einer der bekanntesten nimmt sie jetzt, wo viele Kollegen sagen, ein Wunder, dass jemand wie Jürgen Klopp 8 Jahre diese Art oder diesen Job, diese Art und Weise überhaupt überlebt, unter Anführungszeichen, wo du so gefordert bist, ja, nicht nur klassisch deine 20, 25 Jungs zu betreuen, sondern das Staff ist zu groß, der gesamte Verein hat noch einmal hunderte Mitarbeiter, die Öffentlichkeit, die Funktionäre, die Medien, die Fans. Es ist 24 hours, 7 days ohne Ende, ja. Und auch wenn jetzt zum Beispiel ist ja auch kein Ende, weil jeder, der ein Manager ist oder ein Sportdirektor, der muss jetzt eine Mannschaft mit zusammenstellen. Und dann ist die Transferzeit, dann ist im Prinzip, also brauche ich nichts erzählen. Es ist in jedem Verein, bei jedem Club in einer Profiliga natürlich eine Herausforderung. Aber die Premier League, sagen alle, die dort gearbeitet haben, ist noch einmal einen Step höher, noch einmal intensiver. deshalb sicherlich auch besser bezahlt, aber eben auch ziemlich intensiv, so intensiv, dass es auch wirklich an die Nieren geht.
Toni, magst du da was anfügen? Und darf ich vielleicht auch, ich sage nur, das, was ich an der Premier League dann aber auch schätze, und du hast jetzt zwar gerade gesagt mit Pochettino und mit De Zerbi, dass die keinen Job mehr haben, aber mein Eindruck war die letzten Jahre schon, dass man den Managern in England ein kleines bisschen mehr Zeit auch gibt für ihre Ideen. Wenn ich nur an Southampton mit Ralf Hasenhüttl denke, wo es ja 2:0-9 Niederlagen, glaube ich, gegeben hat und trotzdem ist er Trainer geblieben. Also vielleicht ein Wort zu dem, was Martin gesagt hat und dann ein Wort, Toni, dazu, dass wir als Premier League Trainer, dass Fabian Hürzeler ziemlich sicher länger Trainer in Brighton sein wird als Hansi Flick bei Barcelona.
Ja, ich glaube, da also zu Martins Ausführung muss ich nicht noch mehr sagen, weil er hat ziemlich alles genau so richtig zusammengefasst. Letztlich ist es so, dass man auch ein bisschen unterscheiden muss zum zweiten Teil der Frage, Jens, bei welchem Verein du tätig bist. Ne? Hast du keinen Erfolg und es ist immer wieder gekoppelt auch letztendlich an Erfolg, dann wirst du jetzt nicht unbedingt so wie Jürgen Klopp 9 Jahre lang Trainer bleiben. Man hat ja zum Beispiel beim Beispiel Manchester United gesehen, wie ungeduldig man letztendlich ist. Und wir haben alle damit gerechnet, dass Ten Hag entlassen wird. Und vielleicht aufgrund dessen, dass es momentan auch keinen Trainer gibt, der ihnen zusagt, haben sie sich entschieden, okay, dann machen wir halt eben weiter mit Erik Ten Hag. Vielleicht sogar sehr zum Unmut der Manchester United Fans, weil die Trauben halt einfach in Manchester aufgrund der Historie höher hängen. In Brighton wird dir niemand irgendwie etwas übel nehmen, wenn du Neunter wirst. Da ist ein Einzug in die Conference League. Ich glaube, mittlerweile bist du ja als Siebter schon irgendwie in der Conference League. Dann das ist schon auch durchaus machbar, auch weil du gesagt hast, Southampton. Da ist das Ziel, drin zu bleiben. Und solange du drin bleibst und einigermaßen ansehnlichen Fußball spielst und auch irgendwie eine Idee hast, dann bleibst du auch dort länger Trainer. Aber sobald du keinen Erfolg hast, dann wirst du natürlich entlassen. Also die Halbwertszeit der Trainer ist schon gesunken mittlerweile über die letzten Jahre in der Premier League. Aber man muss schon differenziert schauen, bei welchem Verein und bei welchem nicht.
Dann gehen wir jetzt in die Pause und sprechen gleich über das anstehende Großevent, das gestern in München mit Ed Sheeran auf der Theresienwiese eingeweiht wurde. Meine Tochter war dort, sie schläft noch. Ich konnte noch keine erste Kritik einholen.
Ja, grüß euch, da ist der Oliver Glasner und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 665 mit Martin Konrad und mit Toni Tomic. Jetzt endlich kommen wir zur Fußball-Europameisterschaft. Ich habe noch keine große Vorfreude, bin aber auf der anderen Seite professionell gespannt, wie bestimmte Teams abschneiden werden. Und Martin, ich glaube, der Respekt gebietet es, der Respekt vor Otto Baric vor allen Dingen, dass wir mit einer kleinen Einschätzung oder auch einer großen Einschätzung von Toni zu der kroatischen Mannschaft beginnen, Toni.
Die unbedingt.
Ja, schon, ja. Also, weil an eines erinnere ich mich, dass der Martin spricht auch öfter mit Hans Kranke und ich meine, er hätte es sogar auf Tape gesagt, dass derjenige Trainer, vor dem er den größten Respekt gehabt hat, war Otto Baric, Martin. Haben wir, glaube ich, hier auch schon mal live gesagt. Stimmt das? Erinnere ich mich da richtig?
Ja. Also hat er doch einige gehabt, aber den hat er geschätzt, über alle Maßen.
Ja. Jetzt hat Kroatien leider eine etwas diffizile Gruppe erwischt. Mit Italien, mit Spanien, mit Albanien. Toni, wie ist die Erwartungshaltung? Wie ist deine? Wie ist die, die du in Kroatien, soweit du das mitbekommst?
Also ich persönlich, also was mich angeht, ich bin jetzt keiner, der sagt, die Mannschaft muss ein gewisses Ziel erreichen, sprich also jetzt aufgrund der Leistungsfähigkeit zu sagen, irgendwie wir müssen, also man muss ins Halbfinale oder ins Finale kommen. Das Ding ist, dass es, und das finde ich ganz gut, dass und diese Erwartungshaltung, die hast du eben in größeren Nationen logischerweise. Und es gibt viele davon, also man kann jetzt durchgehen, an einer Hand oder an zwei Händen große Nationen aufzählen, die irgendwo, sagen wir mal, ein Minimalziel erfordern. Das Gute ist, dass der Trainer gesagt hat, wir wollen die Gruppe überstehen. Und das Gute ist, dass sie alle wissen innerhalb der Nationalmannschaft, wie stark man ist. Also man hat überhaupt keine Angst jetzt vor dieser Gruppe. Man hat immer allen Mannschaften dementsprechend, ob es bei einer Weltmeisterschaft oder bei einer Europameisterschaft war, Respekt gegenübergebracht. Man ist sich dessen bewusst, dass man stark genug ist, auch diese Gruppe auch als Gruppenerster zu bestehen, weil man eben die Erfolge in der Vergangenheit hatte und weil man eben auch diese Mannschaften in der Vergangenheit geschlagen hat. Und aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt Portugal 2-1 besiegt haben in einem Test, und ich sage, okay, das war natürlich nur ein Test, aber das ist trotzdem sind das 90 Minuten, die dir Aufschluss geben darüber, wie gut du sein kannst. Die Mannschaft ist in einer guten Form. Es hätte zur Halbzeit schon 3 oder 4-0 stehen müssen. Also die Art und Weise, wie sie Portugal überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen haben, das hat schon sehr, sehr beeindruckt. Die Mannschaft ist in sich gefestigt, sie ist eingespielt, sie ist über einen längeren Zeitraum zusammen. Das ist eine Mannschaft, die keine Probleme hat, Rückstände wettzumachen, des Öfteren zurückgekommen, spielt immer wieder ruhig, hat seinen Spielstil, hat so ein bisschen diesen, ich würde sagen, fast schon die einzige Nation aus dem Balkan, die diesen romantischen Fußball noch spielt. Alle anderen haben sich ja versucht, so ein bisschen an der Neuzeit zu orientieren, mit Pressing, Gegenpressing. Diese Mannschaft, da läuft der Ball innerhalb der Reihen so gut, dass es enorm schwierig ist für den Gegner, diese Mannschaft zu kontrollieren. Und sie bringt eine defensive Stabilität mit, die es nicht oft gab. Und das brauchst du letztendlich fürs Turnier. Und sie ist eine Turniermannschaft. Und ich glaube schon auch, dass sie jetzt, also ich rechne jetzt mal natürlich nicht damit, dass sie Gruppenerste wird. Aber selbst wenn sie Gruppenerste wird, ist es auf alle Fälle ein enormes Ausrufezeichen. Und wir haben es ja, glaube ich, auch schon in dieser Runde gehabt, des Öfteren bei den Turnieren, also WM zuvor. Ich habe immer wieder gesagt, man muss sie zu einem engeren Favoritenkreis zählen aufgrund ihrer Stärke. Und das tue ich sie auch jetzt. Ich traue ihr auf alle Fälle ein Halbfinale, ein Finale zu. Aber bei so einem Turnier brauchst du natürlich auch immer wieder Glück. Es kann vieles passieren, rote Karte, Elfmeter schießen, wie auch immer. Insofern will ich da jetzt kein Ziel ausgeben, aber ich denke schon, dass sie zu den Top-Nationen bei der EM gehören.
Gibt es denn, Martin, bereite dich bitte auf eine Luka Sucic-Frage vor, aber Toni, gibt es denn diese Achse, die ja in Deutschland auch immer gefordert wurde mit Neuer, dann hast du einen Abwehrchef, meinetwegen Tah, dann hast du Kroos, Gündogan und vorne vielleicht Havertz, vielleicht auch nicht. Aber gibt es diese Achse bei Kroatien von hinten nach vorne? Und Frage 1b, welche Rolle wird Luka Modric noch spielen in dieser Mannschaft?
Die Achse gibt es. Das einzige Problem bei Kroatien ist, glaube ich, in den letzten Jahren gewesen, dass sie halt einfach nicht mehr einen Weltklasse-Stürmer haben, wie zum Beispiel in den Zeiten der WM 2018 mit Mandžukić oder davor mit Davor Šuker. Das ist die einzige Position, die vielleicht etwas dünner besetzt ist. Auf der Suche nach der neuen musste man sich vorne ein bisschen was einfallen lassen. Insofern ist die Achse vielleicht vorne nicht ganz komplett vollendet, aber die Mannschaft wird natürlich getragen durch dieses Mittelfeld, dieses geniale Mittelfeld Brozovic, Kovacic und Modric. Und Modric ist einer, dem man immer nachsagt, ach, der ist 38 jetzt und der ist zu alt. Und trotzdem bringt er es noch. Also er ist einer, der vielleicht nicht mehr so viel Spielzeit bekommen hat, was vielleicht sogar von Vorteil ist jetzt für dieses Turnier, weil er dann ein bisschen frischer daherkommt. Aber er steckt in einem Körper, der noch locker 2 Jahre auf höchstem Niveau spielen kann. Nenn mir einen 38-Jährigen, der auf diesem Niveau bei Real Madrid gespielt hat. Selbst Ronaldo hat sich schon vorher verabschiedet nach Saudi-Arabien. Und der ist ein bisschen jünger oder knapp jünger als Luka. Insofern ist es ganz gut, dass diese Mannschaft mittlerweile eine super Mischung hat aus Erfahrung. Und die Jungs, weil du gerade Luka Sucic genannt hast, da kommen ein paar interessante Jungs nach. Und Luka Sucic wird nachgesagt in Kroatien, dass er durchaus auch die Rolle eines Luka Modric oder vielleicht sogar eines Kovacic einnehmen kann. Das hat man jetzt auch zum Beispiel gegen Portugal gesehen. Der ist reingeworfen worden in den letzten 20, 25 Minuten. Und hat gespielt wie ein abgezockter Hund. Also der weiß, was anzufangen ist mit dem Ball. Was ihm natürlich noch fehlt, ist so ein bisschen diese Turniererfahrung und die Erfahrung dann auch in großen Spielen zu bestehen. Das ist natürlich auch normal, weil er erst ihr müsst mich korrigieren, glaube ich 21, 22 ist. Aber das ist einer, den man in der Zukunft im kroatischen Mittelfeld sieht, ohne natürlich diesen großen Qualitätsverlust. Du kannst einen Modric definitiv nicht ersetzen. Aber Luka gibt seinen letzten Tropfen. Er sagt ja immer, wenn ich dieses kroatische Trikot überziehe, dann ist das für mich das absolut Heiligste und da gehe ich durchs Feuer. Und insofern, der lebt für diese Momente, der lebt für diese Turniere. Und das Gute ist ja, er hat ja selbst nicht gesagt, dass es sein letztes Turnier wird. Ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass er Lust hat, nochmal die WM 2026 zu spielen. Aber selbst wenn er jetzt dann nach 70 oder 80 Minuten hohes Tempo, wenn er geht, dann ausgewechselt wird, und damit hat er kein Problem, kann Kroatien jetzt zum Beispiel mit Sucic oder mit Baturina locker nachlegen.
Hat denn Martin Sucic, ist er mit vielen Vorschusslorbeeren nach Salzburg gekommen? Und ich hatte so den Eindruck, ich habe natürlich eher nach Graz geschaut, aber dann mit einem gewissen Interesse schon auch nach Salzburg. Hat er diese Erwartungen dann erst gegen Ende der Saison erfüllt oder habe ich ihn während der Saison einfach, habe ich zu wenig Salzburg gesehen und er hat sein Talent da eigentlich eh schon unter Beweis gestellt gehabt?
Naja, Luka Sucic, muss man ja dazu sagen, also alles, was der Toni sagt, stimmt natürlich. Hochtalentiert, übrigens in Linz geboren, und da sieht man ja schon, der würde ja auch einer anderen Nationalmannschaft ganz gut tun, aber er hat sich halt der Heimat seiner Eltern
entschlossen. Es bricht das Herz.
Er wird im September 22, und damit ist auch schon gesagt, der Luka Sucic hat mit 18 ja schon sein Debüt bei Salzburg gefeiert. Der kennt ja Jesse Marsch, Matthias Jeißle, Gerhard Struber und am Schluss jetzt eben war es dann die Interimslösung Onur Cinel, der ja der Assistenztrainer von Ralf Rangnick ist. Und möglicherweise, also man geht davon aus, dass er ja Salzburg im Sommer verlassen wird, aber nachdem er ja Vertrag hat, muss ja auch Salzburg der Meinung sein oder zustimmen, hat Vertrag bis nächsten Sommer 25. Ansonsten wird er noch auch den neuen Trainer kennenlernen, der ja auch eine spannende Personale ist, der neue Salzburg-Trainer, der von Liverpool kommt. Aber um auf Sucic zurückzukommen, er hatte ein ganz schwieriges Jahr 23. Ja. Der war im Herbst 22 in der Champions League, in der Gruppenphase sehr präsent, ganz stark unter Jeißle. Aber der hat ja zwei schwere Verletzungen gehabt. Deswegen glaube ich auch, so wie es der Toni sagt, dass der dadurch, dass er jetzt im Frühjahr verletzungsfrei geblieben ist und sich immer mehr auch wieder angenähert hat der Form und der Qualität aus den Jahren 21, 22, glaube ich, dass der möglicherweise tatsächlich eine äußerst positive Rolle spielen kann, weil er auch nicht ausgebrannt ist nach einer langen Saison, wie vielleicht viele andere Spieler bei dieser Endrunde. Und deshalb, Sucic ist mit zweierlei Maß zu bemessen. Einerseits hochtalentiert, großartiger Spieler, wird seinen Weg machen. Und bei Kroatien freut mich das, wenn er seine Rolle spielen kann, vielleicht einmal wie Modric, das wäre herausragend. Und zum Zweiten, aber muss man eben sagen, dass er ein ganz wichtiger Spieler ist, der eben im Frühjahr erst wieder bei 100% Fitness war im Laufe des April und Mai. Also ich glaube, das könnte für Kroatien und möglicherweise auch für dieses Turnier, für ihn persönlich von eminenter Bedeutung sein. Zu Modric wollte ich nur einen Gedanken sagen, weil ich zwei Spieler da auch, oder deren Aussagen zu Modric auch von Real Madrid als Clubkollegen kenne, die also immer gesagt haben, es gibt ja nur zwei Chefs bei Real, der eine heißt Groß, der ist jetzt weg, und der andere heißt Modric, und es gibt kein Spiel und kein Trainingsspiel, und das wird der Toni wahrscheinlich bestätigen, wo er nicht nur mit Freude, sondern mit einem Ehrgeiz dabei ist, als ob er 7 Jahre alt ist und er möchte es gewinnen. Also bei dem hat sich ja nichts verändert offensichtlich in 30 Jahren. Hat er nur ein Ziel, zu spielen, zu gewinnen. Und ich glaube, wenn man die größte Freude hat an seinem Beruf, dann zeigt sich das auch letztlich auf dem Spielfeld. Geht uns allen so, oder? Wir haben auch eine Freude mit unserem Beruf, und das sieht man ja dann auch.
Ja, und ich meine, ihr beide Hobbykicker, der eine
Kicker. Ganz kurz, ja, ganz bitte. Kurz. Ja, klar. Wenn ich ganz kurz nur einhaken kann, kann ich auch absolut bestätigen. Ich kenne ja Luca auch persönlich, und Luca ist einer, der will einfach Fußball spielen. Der sagt immer, es nervt mich jetzt total immer, dass darüber dass erzählt wird, wie alt ich bin. Der will einfach kicken. Und wenn du Bock hast zu kicken und dein Körper es noch mitmacht, dann geht es auch auf dem höchsten Niveau. Otto Rehagel hat ja gesagt, es gibt kein Alt, kein Jung, sondern es gibt einfach nur Gut und Schlecht. Und dementsprechend ist dem auch nichts mehr hinzuzufügen, was Martin auch gesagt hat.
Schön, schön. Aber ich finde, dass das, was Toni gerade gesagt hat über Luka Modric, eigentlich eine wunderbare Brücke schlägt zu einem Spieler in Österreich, Martin, der leider nicht dabei ist. Aber irgendwann in 10, 15 Jahren, vielleicht auch schon in 5 Jahren oder 5 Jahre, nachdem David Alaba nicht mehr für Österreich spielt, erinnert man sich hoffentlich daran, wie viel Alaba daran gelegen hat, immer für Österreich zu spielen. Ist zumindest mein Eindruck, das scheint ihm am Ende des Tages schon auch extrem wichtig zu sein. Jetzt ist er da in dieser Rolle dabei als, keine Ahnung, als Mentor, als Co-Trainer, als was auch immer. Ist das der
Non-Playing Captain?
Non-Playing Captain, ja. Ist das der größere Verlust? Xaver Schlager der größere Verlust? Ich finde halt, um die Kurve zu Österreich zu kriegen, diese Vorbereitungsspiele sind einfach vom Spielverlauf her viel zu günstig für uns gelaufen. Wir werden nicht gegen Frankreich nach 7 Minuten 2-0 führen, so wie gegen alle anderen Mannschaften, gegen die wir gespielt haben.
Woher weißt du das?
Naja, ich habe in meine Glaskugel reingeschaut. Also ganz realistischerweise, Martin, jetzt ein paar Tage davor, Ralf Rangnick wird seine Aufstellung vielleicht auch schon gefunden haben, aber die realistische Einschätzung in Österreich ist jetzt mal welche, außer dass wir ein gravierendes Torwartproblem haben, was auch nichts Neues ist.
Das sind aber jetzt viele, viele Aussagen. Also ja, David Alaba fehlt. Es fehlt auch Xaver Schlager. Es fehlt übrigens auch Alexander Schlager. Und ich könnte jetzt sogar noch sagen, um die Achse zu komplettieren, mit Sascha Kalajdzic eine interessante Alternative im Sturm.
Ich dachte, du kommst insofern, mit dem dritten Schlager noch um die Ecke, von dem ich nichts weiß. Aber gut, okay.
Ja, genau. Aber es reichen ja zwei. Und insgesamt sind es 4 Spieler, die dieser Mannschaft, wovon 3 Stammspieler werden. Und der Kalajdzic, sage ich auch immer mit Gregoritsch, die Alternative ist. Also, das heißt, Österreich ist ersatzgeschwächt, so. Es ist aber nicht das einzige Team, das ersatzgeschwächt ist. Das muss man so nebenbei erwähnt. Manche verzichten sogar wie Belgien, der Herr Tedesco, freiwillig auf einen der besten Torhüter der Welt. Aber ich will damit nur sagen, oder unfreiwillig, wie auch immer, jedenfalls das funktioniert so eben nicht mit Courtois. Also ich will damit nur sagen, Österreich ist ersatzgeschwächt und das ist natürlich schon etwas, was sich, glaube ich, aus patriotischer Sicht zeigen wird. Also wären die alle dabei, würde ich sagen, Österreich wird ins Achtelfinale kommen. Jetzt sage ich, das kann schwierig sein und es ist alles möglich, ja. Also, weil neben der Gruppe mit Kroatien, Italien, Albanien und Spanien ist das für mich die schwierigste Gruppe. Frankreich, Niederlande, Polen, Österreich. Ich sehe keine andere Gruppe, die nur im Ansatz 4 Mannschaften hat, wovon eine wahrscheinlich drüber steht, das ist Frankreich. Aber dann sind Mannschaften, die oder Nationen, die in einem, auf einem ähnlichen Niveau spielen, sage ich einmal, wenn man so die letzten 2 Jahre heranzieht als Maßstab. Mit anderen Worten, Österreich wird schwierig haben, vor allem auch gleich das erste Spiel, richtig gesagt. Pressing gut und schön, aber da warten ein paar Herren namens Mbappé und Dembélé auf Räume, die vielleicht sich ergeben. Im Übrigen, es ist ja auch Lienhardt nicht bei 100%. Ja, der hat ja praktisch nie gespielt bei Freiburg und das war eigentlich mit Alaba und Lienhardt war das Einzelteam in der Innenverteidigung. Das heißt, damit dann so vielleicht Lienhardt, dann Trauner, Wöber, der aber auch links spielen kann. Also es ist alles nicht hundertprozentig so ideal, wie es sein könnte, aber so ist es eben. Und deswegen, es ist eine Herausforderung, auch gleich dieses erste Spiel gegen Frankreich, vor allem wenn man es verliert, das Spiel 2 gegen Polen wäre dann natürlich ganz, ganz schwierig, oder was heißt schwierig, vom Druck her natürlich, weil da muss man punkten, sonst wird es auch nichts mit Platz 3. Insofern ist, sage ich, vieles möglich, aber es kann auch eine enttäuschende Euro werden. Hoffen wir, dass es in die andere Richtung geht. Und zu Alex Schlager wollte ich noch sagen, der war für mich der Garant dafür, dass es ihm kein Tormann-Problem gibt mit Patrick Paines, der sich ja auch deutscher Pokalsieg übrigens nennen darf, weil er in der ersten Runde in der Vorsaison ja noch für Leverkusen gespielt hat und jetzt bei Brøndby Vizemeister wurde, ist einer dabei, der vielleicht nicht so kompakt ist wie Alex Schlager, aber fußballerisch, und das ist ja für Rangnick sehr wichtig, ist da der Bessere, also mit dem Fuß, war er immer der beste Torhüter in Österreich. Das heißt, du kannst mit ihm Fußball spielen. Ja? Und das ist ja nicht unwichtig, vor allem für Mannschaften, die ja den Spielaufbau von eigenen Strafraum ausplanen.
Also ich bin
bei all den Verletzungssorgen, um Österreich, habe ich trotzdem ein gutes Gefühl für das Turnier, für diese Mannschaft. Ich finde, dass du im ersten Spiel, das ja immer das Schwierigste ist, auch für den Gegner im Übrigen, um ins Turnier reinzukommen, kann ich mir gut vorstellen, dass sie Frankreich einen Punkt abknöpfen. Dann hat ja Martin gesagt, dann spielst du gegen Polen. Ich glaube, dass sie dann gewinnen. Und dann wird es ein torreiches Spiel gegen die Niederlande. Ich glaube, es wird ein offener Schlagabtausch. Und das kannst du natürlich auch gewinnen, kannst auch einen Punkt mitnehmen und du kannst im Übrigen auch mit 5 Punkten in dieser Gruppe Erster werden, denn Holland spielt ja auch noch gegen Frankreich, was ja auch nicht gesagt ist, dass Frankreich das unbedingt gewinnt oder die Niederlande. Das heißt, alle drei Mannschaften könnten 5 Punkte haben und wenn du mit einer besseren Tordifferenz dastehst, bist du halt Erster.
Diesen Optimismus von Toni.
Danke, Toni, das gefällt uns.
Das nehmen wir mit. So, wie wird also diese Fußball-Europameisterschaft?
Wir treffen uns danach im Turnier nochmal und bequatschen das.
Ja, das machen wir. Wir kommen mal bei deinem Gaudi-Kick mit Miro Klose vorbei. Martin ist eh gut im Saft. Ich mache den Linienrichter oder sonst irgendwas. Also,
sehr gerne.
Martin, wie wird deine Europameisterschaft ausschauen? Du hast mir schon verraten, du wirst nicht arbeiten, aber du wirst schon eine kleine Teilhabe haben.
Genau. Ja, dadurch, dass mein Arbeitgeber ja in den europäischen Clubwettbewerben und in der österreichischen Bundesliga engagiert ist und damit ich auch, darf ich ein paar Tage durchschnaufen, werde mir das ansehen. Konkurrenzbeobachtung kann man dazu sagen. Und werde aber auch bei Österreich gegen Polen live vor Ort sein.
In Berlin.
Aber als Zuseher.
Als Zuseher. Toni, ja. du wirst da verschiedene Nationalmannschaften besuchen. Wird das sich über das ganze Turnier hinstrecken? Wie wirst du den kroatischen Erfolgslauf begleiten?
Nee, ich werde, also das mit den Nationalmannschaften ist jetzt nur vor dem Turnier geplant und wenn das Turnier losgeht, werde ich dann meine Füße hochlegen, genauso wie analog wie Martin. Ich habe ja auch denselben Arbeitgeber, der dann bei dem Turnier nicht beauftragt ist, dann was zu übertragen. Insofern werde ich mir das alles in Ruhe anschauen, werde mir natürlich nicht alles anschauen. Denn all die Spiele kann ich mir jetzt auch nicht geben, aber werde mir sicherlich ein paar Leckerbissen rausnehmen und dann mal gucken. Also ich werde in der Vorrunde bei keinem Spiel sein, wenn sich's ergibt eventuell, aber ich habe jetzt auch nicht unbedingt den großen Drang, dann irgendwo hinzufahren ins Stadion. Da genieße ich lieber die Zeit dann mit der Family.
Word, um mal wieder Boris Becker zu zitieren. Danke Toni, danke Martin, Big Show 665. Kurze Pause, dann geht's weiter. Mit Handball.
Servus, das ist der Marco Schwarz und ihr hört Sportradio 360.
Ja, wer hätte das gedacht? Wir gehen eben doch nicht zum Handball, weil Edin Terzic gesagt hat, danke BVB, danke für die Chance. Aber den nächsten Step in der Entwicklung sollte jemand anderer beaufsichtigen. Also ich glaube, nicht einmal die treuesten und fanatischsten BVB-Fans glauben, dass Jürgen Klopp das übernehmen wird. Das kann man sich beim besten Willen nicht vorstellen. Dann schon eher, und das haben wir letzte Woche auch mit Sebastian Wessling besprochen, wird Nuri Sahin vielleicht doch in Dortmund bleiben und das als Chefcoach. Aber das wissen wir nicht. Thomas Wagner ist immer nah dran und hat eine kleine Einschätzung aus einem Auto irgendwo auf dem Weg zwischen Herzogenaurach und München für uns parat gehabt.
Ja, ich würde erst mal sagen, die Entscheidung an sich und vor allen Dingen auch der Zeitpunkt sind schon sehr überraschend. Man darf nicht vergessen, Champions League Finale, Riesenerfolg in der Vereinshistorie. Und irgendwie ist ja auch die Bilanz von Terzic mit einem Pokalsieg auf der einen Seite und dann diesen beiden verspielten Riesenchancen der Meisterschaft und diesem Wahnsinn jetzt in der Champions League schon durchaus differenziert zu betrachten. Was Fakt ist, ist, dass es in der Mannschaft durchaus Vorbehalte gegen Terzic gab. Das hat man ja auch ganz klar bei diesem Interview von Mats Hummels gesehen, kurz vor dem Champions League Finale. Also das Tischtuch zwischen diesen beiden war, was man so hört, relativ zerschnitten. Auch ein paar andere Spieler in der Mannschaft, die angeblich mit vor allem der taktischen Ausrichtung von Terzic, diese Niederlage damals in Stuttgart, ihre Probleme hatten. Viele haben ja gesagt, es war eine starke Entscheidung von ihm, Bender und Sahin dazu zu holen. Viele haben in Sahin immer einen Schattentrainer gesehen, das scheint sich ja jetzt auch zu bestätigen. Ich glaube, dass man jetzt eine Lösung gefunden hat, die beiden die Möglichkeit wahrt, das Gesicht zu halten. Also man wirft den Sympathieträger nicht raus. Er geht alleine, selbstbestimmt mit einer großen Reputation im Ausland. Aber ich glaube, es ist auch eine Eine Entscheidung, die für beide Seiten Chancen bietet. Ich glaube, dass er in der Premier League oder auf der Insel sehr angesagt ist. Und ich glaube, dass Dortmund Platz 5, das war viel zu wenig, eine Neuausrichtung schaffen kann auf vielen Schlüsselpositionen. In sich logisch, aber ich bleibe dabei, zu diesem Zeitpunkt, nach diesem Champions League-Finale, nach dieser Top-Leistung international sicherlich sehr verwunderlich.
Der Great Thomas Wagner. Schauen wir mal, was sich da tut. Premier League für Edin Terzic. Puh. Ja, warum nicht? Wenn Hansi Flick es nach Barcelona schafft, dann muss es Edin Terzic auch in die Premier League schaffen. Wir machen noch nicht ganz Schluss mit Fußball. Ich ziehe das fluchende Klassenzimmer vor. Nach dem fluchenden Klassenzimmer geht's weiter mit Handball. Aber jetzt mal, wen haben wir dabei gehabt? Den Dominik, den Lukas mit K, den Lukas mit C, den Nico und natürlich unseren Lieblingskroaten, den Marin.
Hi, hier ist der Andi Mies und ihr hört Sportradio 360.
Das fluchende Klassenzimmer ist zurück in der Big Show 665. Unfassbare Szenen. Nächste Woche die letzte Schnapszahl, die es jemals geben wird bei Sportradio 360. Das traue ich mich zu sagen. Und die EM steht vor der Tür. Ich habe mitgemacht bei eurem Tippspiel. Meine Halbfinalisten. Deutschland. Frankreich, Portugal und Spanien. Da fehlt wer?
Kroatien natürlich.
Selbstverständlich, okay.
Meine Halbfinalisten, Deutschland, England, Frankreich, Kroatien. Kroatien vertraue ich auf diesen Kollegen hier, der neben mir sitzt.
Also, Kroatien wird es nicht aus der Gruppe rausschaffen. Das ist immer das Erste. Tut mir leid, ja, weil ihr habt wirklich eine schwierige Gruppe, aber Marin... wir haben gerade über die Engländer gesprochen. Warum schätzt ihr, Lukas, fangen wir mal an, warum glaubt mehrere von euch, dass die Engländer so stark sein werden?
Weil die einfach mit den besten Angriff und das beste Mittelfeld haben. Hinten schaut es ein bisschen schlecht aus, aber wenn die vorne liefern, dann glaube ich, ist da für viele Teams wenig zu sehen gegen die.
Auch mit oder auch weil oder ganz besonders wegen Harry Kane? Ich habe Harry Kane übrigens...
Bei denen würde ich nicht mal sagen, ganz besonders wegen Harry Kane. Da sind noch ein paar andere Spieler rundherum, die nicht ohne sind.
Ja, also ich habe Harry...
Bellingham.
Ja!
Foden.
Ja!
Palmer, Saka. Also die haben schon ein paar, die kicken können.
Ja, das schon. Aber ich habe, glaube ich, sogar beim Tippspiel, obwohl ich absoluter Zweifel... Muss man den Torschützenkönig auch wählen?
Ja. Nee,
die Mannschaft.
Die den Torschützen stellt.
Genau, da habe ich England genommen und dachte eben, die werden 3 für 11er bekommen, Kane wird die reinmachen und 1-2 Tore schießt er aus dem Spiel und 6 Tore werden reichen. Hat irgendjemand für irgendwas Karten? Ich habe, glaube ich, schon mal gefragt.
Nein.
Gar niemand hier. Warum gibt's plötzlich eine Diskussion um Manuel Neuer?
Auf die Frage war ich nicht vorbereitet. Ja. Keine Ahnung, also
sollte es eine Diskussion um Manuel Neuer geben?
Meiner Meinung nach nicht. Also ich finde es auch ein bisschen unfair, was da sich da draus gemacht wird. Ja, er hatte 2-3 Momente, wo er vielleicht jetzt nicht seinen Höhepunkt hat in der Karriere, aber grundsätzlich, glaube ich, ist es nicht gerechtfertigt, ihn jetzt plötzlich anzuzweifeln, dass er es nicht mehr bringen könnte. Also für mich ist er immer noch, es ist völlig okay, wenn er die Nummer 1 ist.
Ja, aber ist das nicht auch der Mythos von Neuer, der den Gegnern irgendwie, er hält noch gut, aber B, ich bin schon Team Ter Stegen, 2018 war ich es noch viel mehr, als ich es jetzt bin, 2018 fand ich das unerklärlich, dass Ter Stegen nicht gespielt hat, aber ganz ehrlich, wenn ich Nagelsmann wäre, würde ich auch den Neuer reinstellen, Lukas.
Mei.
Sie sind so ein kritischer Bayern-Fan. Das ist wirklich nicht mehr so auszuhalten.
Ich bin überzeugt wie vor ein paar Jahren vielleicht noch, aber er ist halt auch mittlerweile einfach alt. Aber er hält ja immer noch großenteils der Sachen ziemlich gut. Und beim Ter Stegen weiß man auch nicht, was man bekommt. Ich finde, in der Nationalmannschaft ist der auch immer so, hat auch immer wieder schlechte Spieler dabei.
Na, gut.
Ja, was geht's?
Es geht um Neuer. Sie als Kroate.
Ja, ich glaube, Ich glaube, dass tatsächlich Ter Stegen sich auch einfach verdient hat zu spielen jetzt.
Okay.
Weil Neuer hat sich, glaube ich, jetzt im Halbfinale hat er sich ein paar Zeit geleistet, dann hat er sich gegen die Ukraine ein paar Zeit geleistet, wo er einfach Glück hatte, dass der andere im Abseits steht. Ich glaube, jetzt hat sich auch einfach mal Ter Stegen verdient, weil er immer die zweite Wahl war und wenn er dann da war, fand ich schon, dass er da war. Also ich finde, er hat sich auf jeden Fall verdient zu spielen jetzt mal.
Ich weiß nicht, ob man jetzt wegen zwei, drei Patzern das alles in Frage stellen sollte, was der Mann kann oder kommt. Also nicht konnte, sondern immer noch kann.
Das bringt halt einfach wahnsinnige Unruhe in den Kader. Also, wenn du jetzt drei Tage vorm Turnier sagst, oh, wir wechseln den Torwart. Also das ist totaler Käse.
Macht sich der Nagelsmann selber ja auch dann irgendwie unglaubwürdig. Also hat er sich vielleicht auch selber ein kleines Loch gegraben, in dem er es auf Anfang angesagt hat, Neuer ist es. Aber ich finde es nach wie vor okay. Und es tut mir leid, wenn ich finde Ter Stegen. Also ich will den da jetzt gar nicht schlecht reden, aber ich bin fein damit, wenn Neuer startet.
Ich glaube, die Ter Stegen, die ganze Karriere steht einfach unter dem Schirm, dass halt einfach in einer Generation spielt, wo Manuel Neuer dabei war. Das ist das Gleiche wie Lehmann damals unter Kahn hatte, vielleicht noch nicht ganz so, weil der Lehmann noch länger dann dabei war. Aber es ist halt einfach blöd, wenn du als deutscher Torhüter in einer Generation spielst, wo halt noch einer dabei ist, der halt
da kann ich die Analogie zum Tennis ziehen, ja. Es gibt viele Spieler, die in den letzten 20 Jahren Grand Slam Turniere hätten gewinnen können, wenn Nadal, Federer und Djokovic nicht da gewesen wären. So, Gruppe A. Deutschland, Schottland, Ungarn, Schweiz. Nico, wer kommt raus? Deutschland, Schottland, Ungarn, Schweiz. Also wir nehmen mal nur die zwei Gruppenbesten.
Also ich bin zuversichtlich, dass Deutschland weiterkommt. Ja. Und dann sehe ich tatsächlich die Schotten.
Wirklich?
Ja.
Tatsächlich Einspruch? Nein, Lukas?
Doch. Ich sehe Ungarn weiterkommen.
Ich auch.
Und ihr liegt beide, alle drei liegt ihr falsch. Die Schweiz wird immer unterschätzt. Die Schweiz wird sich da ins Achtelfinale mauern. Aber okay.
Ich habe von allem wenig gesehen, aber so aus dem Bauchgefühl habe ich auch eher die Schweiz gesagt.
Die Schweiz sind bei Turnieren immer dann irgendwie im Viertelfinale scheiden sie dann im Elferschießen aus, aber okay. Gruppe 2, das ist ihre jetzt. Spanien, Kroatien, Italien, Albanien. Ich habe es gestern in der Klasse schon gesagt, dass Andreas Renner doch gesagt hätte, dass Albanien so stark ist, dann sagt der Renner zu mir, habe ich gar nie gesagt. Und dann ist mir eingefallen, Sie waren das, der gesagt hat, dass Albanien ganz gut ist. Ja? Also wer kommt raus aus der Gruppe? Ich gebe Ihnen Kroatien, meinetwegen.
Kroatien und Spanien.
Aber ich
sag ganz ehrlich, ich habe am meisten Angst vor den Albanern, aus dem Grund, weil sie der Underdog sind und jeder sagt, ja, hey, schau mal, mit wem die in der Gruppe sind. Aber die haben nichts zu verlieren. Wenn die Letzter werden, sagen wir, okay, hey, die Gruppe war zu stark. Aber gewinnen die ein Spiel, dann steigt die Euphorie und dann geben sie alles, nur aus der Gruppe rauszukommen. Und dasselbe ist auch bei Kroatien. Kroatien wird jedes Jahr unterschätzt, jedes Jahr, und trotzdem schaffen sie es mindestens ins Halbfinale. Und ich sage, dieses Jahr kommen sie auch locker ins Halbfinale. Also nicht locker, aber die kommen zumindest ins Halbfinale.
Boris Becker würde sagen, Word. Gruppe C, Dominik. Slowenien, Dänemark, Serbien, England.
England, Dänemark.
Mein Sleeper, Dänemark übrigens. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich Dänemark sogar im Halbfinale habe. Na, doch nicht.
Also ich glaube, über England brauchen wir nicht reden. Alles andere wäre schon eine Herbenttäuschung. Und ich bin sonst, glaube ich, auch eher bei den Dänen, die es dann auch machen in der Gruppe als Zweiter.
Also ich habe Serbien gesehen, die haben in Österreich gespielt. Ganz dämlicher Spielverlauf, weil Österreich nach 12 Minuten 2-0 geführt hat. Wirklich wie aus dem Nichts. Da haben sie schlecht verteidigt, die Serben. Aber danach waren die bessere Mannschaft. Gruppe D schmerzt mich besonders. Deswegen frage ich den Nico. Polen, möglicherweise ohne Lewandowski. Nur fürs erste Spiel, ja. Niederlande, Österreich, Frankreich.
Boah, ja, sorry, aber da sehe ich dann doch Frankreich und die Niederlande.
Ja, ich auch. Ich leider auch. Und das Problem...
Ich tatsächlich nicht.
Wieso?
Ich tatsächlich nicht, weil Niederlande nicht so stark ist, wie man denkt.
Die individuelle Klasse ist am Ende vom Tag.
Individuelle Klasse schon, aber wenn du das Viertelfinale, letzte WM anschaust, Brasilien, Kroatien, was ist denn da für eine...
Wir reden ja von der Gruppe.
Ja, was ist denn da für ein individuelle Klasseunterschied? Und ich glaube, dass Österreich tatsächlich weiterkommt.
Also wir werden ein ganz großes Problem haben. Selbst als Gruppendritter wird es nicht reichen, weil wir werden die Punkte nicht machen. Und die Niederlande haben halt, ich weiß gar nicht, ob das Xavi überhaupt spielt bei den Niederlanden, aber der kann sehr lästig sein. Hinten Van Dijk, das ist mir leider zu gut auch. Ja, das ist schon gut, ja. Und wir haben auch keinen Torwart, der was kann.
Memphis Depay mit.
Memphis ist der Ball.
Memphis, ja. Ja, okay, vielleicht.
Wenn er will, kann der auch kicken.
Finde ich immer noch mit einer der coolsten Kicker.
Ja. Wir gehen weiter zum ewigen Geheimfavoriten, Lukas. Das ist jetzt Ihre Gruppe.
Rumänien,
genau. Rumänien, Ukraine. Ist für mich die schwächste Gruppe übrigens, Gruppe E. Rumänien, Slowakei, Ukraine, also nichts gegen die Ukrainer, toll, dass sie dabei sind, und Belgien, aber außer Belgien wer?
Das ist ganz, ganz schwierig, aber ich vermute mal die Ukraine.
Aber nur aus sentimentalen Gründen. Ich kann, wer?
Zwischen wer? Slowenien,
nee,
Slowakei, Rumänien und Ukraine, da, die sind alle für mich auf einem gleichen schlechten Niveau, glaube ich.
Ja, es ist ganz schwierig, also als ich das Tippspiel gemacht habe, wenn mir jemand die Pistole auf die Brust gesetzt hätte, mich gefragt hätte, ist die Slowakei dabei? Es wäre eine 50-50 Antwort gewesen.
Jetzt nehmen wir doch lieber noch einen aus Gruppe B mit und lassen nur einen aus Gruppe E.
Ja, nehmen wir aus Gruppe B. Aber ihr werdet sehen, in Gruppe E, die ist so traurig, dass wahrscheinlich dort ein Gruppendritter aufsteigen wird. Vielleicht Rumänien. Letzte Gruppe, Dominik. Türkei, Georgien, schön, dass ihr dabei seid, Portugal und die Tschechische Republik. Habe ich kein Gefühl, mit Ausnahme von Portugal.
Also ja, Portugal ist für mich da auch auf jeden Fall das sichere Sitz. Und ich befürchte, dass es dann doch, ja, wahrscheinlich schon die Türkei auch werden wird.
Ich denke nicht.
Warum nicht?
Ich schicke Tschechien auf Platz 2.
Ich nenn mir bitte einen...
Patrick Schick.
Ja, okay, danke. Aus der Pistole, wie aus der Pistole geschossen. Ganz schwierig. Welche Spieler, ich bin groß geworden, das machen wir jetzt als Abschlussrunde hier. Überlegt euch das bitte schnell, ich erzähle kurz die Geschichte. 1984 Europameisterschaft, damals im ORF. Da hat man uns immer, damals war es ja nicht so wie heute, ihr seid ja alle verwöhnt, ihr könnt jedes Spiel sehen, ihr könnt auf Insta alles sehen, auf Twitter, alle Highlights, gab's damals nicht. So, und damals war es tatsächlich so, 1984 Fußball-Europameisterschaft in Frankreich. Uns wurde damals vom ORF erzählt, passt auf diesen jungen Belgier auf, Enzo Schifo. Und das war dann jemand, der sehr gut war, und das war irgendwie ein Spieler, den ich auch total spannend fand. Gibt es irgendeinen Spieler, und das kann gerne auch ein alter Sud sein, wo er sagt, auf den werde ich besonders achten bei dieser Fußball-Europameisterschaft?
Joshko Guardiol.
Dann fangen Sie an. Warum Joshko Guardiol?
Ja, weil Joshko Guardiol in S. Ja, auch, aber er ist jetzt 21 Jahre alt und spielt einfach auf höchstem Niveau Fußball. Intelligent Fußball, beidfüßig, technisch stark, in der Abwehr stark. Also ich bin echt überzeugt von ihm, jetzt nicht nur, weil er Kroat ist. Wenn er Deutscher wäre, hätte ich genauso gesagt, das ist ein Top-Verteidiger. Und ich sage, wenn er, egal für welches Land er spielen würde, er wäre 100% gesetzt in der Innenverteidigung. 100%.
Okay. Liste 1, Joshko Guardiol. Lukas, auf wen freuen Sie sich, wenn überhaupt?
Noch Bedenkzeit.
Sie brauchen noch Bedenkzeit. Nico, Sie schauen schon ready aus, bitte.
Rafael Leão.
Oh, okay. Erläutere bitte. Ich dachte, dass der Brasilianer ist, aber nein.
Nein, Portugiese.
Okay.
Unglaublich geiler Kicker. Ich habe ihn schon live gesehen.
Der ist brutal.
Unglaublich.
Wo haben Sie ihn live gesehen?
In Milan.
Echt? Okay.
Da hat er so ein geniales Tor geschossen. Der, also technisch ist der brutal, der hat einen Körper, der ist schnell, und auch noch jung. Finde ich unglaublich spannend. Da bin ich, echt gespannt, ob der das schafft, so die Portugiesen dann so.
Stanisic hat kein Land gesehen gegen ihn.
Null.
Okay, ich dachte, da kommt jetzt wieder der Kroate.
Nein, der hat kein Land gesehen. Die haben ja jetzt am Samstag, glaube ich, noch ein letztes Freundschaftsspiel gemacht, wo Kroatien gewonnen hat. Aber wo Leão eingewechselt worden ist, hat Stanisic kein Land gesehen gegen ihn.
Okay.
Also, brutal. Brutal.
Leão, Guardiol.
Guardiol.
Boah, ich will noch eine Runde aufsetzen. Ich muss noch kurz...
Das geht nicht. So, bitte.
Ich würde Jeremy Doku sagen.
So stark, ganz stark.
Ob der genauso aufspielt wie bei City.
Ja, also das ist eine gute Wahl, ja.
Der ist genauso spielstark. Das ist crazy, was der abliefert.
Okay. Ich will, jetzt war ganz kurz Bedenkzeit noch. Ich bin ein Freund von auf der Autobahn ein bisschen langsamer fahren, wenn auf der Gegenseite ein Autounfall ist. Und ich bin sehr gespannt, wer in Österreich im Tor steht, weil es wird ein Autounfall werden. Ich weiß noch nicht, ob es ein kapitaler, wirklich großartiger Hoffentlich ohne Personenschäden, aber das ist das eine. Und an Produktivität überlege ich mir gerade, ich bin schon gespannt, was Bellingham macht, weil Bellingham im Frühjahr nicht gut gespielt hat, für Real zwar immer gespielt hat, aber da bin ich gespannt, was on a positive note Jude Bellingham machen wird. Lukas?
Ich habe immer noch keinen.
Immer noch keinen.
Vielleicht noch Xavi Simmons.
Musiala. Wie jetzt?
Nee, die sieht man ja oft. Das ist ja das. Ich würde keinen deutschen Spieler nehmen oder keinen Bayern-Spieler nehmen. Den sieht man ja sehr oft was. Aber so von Spielern, wo ich halt wenig mitbekomme, schon Xavi Simmons, den finde ich noch interessant.
Ja, spannend. So.
Dominik. Ich habe einen, aber der gehört jetzt auch nicht mehr zum allerjüngsten.
Ist es wurscht, das ist wurscht.
Aber wenn ich mich, glaube ich, auch freuen würde, ist Nicolò Barella bei Italien. Ob es auch schaffen wird, die Mannschaft das so zu leiten und das Offensivspiel so zu inszenieren, wie es bei Inter Mailand macht. Und ob Italien vielleicht wieder ein bisschen besser in die Spur kommt als zuletzt.
Ja, aber ich finde eher die ganze italienische Mannschaft. Man hat ja vor 4 Jahren auch nicht gedacht, dass sie da irgendeine Chance haben. Und am Ende gewinnen sie das Ding. Also
da war doch
aber, ich hatte sie nicht auf dem Zettel damals.
Ja, ich glaube, also die allerwenigsten. Und da war Viertelfinale gegen Spanien oder war das Halbfinale, Elfmeterschießen. Das gehört halt auch dazu. Die sind halt dann, unschönes Wort, aber die Italiener sind halt abgezockt und spannend.
Haben Sie den Kader eigentlich von Spanien gesehen?
Ja.
Da spielen 5, 6
14-Jährige.
Namen.
Ja.
Und der Rest ist alles nicht mehr der Kader, der man war. Also ich sehe Spanien nicht so stark, wie alle sagen. Und ob die mit dieser Favoritenrolle klarkommen, die sie gerade bekommen von allen, schwierig.
Ist halt immer die Frage, wer schießt die Tore. Ja, früher mal was Fernando Torres, ja. David Villa war da. Der Morata, ja, das ist.
Lamine Jamal oder was? Also
Dani Olmo hat.
Olmo, okay.
Ja.
Aber er ist mehr so der Vorlagengeber, wie ich sage. Er trifft ja auch. Er trifft, aber ich glaube, in der Saison macht er mehr Vorlagen, wie wenn er trifft.
Das Geile bei euch ist, nach einer Viertelstunde kommt ihr in Fahrt, aber nach einer Viertelstunde ist auch immer.
Jetzt haben wir die Copa America noch gar nicht besprochen.
Ja, das müssen wir
das wichtigste Turnier des Jahres.
Das müssen wir beim nächsten Mal machen. Und wir haben auch nicht Miro Klose in Nürnberg besprochen.
Ja, und hier neuen Bayern-Trainer Company haben wir auch noch nicht
besprochen. Und Djokovic, dass er sich verletzt hat, auch nicht, gell?
Dann das Formel 1-Rennen in Kanada, das fantastisch war.
Das war wirklich fantastisch. Ja, aber das bespreche ich dann im Motorsport.
Hallo, hier ist die Maria Höfel-Riesch und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 665 geht weiter mit Handball. Die letzte große Entscheidung ist gefallen und das ist Grund und Zeit genug, dass wir uns mit der ganzen Saison auseinandersetzen, aber natürlich ganz besonders mit dem Final Four vergangenes Wochenende in Köln und tun dies zum einen mit Götzi, Markus Götz von Sky. Servus Götzi.
Grüß euch.
Und mit Ralf Tögl von der Süddeutschen Zeitung. Servus Ralf.
Servus, morgen.
Ralf, du warst in Köln, ich habe mir das Ganze bei der Zone angeschaut und gerade dieses erste Halbfinale zwischen Aalborg und Magdeburg, ich schaue mir das an und denke mir, naja, es ist ja nett und fast bewegend und ergreifend, wie die Dänen da mitspielen, wie sie verteidigen, wie hart sie verteidigen, aber irgendwann und eher bald als nicht so bald wird Magdeburg einfach davonziehen, weil sie die bessere Mannschaft sind und das ist dann nicht passiert, hat man in der Halle auch dieses Gefühl gehabt live. Magdeburg müsste also das eigentlich gewinnen, aber irgendwie funktioniert es nicht.
Im Vorfeld war Magdeburg der klare Favorit, das ist richtig. Aber in der Halle, je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr merkte man, dass Aalborg deutlich stärker war als erwartet. Und schwer zu sagen, ob die Magdeburger davon überrascht waren. Die Spieler sagen natürlich alle nein, sie wussten das. Trainer Bennett Wiegert hat das auch gesagt, aber ein klein wenig kann man schon den Eindruck bekommen. Zudem haben die Aalborger, der Trainer, Der hat eine 5-1, eine offensive Deckung aufgestellt, die hat den Magdeburgern viel Raum im Rückraum genommen und damit sind sie nicht klar gekommen. Also das war, die waren sehr gut eingestellt und gut gecoacht.
Götzi, es klingt so einfach, 5-1-Deckung. Ist da in der Bundesliga noch niemand draufgekommen? Und ich möchte, ja, zuerst zu dieser Frage mal, Götzi.
Doch. Da sind schon auch andere schon draufgekommen, aber es ist halt immer auch eine Frage der Qualität. Ne? Wenn du eine 5-1 spielst, so wie Aalborg, und stellst mich da vorne hin, dann geht's auch nicht gut, auch wenn die Idee vielleicht gut ist.
Naja, vor 2-3 Jahren schon noch. Jetzt mit deinem neuen Knie, da es funktioniert nicht mehr. Oder ist es die Hüfte? Ich weiß gar nicht.
Nein, es ist unterm Strich eine Frage der Qualität und das ist auf jeden Fall etwas, was man hochvermutlich verstärkt sehen wird, auch in Zukunft gegen diesen Spielstil des SC Magdeburg. Es ist so. Also, wenn da das Timing nicht passt in diesen Abläufen, jetzt mal aus Abwehrsicht, dann bietest du da Räume an, die der SC Magdeburg zigfach ja schon auch gnadenlos ausgenutzt hat. Ja? Und bei Aalborg hat es sehr gut gepasst und dementsprechend haben sie dem SC Magdeburg Riesenprobleme bereitet oder zumindest phasenweise. Und das ist dabei herausgekommen. War aber nicht der einzige Grund, 7-6. Das kann einem gefallen oder nicht, aber was das für eine Bedeutung haben kann, das haben wir zum Beispiel auch bei der Europameisterschaft gesehen. Ja. Erinnert euch, Halbfinale Deutschland gegen Dänemark, erste Hälfte, deutsche Mannschaft vorn, dann kommt es 7-6 und die haben uns komplett kaputt gemacht und die haben dann halt natürlich sowohl in der dänischen Nationalmannschaft als auch bei Aalborg mit Mikkel Hansen den entscheidungsstärksten Spieler wahrscheinlich überhaupt in so einer Situation, unfassbare Passpräzision, unfassbare Sicherheit, also so, das ist aber alles, unterm Strich kommen wir immer wieder auf dasselbe Wort, also ich zumindest Qualität, und die war bei Aalborg halt vorhanden und ich gehe voll mit, Magdeburg war der Favorit, mir war allerdings die Underdog-Rolle, die man Aalborg vor diesem Final Four zugeschrieben hat, tatsächlich da schon zu groß quasi, also die Underdog-Rolle zu groß, weil also Leute, die sind jetzt nicht jetzt mit einem Freifahrtschein zu diesem Final Four gekommen. Insofern war ich jetzt auch nicht vollkommen von den Socken, dass die da ins Finale gekommen sind.
Was man vielleicht nur dazu sagen muss, das waren die besten Spiele vom Micky Hansen seit langer, langer Zeit. Also der hat wirklich jetzt gerade rechtzeitig zu einer Form zurückgefunden, die schon sehr nah an der Form war, die zu seinen guten Zeiten hatte.
Na, ist immer noch spannend. Ich habe den auch bei der Europameisterschaft gesehen. Ralf, der Samstag war aber dann auch irgendwie genau das, was ich auch bei der Europameisterschaft gesehen habe, nämlich ein Niklas Landin, der, okay, man kann sagen, ich war glaube ich 2 Minuten vor Schluss, wo er einen Ball gehalten hat, wo du dann sagst, okay, dann hat er das Spiel schon mitentschieden. Aber wenn man dann gesehen hat, was Emil Nielsen gegen die Kieler gehalten hat, das ist für mich jetzt fast, wenn ich Däne wäre, und ich bin gerne Däne, wenn ich Handball schaue, dann würde ich sagen, da hat sich, wenn es nicht eh schon passiert ist, sowas wie eine Wachablöse im dänischen Tor angekündigt, weil was Nielsen gegen Kiel gehalten hat, kann natürlich auch wieder Qualität von Kiel gewesen sein, aber das war natürlich ganz großes Kino.
Absolut, ja. Ich denke auch, die Wachablösung ist spätestens jetzt am Wochenende vollzogen worden. Landin hat halt immer noch die Qualität, wie in einem Halbfinale gegen Magdeburg, dass er in entscheidenden Momenten da ist. Das waren wahrscheinlich die zwei entscheidenden Aktionen zu dem Sieg. Aber Nielsen, der strahlt auch eine unglaubliche Sicherheit. Der hat eine Präsenz im Tor. Der scheint doch nichts, der ist ruhig im Tor, der hat ein unglaubliches Stellungsspiel. Also der hat mich extrem beeindruckt. Aber er war ja bei der EM schon ähnlich und den Weg geht er weiter. Und es ist ein ganz, ganz lustiger Kerl, der immer sagt, ja, er lernt und er wird besser, er wird immer noch besser. Und Selbstvertrauen hat er auch extrem. Er meinte nach dem Halbfinale, wenn wir das Finale nicht gewinnen, dann war das alles umsonst. Also für nix. Und ja, sehr, sehr, sehr beeindruckender Torhüter.
Tja, wenn er noch einen gescheiten Friseur hätte, Götzi, wenn er noch einen gescheiten Friseur hätte.
Das liegt im Auge des Betrachters, aber ich glaube, man kann es auf den Punkt bringen, wenn du Gonzalo Pérez de Vargas beim FC Barcelona den Rang abläufst und Niklas Landin in der dänischen Nationalmannschaft, dann kannst du kein Blinder sein.
Ja, aber damit schließt sich doch schon der Bogen zum THW Kiel, der im nächsten Jahr Gonzalo Pérez de Vargas im Tor haben wird.
Im übernächsten Jahr?
Nein.
Ab 25.
Ab 25? Oh, ich dachte jetzt schon, ja. Um Gottes Willen.
Nein.
Also so falsch liege ich. Götze, am Sonntag dann, Barcelona gewinnt wieder, kommen wir gleich dazu. Aber zuerst mal Spiel um Platz 3, wo es natürlich um nichts gegangen ist. Aber auf der anderen Seite, wenn Magdeburg gegen Kiel spielt, ein kleines bisschen Ehre ist ja doch noch dabei. Kiel hat gewonnen. Wie viel Cent gibst du auf dieses Ergebnis, wenn überhaupt einen?
Also, ich formuliere es mal so, nach diesem Halbfinale, nach dieser, wie viel waren es, 12 Unterschied für den THW gegen Barcelona, nach dieser Saison insgesamt, glaube ich, hatte der THW Kiel bei diesem Spiel um Platz 3 ein paar Gründe mehr, sich nochmal voll reinzuhauen. Ich will da dem SC Magdeburg gar nichts absprechen, aber man versetze sich doch einfach mal in die Situation beider Mannschaften rein, dann ist es doch nur logisch so. Ansonsten, diese Spiele um Platz 3, ich kann nachvollziehen, warum es sie gibt, weil ja die Fanlager dieser vier Mannschaften weite Wege zum Teil in Kauf nehmen, durch ganz Europa. In diesem Fall war es jetzt nur Deutschland, aber ihr wisst, was ich meine. Und da kann ich auch total nachvollziehen, dass man den Leuten die Möglichkeit garantieren will, dass man den eigenen Club zweimal sieht. Und man will natürlich auch, dass entsprechend die Halle dann gefüllt ist. So, aber ich glaube, das ist schon ganz schön tough, wenn du am Samstag so ein Halbfinale verlierst. Vor allem, wenn du ganz klar die Ambition hast, den Titel zu holen, dann da einen Tag drauf, um Platz 3 zu spielen.
Ja.
Ich habe mich vorher mit dem Duvnjak unterhalten und er meinte, ich hasse solche Spiele. Und die Trainer sagten, Spieler alle ein unnötiges Spiel, aber wir werden alles geben für die Zuschauer. Das war der einhellige Thema.
Ralf, jetzt was
können ich glaub, wir? Ich glaube, sorry, ja, ich glaube absolut, ich verstehe das komplett. Ich glaube aber tatsächlich jetzt explizit auf den THW Kiel gemünzt. Die Kieler hätten sich, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, eine weitere klare Niederlage, das wollten die nicht. Ja, das hätten die sich auch nicht erlauben können. Ja, es ist eh schon jetzt eine angespannte Situation in Kiel. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Deswegen,
absolut, ja.
Deswegen, die Kieler hatten trotz der Unlust von Dulle, die hatten guten Grund, sich da nochmal voll reinzuhauen.
Köln hat wieder geliefert. Köln wird bis 2029, glaube ich, das Final Four weiterhin austragen. Barcelona ist Rekordchampion. Warum, Ralf, funktioniert das so gut? Ganz ehrlich, ich war einmal dort, es war fantastisch. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr es war. Aber die Leute kommen gern nach Köln und die Halle ist natürlich wahrscheinlich die beste in Deutschland. Aber Köln hat ja, abgesehen von Gummersbach, das relativ in der Nähe ist, sage ich als Ausländer, eigentlich nichts mit Handball am Hut. Warum funktioniert das aus deiner Sicht so gut, Ralf?
Liegt A an den Zuschauern, du kriegst in Deutschland einfach, das haben wir die Großturniere gezeigt, kriegst du einfach jede Halle voll. Es gibt eine große Handball-Community, die solche Spiele, solche Turniere gerne sieht. Dann ist es eine unglaubliche Atmosphäre, die ja immer wieder beschrieben wird, mit diesen 20.000 Leuten, begeisterungsfähigen Leuten und dieses Champions League Final Four, da sind dann die vier verschiedenen Fanlager dabei, die sind dann schön aufgeteilt in die Ecken. Das ist einfach eine unglaubliche Stimmung, die diese 20.000 Leute da entfachen können. Das ist ja beim Basketball ganz ähnlich. Also es ist schon einzigartig. Ist natürlich auch die größte Halle, glaube ich.
Jo, ist es.
Ja, also ist einzigartige Stimmung. Deswegen haben sie den Vertrag ja auch kurz vorher bis 29 verlängert. Gute Entscheidung.
Götze, gute Entscheidung. Wird das Final Four im deutschen Pokal auch so lange dort bleiben? Oder wird das wieder ein bisschen wandern? Ich kenne es ja noch aus Hamburg.
Also ich, ich will jetzt in keiner Art und Weise dieses Köln Arena Event madig reden. Ich habe das ja auch schon zigfach genossen und es ist wirklich immer ein Hochgenuss. Gebe aber einfach mal rein als Gedanken, dass das, wenn man es jetzt von außen betrachtet, jetzt schon nicht optimal ist. Ich formuliere es mal so, sowohl für den europäischen Handball als auch für den Welthandball insgesamt, dass dermaßen viele Großevents dort stattfinden. Das ist ja in keiner Art und Weise despektierlich gegen Köln und diese Halle gemeint, aber es ist natürlich logisch, bringt die Tatsache mit sich, dass es offenbar nicht so viele Standorte gibt, ja, die sowas gewährleisten. Und das ist natürlich nicht so ein gutes Zeichen für den Handball. Das muss man einfach auch sehen. Ja. Das ist halt die andere Seite der Medaille.
Ja, ich glaube, die Münchner Halle wird nicht groß genug werden, was die Zuschauerkapazität angeht.
Nein, es geht ja auch nicht nur um, es ist ja, weißt du, wie gesagt, ich spreche gerade vom europäischen und vom Welthandball. Ja, und dann müssen wir halt auch mal über Deutschland hinausdenken. Und dann ist Deutschland immer in der Lage, also zumindest im Moment, ich weiß nicht, wie es in 20 Jahren aussieht, Großevents, also ein Champions League Final Four, ein DHB Pokal Final Four, eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft, top auszurichten mit fantastischen Zuschauerzahlen. Aber bitte, wer ist das noch? Niemand. Das ist das Problem, auf das ich hinaus will. Dass diese Sportart natürlich schon hat.
Ja, ja. Und ein Problem, das wir ganz kurz vielleicht noch ansprechen wollen, weil ich letzte Woche extrem unvorbereitet war bei Uwe und Annette. Aber wird die kommende Saison der Handball-Bundesliga jetzt mit 18 oder mit 19 Vereinen gespielt, Götzi? Hat sich da was geändert in den letzten 7 Tagen?
Morgen tagt, soweit ich informiert bin. Ich bin jetzt, ich gebe zu, ich bin jetzt gerade auch ein bisschen im Handballurlaub. Was bitter not tut. Aber soweit ich weiß, tagt morgen das Schiedsgericht erneut in Hannover an eben jenem Ort, an dem auch über den HSV entschieden wurde. Es soll, glaube ich, morgen sein, das Schiedsgericht. Und damit dann auch erstmal eine Entscheidung über diesen ersten Antrag des BHC, was immer dabei rauskommt.
Ist das eine richtig geile deutsche Eigenheit, Ralf, dass man sagt, okay, da gibt's diese Instanzen, oder ist das etwas, was man vielleicht möglicherweise auch im Ausland finden könnte? Weil wir kriegen es natürlich nicht mit, ob sowas in Frankreich auch passiert. Aber mich dünkt dieser ganze Prozess schon sehr, sehr deutsch.
Boah, schwierig, kenne ich mich auch zu wenig aus in der Materie. Aber das gab's ja schon mal. Und das gab es ja in verschiedenen Sportarten in Deutschland schon, dass dann eben die Liga erweitert wurde. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, da ist man in den Abläufen zu wenig drin, meiner Meinung nach. Oder ich zumindest. Und aber 19 Mann die Liga aufzustocken, weiß nicht, ob das angesichts der Belastungen, die Spieler haben, ohnehin schon, das ist ja brutal mit mehreren Wettbewerben, ob das dann so eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Ich möchte da aber auch nichts irgendwie gegen den belgischen HC sagen, die natürlich mit Klauen jetzt um ihre letzte Chance kämpfen.
Damit sie aber nur, Götzi, deine Prognose, die du vor Beginn der letzten Spielzeit gestellt hast, dann in der kommenden Spielzeit bestätigen können. Nämlich, dass sie positiv überraschen werden. Nur deshalb soll sie in der Liga bleiben.
Ja. Schön, dass du das nochmal auftischst, aber es ist dein gutes Recht.
Uwe hat das gemacht.
Quasi, ja, du nimmst das gerne nochmal mit. Das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Ja, da habe ich echt ordentlich daneben gehauen. Tatsächlich habe ich vor der Saison das Gefühl gehabt, dass der BHC positiv überraschen könnte. Es kam anders.
Slightly. Okay, dann machen wir jetzt eine längere Handballpause. Danke Ralf, danke Götzi. Die Big Show gibt's nächste Woche wieder mit der 666. Schauen wir mal, wen wir dann am Start haben zum Handball vielleicht. Jetzt gibt's eine Pause in der Big Show 665.
Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360.
Dankeschön.
Die Big Show 665 geht weiter mit Basketball. In der BBL stehen noch maximal 2 Spiele aus. Dann ist der neue deutsche Meister gekürt und ich freue mich sehr, dass der Coach wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Stefan Koch, servus Stefan.
Servus Jens, freut mich auch.
Stefan, wir haben vor ein paar Wochen gesprochen, bevor wir auf die Finalserie zu sprechen kommen, wo die Bayern seit Mittwochabend mit 2-1 führen. Vielleicht noch ein abschließendes Wort zur Saison der Chemnitz 99ers. Aus deinem Munde auch knapp dran, gegen Alba tatsächlich zu gewinnen und ins Finale einzuziehen. Jetzt hatten wir in der DEL, wie ich finde, mit meinem schlichten Geist eine vergleichbare Situation mit Bremerhaven. Ich habe keine Ahnung, wie gut Bremerhaven im nächsten Jahr sein wird. Wie gut wird Chemnitz im kommenden Jahr sein? Gibt es da einen Aderlass an Spielern, wie es in der BBL ja oft so ist? Wird das Team beisammen bleiben? Wie sieht da deine kurzfristige, mittelfristige Prognose aus?
Ich glaube, dass Chemnitz auch im nächsten Jahr sehr wettbewerbsfähig sein wird. Kevin Yebo, der herausragende deutsche Spieler der Niners, wird den Club verlassen. Es ist noch nicht ganz klar, wo er hingehen wird. Es wird sehr über Ulm spekuliert. Sie haben aber mit Jonas Richter, dem Chemnitzer Urgestein, ihren zweitwichtigsten deutschen Spieler halten können. Sehr beweglicher, guter Big Man. Die deutsche Rotation war ohnehin sehr kurz. Es kommt wohl Nikolas Tischler aus Braunschweig hinzu. Und die Mannschaft war so erfolgreich, dass jetzt international auch in einem höheren Wettbewerb spielen, nachdem sie ja den FIBA Europe Cup gewonnen haben. Von den guten Ausländern waren zum Teil schon längerfristige Verträge da. Auch hier konnte man schon den einen oder anderen verlängern. Und dieses Gesamtkonzept, glaube ich, ist mittlerweile so stabil, dass ich nicht befürchte, dass die Chemnitzer in der nächsten Saison irgendwie ins Bodenlose absacken können.
Könntest du für mich, aber auch für unsere Hörer ganz kurz nochmal erläutern, wie im Moment die Quote in der Easy Credit BBL aussieht zwischen Spielern mit deutschem Pass und Spielern, die keinen deutschen Pass haben? Sind das 6-6 in der Starting Tour, also in der Lineup von 12 Leuten, oder wie sieht das im Moment aus?
Exakt. Du darfst mit maximal 6 Ausländern spielen. Das ist die Situation. Und wenn du 12 Leute auf den Spielberichtsbogen schreibst, dann hast du 6 Ausländer und 6 Deutsche. Wie du das allerdings auf dem Feld regelst,
ja, das ist klar.
Regularien. Du kannst gleichzeitig mit 5 Ausländern spielen, gleichzeitig mit 5 Deutschen, kannst das mischen, wie du willst. Aber pro Spiel sind maximal 6 Ausländer einsatzberechtigt.
Wie ist denn, und wir kommen tatsächlich gleich auf die Finalserie, aber wie ist denn der Pool an deutschen Spielern aus deiner Sicht, wie hat sich der über die letzten Jahre entwickelt? Weil das die Besten entweder zu Bayern oder früher oder später, nicht sofort, aber früher oder später entweder zu Bayern oder zu Alba gehen, das scheint mir ein Muster zu sein. Gibt es genug gute, junge deutsche Spieler, die nachkommen?
Also zunächst mal sehe ich dein Muster nicht so, wie du es siehst. Sondern das Muster ist eigentlich, dass die Top-Spieler im Ausland sind. Wir haben mittlerweile, glaube ich, 5 Deutsche in der NBA. Wir haben Deutsche, die Euroleague im Ausland spielen, wie Johannes Vogtmann, wie Maodolo, wie Tibor Pleiss, wie Justus Hollatz. Das heißt, die Deutschen, die das absolute Top-Niveau haben, ja, die sind dann wirklich am Ende in München oder in Berlin. Ich glaube nach wie vor, dass unsere Basis zu dünn ist. Wir haben zuletzt mit den Jugendnationalmannschaften gute Erfolge gehabt. Der Jahrgang 2005 ist EM Dritter, glaube ich, gewesen. Die 2-6er sind ein sehr, sehr interessanter Jahrgang. Auch die 2-7er haben eine gute EM gespielt. Aber es ist einfach dieser Sprung ist extrem groß. Deswegen hat ja auch der Verband irgendwann diese NBBL eingeführt, also diese Nachwuchsbasketball-Bundesliga, in der Spieler ein Jahr länger spielen dürfen, als das früher in der sogenannten A-Jugend der Fall war. Das heißt, wir haben ein Jahr länger im Jugendbereich, um diesen Schritt zu machen. Wir haben die Chance, mit Doppellizenz zu spielen. Das heißt, Spieler können, die unter 23 sind, können in der Bundesliga spielen, gemeldet sein und gleichzeitig in der niederklassigen Mannschaft spielen, weil sie wahrscheinlich in der Bundesliga nicht genug Minuten bekommen. Also es ist viel in die Wege geleitet, aber der Pool ist noch nicht an Spielern, ist noch nicht da, um deine Frage konkret zu beantworten, wo er sein sollte.
Ja, ich rechne gerade, wenn du sagst Jahrgang 2007, okay, das sind 17-Jährige in diesem Jahr, teilweise noch 16-Jährige jetzt. Und übrigens, liebe Zuhörer da draußen, ihr wisst ja, wenn Stefan Koch ein anderes Muster erkennt als ich, kann man sich zu genau 100% sicher sein, dass das von Stefan Koch erkannte Muster das Richtige ist.
Oh Gott. Oh,
Jens. Nein, es ist ja alles gut. Und die Frage daran anschließend, weil ich natürlich jetzt im Tennis, es ist vielleicht immer schon so gewesen, aber die Aufmerksamkeit durch manche Spieler und Spielerinnen ist ein bisschen größer geworden auf das College. Hat sich in deiner Wahrnehmung die Anzahl der deutschen College-Spieler, ist die konstant über Jahre gleich geblieben? Natürlich mit Moritz und Franz Wagner überragende Beispiele in den letzten Jahren. Oder ist das mehr geworden, eben aufgrund dieser Beispiele? Gibt es da irgendeine Entwicklung, die bemerkenswert wäre?
Ja, das College wird in den nächsten Jahren eine immer größere Rolle gewinnen. Das College hat zwischenzeitlich extrem an Bedeutung verloren. Aber dass das College jetzt so an Bedeutung gewinnt, hat nichts mit Moritz und Franz Wagner zu tun, sondern es hat etwas mit Geld zu tun. Die Zeiten, wo du am College kein Geld bekommen hast, sind vorbei. Am College wird mittlerweile Spielern Geld bezahlt. Wie das rechtlich und so weiter funktioniert, ist zu komplex, das jetzt hier aufzudröseln. Aber du kannst am College als Basketballspieler mittlerweile Geld verdienen. Und du kannst als 18-Jähriger darüber gehen und kannst eine Summe verdienen, die viel, viel größer ist, als wenn du hier in Deutschland in der Bundesliga als 11. oder 12. Mann unterschreiben würdest. Und deswegen wird dieses College-Thema für den Deutsch oder insgesamt für den internationalen Basketball ein Riesenthema sein. Die absoluten Top-Spieler, die ohne College an die NBA gehen können, so wie die, sag ich mal, jungen Spanier, wie der junge Spanier in Ulm oder der junge Franzose in Ulm, also sprich Juan Núñez und Paco Gladier, die müssen diesen Weg nicht unbedingt gehen. Die sind so gut, dass sie direkt in die NBA gehen können. Aber alle anderen, die dieses absolute Top-Niveau nicht haben, werden immer, immer stärker in den nächsten Jahren ans College gehen.
Okay, das schauen wir uns an. 63-67, das Ergebnis am Mittwoch. Und ich weiß schon, gleichzeitig haben die Boston Celtics über 100 Punkte erzielt, die Mavs. Leider sage ich da in Klammer ein bisschen weniger als 100 Punkte und ich weiß schon, es sind 8 Minuten Unterschied. Aber gilt der alte Spruch Defense wins Championships gerade in diesem Jahr umso mehr in der Basketball-Bundesliga, Stefan?
Ja, also ich glaube, dass beide Mannschaften auf einem extrem hohen Niveau verteidigen. Ich glaube aber auch, dass beide Mannschaften auf einem extrem hohen Niveau angreifen. Warum es trotzdem nicht zu mehr Punkten kommt, glaube ich, liegt auch in ganz hohem Maße am Energielevel, das noch vorhanden ist. Wir spielen im Gegensatz zur NBA, wo es deutlich mehr Pausen im Moment gibt in Deutschland, alle 2 Tage ein Spiel. Das heißt, Alba hat die 5 Spiele der Chemnitz-Serie gehabt und jetzt die 3 Spiele gegen München. Das heißt, die hatten im Prinzip 8 Spiele in, 16 Tagen. Und das hinterlässt Spuren. Zumal gerade bei den Berlinern, die extrem personell geschwächt sind, denen 4 Leistungsträger fehlen, alle 3 etatmäßigen Spielmacher. Und deswegen mag es für den Außenstehenden so scheinen, als ob das nicht besonders attraktiver Basketball sei. Dem würde ich vehement widersprechen. Ich finde, wir sehen bislang eine Finalserie auf einem sehr hohen Niveau.
Das wollte ich damit auch gar nicht unterstellen, aber ich erinnere mich noch vor vielen, vielen Jahren, als es war ZSKA Moskau, glaube ich, die ich gesehen habe in der Euroleague, wie sie bei Bayern gespielt haben, und ich habe ja keine Ahnung vom Basketball, ich schaue zwar gerne zu, aber selbst dort habe ich mir gedacht, Wahnsinn, diese Defensive, das ist so lästig, das ist mit so einer Intensität, wie man sie gut in den Playoffs in der NBA vielleicht sieht, aber ganz sicherlich nicht in einem Regular Season Game in der ersten Halbzeit. Und ich finde schon, dass das ein Markenzeichen, und da bin ich wieder bei einem Muster, das vielleicht nicht stimmt, aber für mich ist das ein Markenzeichen europäischen Basketballs, dass eben, ich weiß auch nicht, ob die Schiedsrichter mehr erlauben, vielleicht ist auch das der Fall, aber für mich ist europäischer Basketball, Spitzenbasketball schon auch sehr defensiv, defensiver geprägt so als in der NBA. Liege ich da auch so falsch?
Definitiv richtig. Nein, da gebe ich dir komplett recht, dass die Defensive und die defensive Konzeption in Europa eine deutlich größere Rolle spielt und dass das auch in dieser Serie zwischen Berlin und München natürlich der Fall ist. Nein, da bin ich 100% bei dir.
Jetzt hast du, also die Serie, wer es nicht mitverfolgt hat, die Bayern gewinnen das erste Spiel und man denkt sich, okay, zweites Spiel zu Hause. Mit den genannten Vorzeichen von dir, alle drei Point Guards von Alba sind verletzt, können nicht spielen. Denkt man sich, okay, es war ein schöner Run für Alba, aber das war's dann auch. Dann gewinnt Alba das zweite Spiel in München. Könnte die Serie also in Berlin eigentlich zu Ende bringen, was sie jetzt nicht geschafft haben, weil sie das dritte Spiel verloren haben. Aber du hast eine sehr interessante Kolumne geschrieben, Analyse geschrieben bei Magenta Sport, auf der Website der BBL und ich habe mir die durchgelesen und ich frage mich jetzt, was hat Pablo Laso, wenn überhaupt, verändert zwischen Spiel 2 und Spiel 3? Es ist ja keine Pause, es ist eigentlich keine Trainingszeit. Wie funktioniert das? Was kann ein Coach da ändern, wenn er denn was geändert hat?
Also du hast natürlich die Möglichkeit, schon etwas zu verändern. Du kannst es nicht mit übermäßiger Dauer und übermäßiger Intensität im Training einstudieren. Das, was Pablo Laso gemacht hat, ist, er hat den besten Werfer, der Berliner Matt Thomas, deutlich stärker in seinen defensiven Fokus gerückt. Die Münchner haben mit einer sogenannten Box-and-One-Verteidigung angefangen. Das bedeutet, dass vier Verteidiger in einer Zonenverteidigung waren, also praktisch in einer Raumverteidigung. Und der fünfte Verteidiger hat Mann gegen Matt Thomas gespielt und versucht, ihn überhaupt erst gar nicht an den Ball kommen zu lassen. Auch im weiteren Verlauf des Spiels haben die Bayern da schon einen Fokus auf Thomas gelegt, haben ihn oftmals Gesicht zu Gesicht verteidigt. Also auch wenn sie in einer reinen Manndeckung waren, haben sie seinen Verteidiger praktisch aus den Hilfsrotationen rausgenommen. Das war, glaube ich, die wichtigste taktische Anpassung der Münchner. Dazu kam, dass Nick Weiler-Webb, der lange verletzt war, der in Spiel 2 zurückgekommen ist, mit 4 Minuten in Spiel 3 deutlich mehr gespielt hat und mit seiner Ruhe sowohl in der Entscheidungsfindung als auch in der ausführenden Handlung dann die Offensive der Münchner sehr stabilisiert hat.
Ja, es geht Schlag auf Schlag, Stefan. Vielleicht haben wir morgen schon den neuen deutschen Meister gekrönt. Oder traust du Alba auch nochmal den Ausgleich zu?
Also so wie sich Alba mit dieser Resilienz, mit der sich diese Mannschaft bislang präsentiert hat, muss man ihr das zutrauen. Die Wahrscheinlichkeit würde ich trotzdem bei unter 50% ansiedeln. Weil wir haben über die ganzen Verletzten bei Berlin gesprochen. Dazu kommt noch, dass ihr wichtigster Innenspieler, ihr Kapitän, Weltmeister Johannes Thiemann, mit massiven Patellasehnenproblemen kämpft. Er hat Spiel 1 komplett ausgesetzt. Er hat in Spiel 2 bei dem Sieg in München gut gespielt. Er hat gestern sich 11,5 Minuten mit schmerzverzerrtem Gesicht gequält. Und entsprechend, glaube ich, ist davon auszugehen, dass ja, er möglicherweise, so wie er am Mittwoch aussah, vielleicht am Freitag gar nicht spielt, wenn vielleicht auch nur schwer angeschlagen. Also die besseren Karten liegen relativ eindeutig bei den Bayern im Moment.
Dann lass uns, Stefan, noch einen Blick über den großen Teich wagen, weil ich schon, glaube ich, zu Recht davon ausgehe, dass dein Interesse an der National Basketball Association nach wie vor groß ist. Da steht es im Moment 3-0 für die Boston Celtics, die den Titel gewinnen werden. Da muss man jetzt kein großer Prophet sein. Ich bin nicht nur wegen Maxi Kleber, sondern vor allen Dingen natürlich auch wegen Luca Dallas sehr, sehr verbunden. Hättest du vor Beginn dieser Serie gedacht, dass es tatsächlich dann so deutlich zugunsten von Boston, ob es jetzt 4-0 oder 4-1 wird, egal, aber hättest du diesen deutlichen Verlauf vorhergesagt?
Es kann ja auch noch 4-3 für Dallas werden.
Ja, es sollte 4-3, aber ich glaube nicht dran. So wie sich Luca über den Platz schleppt.
Also ich glaube es auch nicht. Ich muss sagen, dass Boston auf jeden Fall der Favorit war in dieser Serie für mich. Es gab viele Leute, die gesagt haben, das ist fast eine Serie auf Augenhöhe. So habe ich es im Vorfeld nicht wahrgenommen. Ich finde, dass Boston eine sehr gut ausbalancierte Mannschaft ist. Natürlich hat Luca mit Kyrie Irving in dieser Saison, vor allem mit einem anderen Kyrie Irving als in der Vergangenheit, der, glaube ich, spielerisch und menschlich sehr gereift ist, eine Unterstützung gehabt, die Dallas so weit gebracht hat. Aber wenn man alle Puzzleteile addiert, dann ist Boston die bessere Mannschaft. Und ich war mir auch relativ sicher vorher, dass Boston das gewinnen würde. Dass jetzt natürlich sogar ein Sweep möglich ist, kann man ja auch nicht ausschließen, dass es hier ein 4-0 gibt. Ehrlich gesagt, das hätte ich nicht gedacht, aber ich war schon relativ überzeugt davon, dass Boston diese Serie gewinnen würde.
Coach Stefan Koch, die Rausschmeißerfrage in dieser Woche für einige wird sein. Stefan, ich weiß, du bist auch Fußball interessiert. Hast du dich bemüht um Karten für die Europameisterschaft? Bist du eher jemand, der sich's im Fernsehen anschaut? Wie wird die Verbindung Stefan Koch und Fußball-Europameisterschaft in Deutschland aussehen?
Mein Nachbar ist ein alter Fußballer, ein sehr angenehmer Nachbar und Freund, der eine große Expertise hat, und wir werden uns, ich weiß nicht, wie unsere Frauen damit zurechtkommen werden, aber wir werden uns diese Fußball-WM des Öfteren gemeinsam auf dem Sofa anschauen und das ein oder andere Getränk dabei öffnen, das zum Fußball durchaus Berechtigung hat.
Gut, ich habe gerade die Preise gesehen beim Fanfest in München. Also ich hoffe, ihr kauft Support Your Local Getränkedealer, weil das ist nicht mehr feierlich gewesen,
for sure,
was da gestern aufgerufen ist. Stefan Koch, Stefan, vielen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 665.
Servus, das ist der Felix Neureuther und ihr hört das Sportradio 360.
Big Show 665, wir wenden uns dem Motorsport zu. Das heißt zum einen in Tübingen. Stefan De Voice Heinrich, grüß dich De Voice.
Ich grüße euch.
Und dann schalten wir, ich denke, nach Oberösterreich zum Chefredakteur von Formel1.de, nach längerer Zeit mal wieder dabei, Christian Nimmervoll. Servus Christoph. Christian, Entschuldigung.
Servus Jens.
So lange bist du schon immer dabei.
Das hat hier gerade zum Schütten begonnen, wie aus Kübeln. Das ist unglaublich.
Regen ist der große Gleichmacher, Christian. Das haben wir irgendwie ja auch in Montreal gesehen. Und wenn man sich dieses Rennen anschaut, das, wie ich fand, doch sehr unterhaltsam war. Also es ist nichts passiert, nichts Gröberes und so unterhaltsamer Rennverlauf. Ist meine Frage, wenn man sich aber das ganze Wochenende anschaut und vielleicht sogar die Rennen davor, ist der einzige Unterschied zwischen dem Führenden in der Weltmeisterschaft, zwischen Max Verstappen und dem Rest, jetzt tatsächlich nur noch die Brillanz von Max Verstappen selbst? Weil vom Auto her, wenn man schaut, was Sergio Perez veranstaltet, die letzten drei Grand Prix, dann kann es ja nur noch Max sein. Also ich beantworte die Frage fast selbst, aber du bist der Experte, Christian.
Ja, ich wollte gerade sagen, du nimmst mir die Analyse schon so ein bisschen fast vorweg, Jens. Aber ja, es ist tatsächlich, ich möchte jetzt nicht den Begriff Zeitenwende, der aus einem ganz anderen Kontext kommt, hier überstrapazieren und missbrauchen. Aber es ist schon so ein bisschen, dass sich gerade was verschiebt in der Formel 1. Also diese Jahre der totalen Red Bull-Dominanz sind gefühlt seit ein paar Rennen so ein bisschen vorbei. Weil es ist ja nicht nur in Montreal so gewesen, dass sich Max Verstappen wirklich, wirklich, wirklich hat strecken müssen, um diesen Grand Prix zu gewinnen. Auf Pole gefahren, jetzt sogar erstmals ein Mercedes, also da kommt gerade noch ein viertes Team dazu, was an der Spitze wirklich mitkämpfen kann, sondern es geht ja schon seit ein paar Wochen so. Miami, der Sieg von Lando Norris in Imola, war es richtig spannend. Monaco, war Max Verstappen nur auf Platz 6. Jetzt, also die Zeiten, wo die Siege ihm nur so entgegengefallen sind, ich glaube, die sind tatsächlich vorbei. Er hat jetzt echte Gegner. Das Einzige, wo man halt noch so ein bisschen vorsichtig sein muss, ist erstens, er hat im Hinblick auf einen spannenden WM-Kampf, den wir uns natürlich alle wünschen, schon sehr viel Vorsprung in der Weltmeisterschaft, die allerdings auch noch sehr lange ist. Und zweitens kommen jetzt wieder Strecken, die dem Red Bull potenziell vielleicht ein bisschen besser liegen könnten. Denn sowohl Imola als auch Monaco als auch Montreal zuletzt waren doch Strecken, wo ein paar von diesen Schikanen mit relativ relativ hohen Randsteinen drin war. Und das hat man bei Red Bull als eine der großen Schwachstellen des aktuellen Autos identifiziert. Da kann man nicht so brutal drüber fahren, wie andere das können. Und das kostet natürlich ein bisschen Zeit, wenn Verstappen dann einfach nicht so eng, nicht so brutal drüber fahren kann, sondern die etwas weitere Linie fahren muss. Das war mit Sicherheit nicht ideal für Red Bull und es könnte tendenziell wieder ein bisschen einfacher werden. Aber ganz grundsätzlich ist der Trend eindeutig, dass die zwei, drei Verfolgerteams, also McLaren und Ferrari schon länger und jetzt sieht es danach aus, dass auch Mercedes einen Schritt gemacht hat, wirklich zumindest dran sind an Red Bull und Max Verstappen. Und der Abstand zu Sergio Perez, du hast gesagt, der war eklatant und das ist immer der beste Gradmesser dafür, wie viel ist eigentlich Red Bull, wie viel ist eigentlich Max Verstappen. Ich glaube, momentan ist sehr, sehr viel Max Verstappen davon.
Der Voice, ist diese Situation aber nicht vielleicht was, was sich Max, den ich Max nennen darf, aber persönlich natürlich nicht kenne, die sich Max Verstappen vielleicht auch wieder mal wünscht, nach zwei Jahren dieser unglaublichen Dominanz, dass es jetzt wirklich ans Racen geht. Natürlich waren da ein, zwei enge Rennen dabei, aber jetzt muss er wirklich in jedem Rennen zeigen, dass er der Beste ist. Hat am vergangenen Wochenende, also beim Rennen dann auch sicherlich diesmal Glück gehabt, dass er in Miami nicht gehabt hat mit dem Safety Car. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Max diese Herausforderung ja richtig liebt.
Das glaube ich auch. Also Solofahrten sind per se relativ uninteressant, wobei man als Profi natürlich weiß, dass immer eine Riesenmannschaft hinter einem steht, dass da unheimlich viel Geld involviert ist. Also auch einfache Siege sind ganz schön und nimmt man gerne mit, glaube ich. Aber der Max ist ein Kämpfer. Wir haben ja teilweise unter anderem jetzt Monaco auch gesehen. Der ist dann nebenbei tatsächlich noch online ein Computerspiel gefahren, mehrere Stunden. Der kann gar nicht genug kriegen. Und er ist ein Beißer, das wissen wir auch. Ich habe auch den Eindruck, dass tatsächlich, der Christian verfolgt das ja als Chefredakteur von Formel 1 immer noch ein bisschen mehr. Aber ich habe den Eindruck, dass er tatsächlich sich dann auch mehr freut, wenn man so ein bisschen die Körpersprache bei den Siegerehrungen interpretieren darf. Ich sehe es ähnlich wie der Christian, dass tatsächlich jetzt mit Spanien, mit Österreich, England wirklich Schrecken kommen, wo dieses Defizit mit der Vorderradaufhängung vielleicht nicht ganz so eklatant ist. Bei den Racing Bulls haben sie im Übrigen jetzt auch gemerkt, bei denen ging es deutlich besser. Wir haben ja auch einen sehr starken Daniel Ricciardo gesehen. Auch der Tsunoda hat bis zu seinem Fehler sehr gut ausgesehen. Die haben also in Kanada das gut über die Curbs hinbekommen. Möglicherweise kann man sich da auch angucken, was die anders gemacht haben und eine Lösung finden. Aber klar, eine gemähte Wiese, wie wir im Schwabenland sagen, ist es für Max in diesem Jahr überhaupt nicht. Und da kommt dann, es wurde ja gerade schon von euch rausgearbeitet, tatsächlich der spezielle Verstappen-Faktor durch und den braucht man auch bei Red Bull.
Jetzt weiß ich nicht, Christian, wer das in den letzten Wochen gesagt hat, ob es Max Verstappen war oder doch Dr. Helmut Marko. Ich tippe mal auf Dr. Helmut Marko, dass der hat irgendwie gemeint, sinngemäß, naja, nach all diesen Updates gleichen sich die Autos erstaunlicherweise immer mehr dem Red Bull an. Ist das tatsächlich zu beobachten, dass diese Updates nichts anderes sind, als dass man den überlegenen Red Bull insofern, dass man ihn einfach zu kopieren versucht?
Ich glaube, es ist zweierlei. Das eine ist mit Sicherheit, und das haben wir letztes Jahr ja schon gesehen, als zum Beispiel Aston Martin, McLaren plötzlich mit Seitenkastenkonzepten dahergekommen sind. Also das sind diese Lufteinlässe flankierend neben dem Fahrer, die dann doch sehr wie am Red Bull ausgesehen haben. Also ich glaube, die Grundkonzepte orientieren sich dann schon immer am schnellsten Auto so ein bisschen. Allerdings darf man auch nicht den Fehlglauben haben, dass man sagt, die bauen jetzt einfach den Red Bull komplett nach. Ganz so einfach ist es nicht, weil jedes Auto hat seine eigene Strömungsdynamik und welcher Frontflügel flappt dann oder welche Einmuldung in den Unterboden genau ideal funktioniert. Das kann am McLaren was ganz anderes sein am Red Bull. Also ich glaube, wir dürfen nicht übersimplifizieren. Trotzdem ist es natürlich so, dass sich die anderen anschauen, was macht der Branchenführer gerade und daraus ihre Inspirationen ableiten und da dann die Ingenieure ihre eigenen Ideen und Konzepte entwickeln, die sich natürlich ein bisschen angleichen. Die zweite Ebene, die gemeint ist, ist glaube ich einfach die, dass dieses neue Reglement, das ja eigentlich schon 21 hätte kommen sollen, dann wegen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Zuge der Corona-Pandemie verschoben wurde auf 22, jetzt inzwischen aufs, muss ich mal kurz nachrechnen, dritte Jahr geht und nur noch bis Ende 2025 da sein wird. Und das ist eigentlich auch historisch in der Formel 1 Geschichte immer so gewesen. Je länger ein Reglement wirklich halbwegs stabil ist, ganz stabil war es ja nicht, es gab mini kleine Änderungen, aber die waren wirklich eher kosmetischer Natur in den letzten zwei Jahren. Je länger ein Reglement stabil ist, desto weiter rückt das Feld zusammen. Ganz einfach, weil derjenige, der am Anfang einen großen Vorsprung hatte, schon ziemlich weit oben am Plafond davon ist und einfach nicht mehr so viel Spielraum hat zu entwickeln, die anderen aber schon und natürlich irgendwann, zwar ein bisschen länger brauchen, aber irgendwann auch drauf kommen, wie es geht. Und da rückt das Feld einfach gerade sehr, sehr dicht zusammen und ich glaube, das ist eine relativ natürliche Entwicklung, die wir da gerade erleben, mit der Gefahr, dass dann 2026, wenn die Karten ganz neu gemischt werden, sich alles wieder ein bisschen weiter auseinanderziehen wird.
Jetzt hätte man The Voice, glaube ich, wenn man Toto Wolff angeboten hätte, ich sage der Toto, pass mal auf, dritter, vierter Platz, Montreal, ja oder nein? Hätte er wahrscheinlich vor Montreal gesagt, komm, wo muss ich unterschreiben? Ich lade euch auf ein Bier ein oder auf irgendein Kaltgetränk, ein anderes. Aber muss nicht nach dem Verlauf dieses Wochenendes gerade George Russell sich in seinen britischen Hintern beißen?
Ich glaube, das tut er auch, denn tatsächlich, Christian hat es ja schon angedeutet, wir haben die Tendenz in den letzten Rennen gesehen, dass Mercedes wirklich näher rankommt, offenbar den Arbeitsbereich des schwierigen Autos, das W15 deutlich breiter hinbekommen hat. Die haben die von Christian gerade beschriebenen Schritte ganz offensichtlich gemacht und die richtigen Schlüsse rausgezogen. Der letzte Schritt war offenbar der neue Frontflügel, den ja jetzt in Montreal beide Fahrer hatten, also Russell wie auch Hamilton, und der war ganz offenbar in Kombination mit den bisherigen Veränderungen nochmal ein Riesenschritt nach vorne. Insofern ist tatsächlich, wenn man sich das Qualifying anguckt, die Startaufstellung und das, was am Ende bei hinten runterkam, 3 und 4, im Hinblick auf die letzten 10 Jahre der Silberpfeile, eigentlich ein tolles Ergebnis, aber es wäre, glaube ich, mehr drin gewesen. Und darauf zielt ja deine Frage ab.
Genau, und also George Russell hatte ich auch ein paar Fehler noch gesehen während des Rennens, aber wurscht, schwamm drüber. Es sei denn, Christian möchte noch was zu Mercedes sagen, und wenn ja, tu es bitte, Christian, aber ordne bitte dann auch gleich die Gemengelage bei McLaren im Team im Moment ein. Ich hatte schon den Eindruck, dass Oscar Piastri bisschen lästig war, bisschen frech, aber gerade die letzten 3 Rennen und vor allen Dingen natürlich auch der Sieg von Lando Norris in Miami, auch wenn der wieder umgekehrt mit Safety Car, jada, 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 muss man trotzdem erst gewinnen. Ist denn die Hierarchie im McLaren-Team jetzt absolut safe aus Sicht von Lando Norris? Wie beurteilst du die Lage dort?
Ich glaube nicht, dass Lando Norris absolut safe, weil du implizierst damit ja, dass das eine klassische Nummer 1 Position ist im Team. Das würde ich so nicht sagen. Aber es ist schon so, dass wir dürfen nicht vergessen, Oscar Piastri ist erst in seinem 2. Jahr in der Formel 1. Der ist zweifellos unfassbar schnell, denn seine Messlatte ist mit Lando Norris einer von denen, die als die besten Fahrer der Formel 1 schon in der Gegenwart gelten und der wahrscheinlich auch in Zukunft so zu den Top 2, 3, 4 Piloten gehören wird. Und an dem wird Oscar Piastri gemessen. Und er tut das, das sieht man immer wieder. Er fährt in Qualifyings manchmal schneller als Lando Norris. Er ist phasenweise auch in Rennen schneller als Lando Norris. Also man sieht, dass das Talent da ist. Manchmal gelingt es ihm dann aber nicht. Zum Beispiel, weil er die Reifen ein bisschen schlechter managt und deswegen ein bisschen Performance verliert gegen Ende der Stints. Manchmal gelingt es ihm dann halt nicht ganz, das Level von Lando Norris zu halten. Ich glaube aber, dass das im 2. Jahr in einer Formel 1, in der so wenig getestet wird wie noch nie und für die Fahrer das dementsprechend auch schwierig ist, Simulator zum Trotz, dass man das auch so ein bisschen nachsehen kann und dass Piastri einfach noch ein bisschen mehr Luft hat in seiner Entwicklung als Rennfahrer nach oben. Dafür wird er einfach vielleicht noch 1-2 Jahre brauchen, bis er so wirklich am Peak angekommen ist, wohingegen Norris da ganz klar schon ist. Ansonsten schätze ich die beiden grundsätzlich von ihrer fahrerischen Entwicklung ähnlich ein. Wenn wir jetzt aber ganz speziell von der aktuellen, von der laufenden Saison sprechen, ist es natürlich schon so, dass Norris schon ein paar Punkte Vorsprung hat. Und ich glaube, sollte es eine Situation mal geben, irgendwann im Sommer oder Herbst, wo dann die Frage ist, okay, wir haben, so wie bei Mercedes gerade, vielleicht nur einen neuen Frontflügel, würde man wahrscheinlich schon eher Richtung Lando Norris tendieren. Daraus aber abzuleiten, dass Norris quasi die fest eingekesselte Nummer 1 ist, so wie Michael Schumacher das früher bei Ferrari war, das würde ich nicht unbedingt tun, sondern ich glaube, wenn sich nächstes Jahr vielleicht die Dynamik ein bisschen anders entwickelt und dann eher Richtung Piastri ausschwenkt, dann würde man das auch genau umgekehrt handeln. Also ja, Norris vielleicht so ein bisschen Nummer 1A, Piastri 1B bei McLaren, aber nicht aus Gründen, weil man Piastri sabotieren möchte, sondern einfach, weil es die WM-Dynamik bisher so ergeben hat.
Also diese telepathischen Eigenschaften, die Christian hat, finde ich erstaunlich, weil er lässt den Namen Michael Schumacher fallen. Und ich habe schon meine Frage für The Voice vorbereitet. In Zeiten von Michael Schumacher, aber gerade die Person Michael Schumacher selbst, die hätte doch The Voice wenn es da ein neuer Frontflügel daherkommt, da wäre doch das Rennen am Sonntag um 17 Uhr beendet gewesen und am Montag um 6 in der Früh wäre Schumacher wahrscheinlich schon in Maranello gewesen und hätte diesen Frontflügel getestet, bis er ihn unter allen Lebensumständen dann auch beherrscht hätte. War das damals die bessere Formel 1 oder ist es jetzt die bessere Formel 1, wo, wie Christian ja sagt, es so wenig getestet wird wie noch nie?
Ich glaube, das sind unterschiedliche Zeiten, kann man so nicht vergleichen. Ich würde es insofern auch nicht bewerten wollen, ob das besser war oder schlechter. Es war eine völlig andere Zeit und eine andere, offenere Technik. Auf der anderen Seite sind wir jetzt auch mit der Formel 1 als Königsklasse in einem Umfeld von doch durchaus etwas schwierigen wirtschaftlichen Zeiten, dass man tatsächlich auf die Kosten im gesamten Motorsport achten muss. Auch in der Formel 1, in der MotoGP ist es ja vergleichbar. Im Langstreckenbereich haben wir jetzt am kommenden Wochenende in Le Mans als Königsklasse die Hypersportwagen, die etwa ein Sechstel kosten von dem, was tatsächlich früher die Super Audis in der LMP1-Klasse gekostet haben. Die kosten ein Sechstel und machen eine super Show. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch in Le Mans dann 8 Hersteller. Also du musst natürlich, und das brauchst du auch dauernd, Werke und Hersteller haben, um Motorsport auch entsprechend in der Breite marketingmäßig, PR-mäßig verkaufen zu können. Die haben nämlich die Ressourcen und das Personal dazu. Die kommen aber nur, und das Gegenbeispiel sehen wir gerade in der Rallye-WM, wenn tatsächlich die Kosten überschaubar sind. In der Rallye-WM haben wir ganz dünnes Eis. Wir haben 3 Hersteller, wobei der dritte Hersteller Ford auch nur so halbwerkseitig mit dabei ist, die auch so ein bisschen kokettieren, überlegen, ob sie aussteigen sollen. Also du musst auch die Formel 1 so machen, dass tatsächlich das Ganze bezahlbar ist. Und natürlich war das endlose Testen zu Michael Schumachers Zeiten ein Riesenkostenfaktor. Ich würde auch, glaube ich, ähnlich wie Christian sagen, dass die heutige Formel 1 mit den limitierten Tests tatsächlich ein bisschen mehr Unsicherheitsfaktor dabei hat und ein bisschen mehr Spannung. Wir können uns gerade in diesem Jahr bei den letzten Rennen, wir haben es ja gerade Revue passieren lassen zu Beginn unseres Motorsport-Talks, wir haben extrem ausgeglichene, spannende Rennen. Es ist kein Sololauf vorne mehr, das wir automatisch wussten. Es kann nur der Max sein. Gerade jetzt auch Kanada war ein extrem unterhaltsamer Grand Prix. Nicht nur für die Formel 1 Freaks, sondern auch für die Breite. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir tatsächlich Unvorhersehbarkeit haben. Das ist beim Langstreckensport immer schon so gewesen. MotoGP haben wir im letzten Jahr mit Pecco Bagnaia und Ducati eigentlich Solo-Siege gesehen. Auch das ist jetzt vorbei mit einem Pedro Acosta. Da kommen junge Leute nach, wie eben ein Piastri. Das ist wichtig, dass die tatsächlich am Thron der Etablierten rücken und dass wir trotzdem aber ein klares Reglement haben, bei dem die Kosten im einigermaßen überschaubaren Rahmen sind. Und das wird mit dem neuen Reglement, Christian, ja dann ähnlich sein.
Genau, das wird ganz ähnlich sein, denn das war ein Grund. Es ändert sich ja nicht nur, das muss man vielleicht vorweg festhalten, das Chassis-Reglement, das wird sehr stark angepasst an das, und das ist das Herzstück des neuen Reglements eigentlich, das Power-Unit-Reglement, also im Wesentlichen das Motoren-Reglement, das Antriebsreglement, wenn man so möchte. Motor ist ja streng genommen nicht mehr ganz korrekt. Das heißt, da wird es eine 50-50-Systemleistung geben aus dem Verbrenner und andererseits aus einer elektrischen Komponente. Das klingt erstmal sehr teuer, man hat aber großen Wert darauf gelegt, dass die Kosten dabei nicht explodieren, hat zum Beispiel das System namens MGUH rausgenommen aus der Rechnung. Was ist die MGUH? Das vielleicht ganz kurz erklärt, das ist eine Hybridkomponente, wo aus Auspuffgasen zusätzliche Energie gewonnen wird. Da wurde sehr viel Aufwand betrieben dafür, das war sehr teuer, nicht unbedingt praxisnah. Also hat man gesagt, okay, das nehmen wir weg. Hilft natürlich auch, neue Einsteiger zu gewinnen, für die das eine schwierige technische Herausforderung gewesen wäre und die vielleicht abgeschreckt hätte. Stichwort Audi, die kommen ja 2026. Und da gibt es also ein neues Power-Unit-Paket und auch da wurde sehr, sehr genau auf die Kostenseite geachtet, bis hin zu, und das wird 2026 neu sein, einen Budgetdeckel auch auf der Motorenseite. Der ist noch nicht ganz genau definiert, meines Wissens, aber auch da wird es also einen ganz einfachen Deckelungsbetrag geben, der da heißt, so und so viel dürft ihr ausgeben und mehr nicht. Und das war letztendlich ja im Chassisbereich der große Gamechanger, warum die Formel 1 für die meisten Teams, noch nicht für alle, aber für die meisten Teams heute tatsächlich ein profitables Geschäft ist, weil sie dürfen nicht mehr so viel ausgeben wie früher. Die Einnahmen sind aber durch die diversen Aktivitäten vom Rechteinhaber Liberty Media ihr kennt das alle, Netflix Drive to Survive, Social Media wird aufgemacht, Sponsoren drängen in die Formel 1. Die Einnahmenseite ist sehr viel attraktiver geworden, das Ausgeben aber eben nicht, oder schon attraktiver, aber sie dürfen halt einfach nicht mehr, als sie eigentlich wollen. Und dadurch ist die Formel 1 wirklich zu einem auch wirtschaftlich brummenden System geworden in den letzten Jahren.
Tja, ich wünschte, das könnte man von Sportradio 360 behaupten. Aber gut, das ist eine andere Baustelle. Christian, ganz, ganz herzlichen Dank. Mit der Voice haben wir noch viele, viele Themen. Eines davon ist schon angeklungen, zwei eigentlich, mit Le Mans und mit der MotoGP. Nach einer kurzen Pause, Christian, herzlichen Dank.
Hi, this is Pat Rafter and you're listening to Sport Radio 360.
Ja, Stefan Voice, Heinrich ist dabei geblieben. Eddie, dieser Woche unabkömmlich, war im vergangenen Woche in Sandford. Und bevor wir nach Le Mans kommen und bevor wir auch auf den Fahrermarkt der MotoGP kommen, wo sie auch einiges getan hat, der Voice, wollen wir schon mal nach Sandford schauen. Und wenn ich mir in der DTM die Ergebnisse ansehe, jetzt haben wir beim letzten Rennen doch gerade erst die Porsches rund um Thomas Breining gelobt. Und jetzt gibt's wieder ein Debakel. Ist das alles nur auf die Power of die Balance of Power zurückzuführen? Mhm.
Ja, das ist Balance of Performance ist genau das Problem. Das ist gerade viel diskutiert, ist allerdings auch ganz, ganz schwierig zu lösen. Einer Rennserie, bei der das gerade ganz gut funktioniert, nach vielen Jahren großer Kritik, ist die Langstrecken-Sportwagen-Szene mit dem Höhepunkt am kommenden Wochenende 24 Stunden von Le Mans. Da wird gerade relativ wenig diskutiert, was immer ein Zeichen ist, dass diese Balance einigermaßen stimmt. In der DTM ist tatsächlich das mit dem Pendel ziemlich extrem, diese Ausschläge. Und gerade Porsche und Thomas Breining, der das Fahren natürlich auch in Sandford nicht verlernt hat, sind da ein deutliches Beispiel. Umgekehrtes Beispiel tatsächlich BMW, die bisher ja ihre Schwierigkeiten hatten in den ersten beiden Rennwochenenden in Oschersleben und in der Lausitz. Jetzt sind sie wirklich in Sandford, vor allem auf der langen Gerade, an allen vorbeigefahren und prompt gab es da jetzt auch richtig Ärger hinter den Kulissen. Es ist allerdings wirklich schwer zu lösen. Ob das auf Dauer genauso bleiben wird in diesem Verlauf der Saison, ist klar, denn die Verantwortlichen werden sich jetzt intensiv zusammensetzen und gucken, ob sie ihre Berechnung vielleicht ein bisschen besser noch hinkriegen. Es ist die SRO, Stefan Rattel-Organisation, die für den GT3-Sport diese BOP, diese Balance of Performance, des Ausgleichs unterschiedlicher Fahrzeugkonzepte weltweit inzwischen managt. Und das ist, insofern haben die viele Daten. Klar ist, dass neue Autos erstmal relativ mäßig und schlecht eingestuft werden. Warum? Weil man noch keine Daten hat und man nicht will, dass Ferrari zum Beispiel ein neues GT-Auto baut und dann gleich alles in Grund und Boden fährt. Dazu kommt Sandbagging, das heißt dann, wenn die Autos draußen sind, im freien Training, zeigen einige Fahrer und einige Teams noch nicht, was sie wirklich können. Und das muss man dann immer mit einbeziehen. In der Formel 1 haben wir im Grunde solche Variablen wie voller Tank, leerer Tank. Man weiß nicht ganz genau, wie die Aerodynamik ist, aber das ist eigentlich hauptsächlich plus dann die Reifen. In der DTM ist es ähnlich komplex. Und diesmal muss man sagen, war BMW, hat einen Joker gezogen und hat wirklich in Sandford dominiert. Vor allem Marco Wittmann, dem wir das allerdings insofern auch gönnen, dem Ex-Doppel-Champion-Jahr, weil der bisher ein Desaster-Jahr hatte. In Führung liegend, wir haben es ja hier bei dir, lieber Jens, bei Sportradio 360 auch berichtet, in Führung liegend tatsächlich in Oschersleben ausgefallen, weil sie zu wenig Sprit in den Tank gemacht haben und das in der Profirennserie. Da war das Schubert-BMW-Team natürlich ganz klein mit Hut. Jetzt war es ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Bei Rennen 2 in Sandford am Sonntag hat es für ihn geklappt. Und kurios ist, dass wir tatsächlich am Sonntag drei Fahrer auf dem Treppchen hatten, mit Marco Wittmann, dem Sieger im BMW, mit Mirko Bortolotti im SSR Lamborghini und mit Kevin van der Linde im Audi Abt, der auch nach wie vor Tabellenführer geblieben ist, die alle zwischenzeitlich zwischen Samstag und Sonntag jetzt nach Le Mans gejettet sind, mit einer Luftbrücke, um dort tatsächlich ihre Mindestfahrzeit beim 24-Stunden-Vortest zu fahren, denn sonst hätten sie dort gar keine Startberechtigung gehabt. Also die sind dann zwischenzeitlich am Sonntagvormittag in Le Mans gefahren, dann per Luftbrücke wieder zurück. Das Rennen am Sonntag in Sandford war relativ spät angesetzt, um denen die Chance zu geben, rechtzeitig zurück zu sein. Und es hat ihnen offenbar nicht geschadet, dieser Extra-Stress, denn sie sind auf die Plätze 1, 2 und 3 gekommen.
Klar, ökologisch zweifelhaft, aber eine schöne Geschichte. Übrigens Thomas Breining, also diese BOP, Wahnsinn. Mhm. Wenn man sich die drei Wochenende ansieht, erstes Wochenende 9 Punkte, zweites Wochenende 46 Punkte, letztes Wochenende 8 Punkte. Also ja, da muss...
Ja, diese Ausschläge sind tatsächlich genau das Problem. Das ist natürlich dann auch für eine Profimannschaft wie Mantai Porsche, das ist ja quasi verkappte Werksteam, schwer zu vermitteln auch dem Vorstand dann, denn auch die DTM kostet richtig Geld. Es ist intensiver Wettbewerb. Man sieht das im Grunde im Qualifying. Die gesamten Fahrzeuge, die unterschiedlichsten Hersteller, die Superfahrer, alles Profirennfahrer, innerhalb von einer Sekunde sind. Und dann gibt es solche Leistungsausschläge aufgrund einer technischen Einschätzung. Ist schwierig. Und ich glaube, das wird jetzt ein Thema in den nächsten Wochen sein, dass man das vielleicht ein bisschen besser hinbekommt.
Ja, so, dann gehen wir gleich nach Le Mans. Und ich kann mich gut erinnern, der Voice, dass wir vor nicht allzu langer Zeit, lass es vor der Pandemie gewesen sein, irgendwie 2018, 2019, hatten wir doch den Fall, dass in der LMP1 in Le Mans maximal zwei Marken, aber ich meine, war es nicht irgendwann so, dass nur noch Toyota gegen sich selbst gefahren ist. Und jetzt sagst du aber, es sind wieder mehr geworden und das ist ja eigentlich für die Motorsportfans eine gute Nachricht.
Absolut. Also man hat viel richtig gemacht in den letzten Jahren, was das Reglement angeht in der Sportwagenszene. Es werden in Le Mans jetzt auch wieder weit über 300.000 Fans sein und werden da feiern. Und tatsächlich im letzten Jahr, da habe ich auch ausführlich bei dir darüber berichtet, hatte ja Le Mans 2023 sein 100. Jubiläum. Gleichzeitig hat dann eben diese neue Hypercar-Top-Klasse debütiert. Aber eigentlich, die Wahrheit ist, dass jetzt 2024 noch mehr Hersteller dabei sind, denn die große Herstellerwelle ist jetzt angekommen. In Amerika gibt es die IMSA Sportwagenrennen, das ist der US Motorsport, die eigentlich immer relativ kostengünstige Sportwagen auf die Räder gestellt haben. Und in Europa gibt es die Hightech-Autos, wie früher von Audi oder eben jetzt von Toyota, Ferrari und Peugeot. Die beiden zusammenzubringen, diese unterschiedlichen Konzepte und da quasi auf Augenhöhe die Fahrer antreten zu lassen, ist ganz schwierig, scheint aber in diesem Jahr gelungen zu sein. Wir haben es beim Vortest gesehen und jetzt auch in den Qualifying Sessions gestern schon. Toyota, Ferrari, Peugeot ist dabei, dann Alpine, Renault mit Mick Schumacher. Wir haben BMW dabei mit Valentino Rossi. Wir haben Cadillac dabei. Wir haben Porsche als einer der Favoriten. Die sind Rekordsieger bisher in Le Mans mit 19 Siegen. Es könnte dieses Jahr Sieg Nummer 20 geben. Und wir haben auch noch Lamborghini, unter anderem mit DTM-Star Mirko Bortolotti. Also das ist schon mal ein Aufgalopp. Das ist toll. Und insofern werden, glaube ich, die 300.000 Fans eine richtig gute Show bekommen. Es wird ein Rennen sein. Ich erinnere mich 1999, ja, 1999 haben wir auch so ein unglaublich starkes Rennen gehabt im Department Sarthe in Frankreich, in Nordfrankreich. Und da habe ich damals eine meiner ganz seltenen Sprüche rausgehauen und habe gesagt, das ist das beste Rennen seit Ben Hur. Ich glaube, das werden wir am kommenden Wochenende auch wieder sehen. Es wird ein unglaublich großes Rennen werden mit großen Namen, mit vielen Stars, wobei wir auch sagen sollten, selbst als ein Alonso, selbst als ein Nico Hülkenberg dort gefahren ist, das Rennen selbst ist der Star. Und dass die Stars kommen und dass jetzt auch viele Formel-1-Fahrer wieder Richtung Le Mans gucken, zeigt, was dieses Rennen für einen Wert hat im Motorsport international.
Was steht, wenn überhaupt, für Mick Schumacher an diesem Wochenende auf dem Spiel? Kann der irgendjemandem etwas beweisen, dass er eben doch in die Formel 1 gehört? Oder kann er den Leuten beweisen, dass er ein ausgezeichneter Langstreckenfahrer ist? Was ist mit Mick an diesem Wochenende?
Also er hat sich besser geschlagen als gedacht bei den bisherigen WEC-Rennen, die ja über andere Distanz gehen, eben über nicht über 24 Stunden, sondern meistens über 6 respektive 1000 Kilometern, war er der schnellste der 6 Renault-Alpine-Fahrer. Das konnte man eigentlich auch erwarten. In Le Mans ist nicht nur Speed ausschlaggebend, sondern natürlich auch Übersicht. Zumal wir extreme Wetterveränderungen haben werden. Es wird auch dort sehr viel Regen geben. Das erinnert so nicht ganz so extrem wie bei den 24 Stunden vom Nürburgring. über die Eddie ja bei uns hier schon berichtet hat, die am Ende ja 9 Stunden nur fahren konnten. Sonst war so viel Nebel und so viel Wasser, dass es unfahrbar war und man mit der roten Flagge die Rennstrecken, die Pistenaktivitäten einstellen musste. Das wird in Le Mans nicht der Fall sein. Auch wenn wir da, wir sollten daran erinnern, du ausführlich nicht testen kannst. Es ist nämlich keine permanente Rennstrecke. Nur ein Teil des Kurses ist der Circuit Le Mans. Du hast sonst eben Landstraßen, französische Landstraßen, auf denen 360 Tage im Jahr LKWs, Trucks, Traktoren, Otto-Normalverbraucher, Wohnmobile von Ferienleuten rumgondeln und fahren. Und die werden jetzt eben in die Rennstrecke eingebaut. Deswegen auch der vorgeschriebene Testtag am letzten Sonntag, damit man sehen kann, ob alle auch das Mindestniveau erreichen und eine Mindestfahrzeit haben, um sich da einzuschießen. Denn die Geschwindigkeiten gehen schon in Richtung 360. Und das ist dann auf einer Landstraße mit den entsprechenden Bodenwellen schon heikel. Da willst du jetzt nicht irgendwelche übermotivierten Amateure dabei haben, sondern da brauchst du schon Profis, die das wirklich können.
Es ist auch schon, sind schon genug fürchterliche Unfälle passiert in Le Mans. Mhm. Es ist so viel los an diesem Wochenende, aber es war auch unter der Woche, jetzt das vielleicht abschließend, The Voice, einiges los auf dem Transfermarkt in der MotoGP, und KTM hat groß eingekauft, nämlich mit Maverick Vinales, den ich ja nur aufgrund seines Vornamens schon mag, und Enea Bastianini. Aber ich frage mich, wo lässt es Pedro Acosta jetzt? Wie wird da die Aufteilung sein? Ich dachte, KTM hat nur 2 Plätze in der MotoGP, zumindest im Werksteam.
Ja, aber es ist so, dass im Grunde das Tech-3-Team von Hervé Porcheral bisher als Gas-Gas ja marketingmäßig verantwortet, die gleichen Motorräder hat. Also es sind 4 Werks-KTM, und es wird jetzt auch dafür gesorgt, dass die sogar gleich auftreten. Denn der Name Gas-Gas wird aus Marketinggründen jetzt verschwinden. Die Pira Mobility AG aus Österreich wird jetzt komplett auf Orange und auf Red Bull setzen. Das musst du auch, wenn du dir so Großkaliber einkaufst, wie Enea Bastianini und wie Maverick Vinales, die ja alle schon viele MotoGP-Rennen gewonnen haben. Also die wollen es jetzt wissen, und man muss auch sagen, bei einer Analyse des ersten Saisondrittels dieser Motorrad-WM-Saison müssen wir sagen, wir haben Gewinner, und einer der großen Pokerspieler, der gewonnen hat, ist Marc Márquez, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, ist jetzt im Ducati-Werkteam. Also der hat tatsächlich auf Gresini, auf eine Privatmannschaft gesetzt, und der Poker ist aufgegangen. Er hat die Leistung gezeigt und ist dann im nächsten Jahr neben Pecco Bagnaia im Ducati-Werksteam in Rot. Das war sein großes Ziel, aber wir haben natürlich auch Verlierer. Und da müssen wir sagen, in Anbetracht der KTM-Aussagen im Winter, dass man sagt, man will mit Ducati um den WM-Titel in diesem Jahr kämpfen, war bisher nur Pedro Acosta, mit Einschränkung Brad Binder, gut genug. Bei Acosta ist noch zu sagen, dass der natürlich als Rookie immer wieder alle neu überrascht, aber natürlich noch ein paar Defizite hat und klar ein paar kleine Fehler macht. Die sind selten genug für einen Neuling, aber der hat tatsächlich, und das sind so Leute, die dann auftauchen, wie ein Max Verstappen, wie ein Sebastian Vettel früher, wie auch ein Michael Schumacher in der Formel 1. Wenn solche außergewöhnlichen Top-Leute kommen, können die tatsächlich Karrieren beenden. Und es sieht fast danach aus, als würden einige der Fahrer jetzt in diesem großen Shake-up, den wir haben, und zwar sehr früh ja in diesem Jahr, wir haben Juni und schon so viele, viele große Transferknaller in der Motorrad-WM, mit eben Marc Márquez, der zu Ducati geht, mit dem Jorge Martin, der weggeht, der aktuell Führende in der WM, er verlässt Ducati und geht zu Aprilia, damit war überhaupt nicht zu rechnen. Und jetzt der Doppelschlag von den Österreichern, von KTM, die mit Enea Bastianini und mit Vinales absolute Top-Leute holen. Das kostet Geld, ist ganz klar. Und das musst du dann auch machen, wenn du merkst, dass die bisherigen Leute, nämlich Augusto Fernandez und auch Jack Miller, der Australier, dass die nicht mehr hinterherkommen. Die gehören klar zu den Verlierern der ersten Monate, und die werden sich jetzt neue Arbeitgeber suchen müssen für 2025.
Wir helfen Ihnen dabei. Schreibt uns bitte. Ihr beiden, wir versuchen euch ein neues Motorrad zu besorgen. The Voice, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wie jede Woche, wie immer eine Freude. Viel los an diesem Wochenende. Am kommenden Donnerstag sprechen wir garantiert mindestens über Le Mans, jetzt machen wir eine Pause.
Und wir sollten dann auch nächste Woche vielleicht eine kurze Bilanz ziehen, denn am kommenden Wochenende ist ganz neu, was Motorrad angeht, die Motorrad-WM für Frauen.
Ja, unbedingt.
Und das sollten wir vielleicht noch kurz erwähnen. Die haben zwar in diesem ersten Jahr nur 6 Events, pro Wochenende 2 Rennen, aber das ist natürlich tatsächlich eine große Veränderung. Es ist sehr professionell aufgetütet worden. Die werden jetzt eben auch dann in Assen fahren und bei einigen der anderen Grand Prix, Misano, Donington, Portimao, Estoril, Jerez. Und das ist toll, da sind 24 Fahrerinnen gemeldet. Unter anderem eben aus Österreich Lena Kemmer, aus Deutschland Lucy Michel. Und wir wollen mal sehen, wie die sich schlagen werden. Yamaha liefert das Material. Es ist also kein technischer, sondern ein fahrerischer Wettbewerb. Und da sind wir mal gespannt, wer da die Messlatte sein wird.
Ja, bitte. Schauen wir mit besonderem Interesse hin. Das war's für den Motorsport Big Show 665. Kurze Pause.
Hallo zusammen, ich bin Mladen Petric und ihr hört Sportradio 360.
Wie heißt es so schön, wie hieß es so schön bei Otto Walkes? Es waren mal zwei Königskinder, die hatten in der Liebe Mühe, sie konnten zusammen nicht kommen, denn er kam immer zu früh. Das ist ein bisschen die letzten Wochen so mit Heiko Olderb und mit Jürgen Schmieder. Wenn Heiko Zeit hat, ist Jürgen unavailable, weil er Gold schürfen oder sonst irgendwas ist. Und umgekehrt. Heute ist wieder Heiko dran. Ich freue mich sehr. Schönen guten Abend nach Boston, Heiko. In die Stadt, die bald den NBA Champion stellen wird.
Ja, du hattest ja gesagt, deine Finals Prediction war ja Celtics in 3, ne?
Ja, genau. Celtics in 3. Viertes Spiel wird gar nicht mehr gespielt wegen absoluter sportlicher Wertlosigkeit.
Also es war ja zumindest, haben ja die Mavericks nochmal einigermaßen spannend gemacht im Schlussviertel. Was war es am Ende? 106-99, glaube ich. Aber zu Beginn des Schlussviertels, da waren die Celtics mit, waren es 21 Punkten vorne. Da dachte ich schon, gut, das war's. Und letztlich war es das auch. Aber dann haben die Mavericks einen 20-2 Run oder so gestartet, sind einmal bis auf einen Run gekommen. Aber dann wurde Luca... hat er sein 6. Foul bekommen, das erste Mal fouled out in den Playoffs und das war's. Und man merkt halt, dass die Celtics, heute waren Tatum mit 31 und Brown mit 30 Punkten halt da, aber die haben auch genug Rollenspieler, die immer Double Digits hinzufügen und bei den Mavericks fehlen halt diese Spieler oft. Ne? Also da hängt zu viel von Luca und von Kyrie ab. Und selbst wenn die mal 50 zusammenbringen, dann kommen die anderen maximal auf 40 und das reicht einfach nicht. Die sind jetzt noch nicht einmal, ich habe mal nachgeguckt, in diesen Playoffs haben die Mavericks nur ein Spiel gewonnen, als sie weniger als 100 Punkte erzielt haben und jetzt sind sie in allen drei Finalspielen unter 100 Punkten geblieben. Und ich persönlich hoffe natürlich, dass sie das Spiel 4 gewinnen. Weil dann gäbe es am Montag hier ein Spiel 5 in Boston und das wäre sicherlich gut für die Olderbsche Kasse.
Ja.
Also das Ding ist durch, aber wir haben ja vorher schon gesagt, ne, also die Favoritenrolle war ziemlich klar und das Ding ist eigentlich, it was the Celtics Championship to lose.
Du hast ja vorige Woche, und damit zum Eishockey, du hast ja vorige Woche ein Bild geschickt in unsere kleine Gruppe mit Jürgen gemeinsam, vom Journalistenbuffet, zumindest was die NBA Finals angeht, als die Bruins im Finale standen. Ist das gleiche Catering oder ist das
ja,
Buffet?
Also, Also hier in den Finals, da muss ich sagen, da lassen sie sich nicht lumpen, da tischen sie Boston spezifisch auf und das ist immer Lobster. Das sind Crab Cakes und Stuffed Clams und zu den ganzen Steak Tips und Chicken noch dazu, ne? Und wenn man überlegt, also ich war kürzlich in Dallas zum Eishockey, da zahlst du $15 fürs Media Dining und musst aber schon mal nett gucken und höflich fragen, wenn du nochmal Nachschlag haben willst. Und hier zahlst du $10 und wenn du einen zweiten Lobster willst, ja, dann nimm dir einen. Die hatten 600 Lobster gekocht da, geboilt und da waren reichlich vorhanden. Und man merkt auch immer so bei den... Also das ist aber wirklich nur zu den Finals hier so, ne? Also wer jetzt vielleicht ein auswärtiger Journalist ist und denkt, wow, das kriegen die hier immer in Boston. Nein, so ist es nicht. Aber man merkt, dass diese Lobster immer sehr gut ankommen, aber auch mitunter schwer zu essen sind. Ne? Also da braucht man schon ein bisschen Erfahrung, um an das gute Fleisch ranzukommen, um da die ganzen die Scheren vorne zu knacken und so und sich dabei auch nicht weh zu tun.
Werden Zangen angeboten?
Die guten, ja, werden Klopfzangen angeboten. Okay. Ja, werden angeboten. So. Und auch übergroße Lätzchen, also Schürzen fast schon.
Ah, naja, stark. Das würde uns ja fast zum Hotdog-Eating-Contest bringen, der heuer in diesem Jahr, Heiko, wer deinen Tweet nicht gesehen hat, wir kommen gleich zu den Stanley Cup Finals, aber in diesem Jahr fehlt der große Favorit, weil Joey Chestnut gesagt hat, nein, ich promote jetzt Vegane. Oder sind es Vegetarische? Jedenfalls keine vegane Hotdogs. Das ist eigentlich ein Skandal, den wir mit Jürgen dezidiert auch noch extra besprechen wollten. Aber die Amerikaner interessieren sich wirklich für sowas.
Ja, also vor allen Dingen hat ESPN ja schon Grafiken wirklich gepostet, auch in den sozialen Kanälen, wo dann der Winning Streak verglichen wurde in der Sportgeschichte. Also dieses Wettfressen, und Joey hat, glaube ich, letztes Jahr, also sein Rekord sind, glaube ich, 72 Soggy Hot Dogs in, ich weiß gar nicht, was ist die Zeit, 10 Minuten oder so, in sich hineingestopft, und dann stand da einmal, das war vor einigen Jahren, stand da Most Winning Streak, halt Joey Chestnut, waren es 14 oder so, und Rafael Nadal, French Open, waren auch 14. Und da musste ich als Europäer dann mal kurz schmunzeln, aber sie nehmen es tatsächlich sehr, sehr ernst. Es ist sicherlich auch eine Leistung, also keiner von uns könnte das. Ich würde das meinem Körper auch nicht antun wollen, wenn man mal sieht, der Junge ist ja wirklich rank und schlank. Er hat zwar kein Sixpack, aber der ist jetzt nicht, hat jetzt auch keinen Wanst. Und das ist sicherlich eine Leistung, die nur ganz, ganz wenige erreichen können. Aber ob das jetzt wirklich Sport ist, also da habe ich dann doch eine andere Auffassung von Sport.
Tja, man zeigt ja auch, und das ist auch großartig, aber auch Hundedressur wird ja in diversen Sportkanälen gezeigt, da ist was los.
Oh, also wenn Super Bowl Sunday ist für Caroline oder Caroline für meine Tochter, ist immer der Puppy Bowl, den es vorher gibt, das Beste an dem ganzen Super Sunday.
So ist für jeden was dabei.
Absolut, ja. So erzieht man sich schon die späteren Generationen.
Da ist es. Mein Sohn wurde übrigens genötigt vor ein paar Tagen, und jetzt sind wir wirklich bei Edmonton gegen Florida, dass er mit einem Kumpel gemeinsam, eben natürlich nur wegen Leon, große Anhängerschaft auch hier in München, sich das erste Spiel anschaut zwischen Florida und zwischen Edmonton. Sie haben ja mittlerweile beide verloren, aber nach diesem ersten Spiel hieß es, Heiko, zumindest im Freundeskreis von Robin, ja, sehr gut gespielt, halt die Chancen nicht gemacht. Dann im zweiten Spiel geht Edmonton mit 1-0 in Führung, verliert 4-1. Ist diese Serie ähnlich aussichtslos wie jene zwischen den Celtics und den Mavs, oder gibst du den Oilers, also ist natürlich ein Must-Win, dieses Spiel 3, aber werden sie auch gewinnen?
Also klar, das ist ein Must-Win, aber ich finde, die Serie ist ausgeglichener aufgrund des starken ersten Spiels von Edmonton sicherlich, also ist ausgeglichener als die NBA Finals. Sicherlich steht es da auch 0-2 aus Edmontons Sicht, und ja, sie haben das gemacht, was man eigentlich nicht machen darf. Sie haben im Spiel 1 nicht machen darf gegen Florida. In Spiel 1 die Chancen gehabt und haben sie aber nicht genutzt. Ich kenne das noch aus der zweiten Runde. Da hat ja Boston gegen Florida gespielt. Das erste Spiel in Florida 5-1 gewonnen. Da hat man gesehen, ja, Boston, die waren in diesem Zweitagesrhythmus. Die hatten nämlich keine 48 Stunden vorher gerade Spiel 7 der ersten Runde gegen Toronto gewonnen in Overtime. Und die waren so im Flow drin, und Florida, die hatten eine Woche Pause und mussten erstmal wieder so ein bisschen in Gang kommen. Aber wenn sie dann in Gang sind, ist das eigentlich ein unwahrscheinlich feingetunter, gut geölter, mit vollem Speed übers Eis rasender Motor oder eine Maschine. Ist schon sehr beeindruckend. Und so ärgerlich es auch ist jetzt für Edmonton, dass sie, ich glaube, das Torverhältnis war 34-17 oder so im ersten Spiel. Aber mit solchen Zahlen muss man immer vorsichtig sein, so ein bisschen, weil ich sage immer, also Pfosten und Latte tauchen in dieser Statistik nicht auf. Aber wenn du von der Mittellinie schießt, keiner steht vorm Torwart und der Torwart fängt den, so wie du einen Apfel pflückst, dann taucht der Schuss halt auch in der Schussstatistik auf. Nichtsdestotrotz, die waren gut. Sie haben halt ein Powerplay so ein bisschen abgekühlt. Aber trotzdem, die nackten Zahlen sind ja nun mal so, 2 Spiele, 1 Tor, und dieses Tor, also zum einen kannst du mit einem Tor in 2 Spielen
nur in den ganz wenigsten Fällen überhaupt eine Partie gewinnen. Und dieses Tor war auch noch ein Geschenk von Sergej Bobrovsky, von dem Torwart. Also normalerweise, gut, das dritte Tor im ersten Spiel war auch ein Empty Netter, genauso das vierte im zweiten Spiel. Ja. Aber also im Moment zeigt Sergej Bobrovsky, warum Florida ihm, ich glaube, es sind 10 Millionen im Jahr bezahlt. Und bei Edmonton siehst du halt auch Nevander Kane, keine Ahnung, welche Verletzung der hat. Das wird ja dann immer erst, wenn die Serie vorbei ist, öffentlich. Aber ich habe gestern mit jemandem gesprochen, mit Dreiseitels Agenten. Und der war halt beim Spiel und der sagt, du siehst den Kane da, wenn der auf der Bank ist, der sitzt maximal 20 Sekunden, dann muss der sich hinstellen. Der muss solche Schmerzen haben. Okay. Und gut, das ist keine Entschuldigung. Das ist ja das Gute beim Eishockey. Das nutzt niemand als Entschuldigung, gehört aber auch zum Spiel dazu. Und ja, es ist ein Must-Win. Es wird auch darauf ankommen, jetzt in Spiel 3, ob Alexander Barkov, der Kapitän und der überragende Center der ersten Reihe von Florida, dabei sein wird. Leon hat ihn ja ein bisschen ausgenockt mit einem Check, mit einem Ellbogencheck zum Gesicht. Barkov kam danach wieder nicht ins Spiel, nicht ins Spiel zurück, waren aber auch nur noch, ich glaube, 8-9 Minuten zu spielen. Und er hat aber heute trainiert, allerdings muss ich sagen, bis vor wenigen Stunden war, ich will nicht sagen, unglaublich, dass Spieler überhaupt stattfinden kann, aber Florida, aufgrund des Unwetters in Florida, die konnten nicht abheben, die konnten noch nicht fliegen. Ja. Und das ist auch so ein bisschen von der Planung, ich meine, klar, bleib so lange zu Hause, wie du kannst, andererseits 2 Stunden Zeitunterschied, 2500 Meilen, 4000 Kilometer, das dann so am Tag vorher abzudrücken oder abdrücken zu wollen, weiß ich nicht, ob das eine gute Planung ist. Und bin auch ein bisschen überrascht, dass es da von der Liga keine klaren Vorgaben gibt, weil die Medien, die sind schon alle in Edmonton. Heute sollte Media Availability sein für Florida und die waren nicht da und das fiel nun mal aus. Also sowas wird der NFL garantiert nicht passieren.
Okay. Ich glaube, gesehen zu haben, dass der Ausgleich von Florida, oder was, das 2-1 in Spiel 2 in einer Überzahlsituation passiert ist, wo Leon mit 2 Minuten rausgegangen ist. War das dieser Check?
Das war zum 3-1.
Ach, zum 3-1. Okay.
Ja. Genau. Aber Florida, die hatten, ich glaube, zuvor 34 Powerplay-Chancen nicht, Powerplays nicht nutzen können. Also Edmonton hatte seit Ewigkeiten kein Tor mehr kassiert. Gut, solche Serien enden, ist ja nur eine Frage der Zeit, bis solche Serien enden. Aber klar ist natürlich, wenn du mal siehst, wie kompakt Florida steht, also der McDavid, das wurde im zweiten Spiel, das erste Spiel habe ich nicht gesehen, aber im zweiten Spiel wurde das deutlich, wie der da reinfährt in die Florida Endzone oder ins Drittel, wie der da Kringel dreht und aber egal wie schnell der auch an einigen vorbeifährt, dahinter steht der Nächste. Und dann fährt er einmal ums Tor und kann trotzdem, findet keine freie Anspielstation und hat auch keine Schussbahn, weil das so zugestellt ist. Also beeindruckend und wunderbar anzusehen, dieser defensive Verbund von Florida. Und wenn dann mal ein Schuss durchkommt, dann hast du hinten Sergej Bobrovsky, der halt endlich mal so spielt, wie man es von ihm in den Playoffs erwartet und weshalb Florida ihm halt auch 10 Millionen bezahlt.
Sollten die heute gewinnen? Wirst du nach Edmonton fliegen oder wirst du dir alles aus der Ferne betrachten?
Also ich bin akkreditiert, genauso wie für die NBA Finals, aber...
Pick your poison, quasi.
Ja, aber du weißt ja, was in Deutschland jetzt Prioritäten hat. Die leichtathletische EM ist vorbei, aber die Schwimm-EM hat gerade begonnen. Da kommst du halt mit NHL und NBA Finals nicht gegen an. Ist nun mal so. Ja, und also es besteht, es hieß so oft, also es ist kein Vergleich zu 2011. Vielleicht ist es so mit Dirk, der damals irgendwie auch alles so versaut hat oder die Latte für spätere Generationen so hochgelegt hat wie einst Boris Becker oder Steffi Graf im Tennis. Und alles andere, was jetzt kommt, ist halt ja nur der Nächste oder so. Ich meine, ich kann verstehen, dass Maxi Kleber vielleicht nicht so interessant ist, weil der in Anführungsstrichen nur ein Rollenspieler ist. Aber bei Leon Dreiseitel, ich meine, wir bezeichnen ihn ja seit Jahren als den besten Spieler der deutschen Eishockeygeschichte, das Gesicht des deutschen Eishockeys, den Nowitzki des Eishockeys. Und also ich habe bislang nur eine Vorschau gemacht von ihm, aktuell noch nichts berichtet. Da bin ich Kleber mehr los geworden, sicherlich auch durch den Vorteil, dass ich ihn halt hier habe sprechen können nach dem zweiten Spiel und auch vor dem ersten Spiel war beim Medientag, hatte ich eine kurze Chance. Aber und klar ist natürlich, wenn jetzt am Freitag die EM beginnt, dann wird das, also die Fußball-EM, dann wird das Interesse in Deutschland nicht größer. Ich habe von vielen zu hören bekommen, ja, lass sie erstmal spielen. Also es wäre, ich müsste meine Rolle als, also es wäre unverantwortlich als Familienvater zu sagen, ja, ich flieg mal rüber nach Edmonton, zahl da $1,000 nur für den Flug, Hotel und sowas kommt ja noch hinzu und verdiene aber nichts, weil das keinen interessiert. Und aber ne, ich bin Hauptsache mal 3 Tage weg von euch. Also ich habe grob ins Auge gefasst, Spiel 5 am 18. Es ist, glaube ich, nächsten Dienstag in Miami, aber auch nur, wenn da Interesse dabei vorhanden ist, wenn sich da jemand für interessiert. Also ich muss da nicht runterfliegen, nur um zu sagen, ich war beim Stanley Cup Final dabei. Das macht keinen Sinn. Ich werde hoffentlich, wie gesagt, Montag hier Spiel 5 der NBA Finals noch miterleben. Und dann muss ich mal gucken. Also ich hätte großen Bock, aber wenn keiner Interesse, wenn ich da nur drauf zahle, nee, also.
Naja, und ich weiß nicht, ich glaube, du hast ja schon mal drüber gesprochen, hast auch in unserem Jahresmagazin drüber geschrieben. Ich weiß nicht, ob Edmonton als Stadt generell, ob man da einfach hinfahrt und sagt, okay, am Nachmittag um 3 hätte ich gut Zeit, da gehe ich mal in die Stadt rein, weil es so lässig ist, dort in einem Café zu sitzen. Keine Ahnung.
Also ich war bislang nur mal Mitte November da, da war schon Winter. Hm. Aber ich glaube, hast du wahrscheinlich so wie in Norddeutschland oder eher schon wie Schweden, wenn du mal so eine Linie rüberziehst. Ich glaube, das sind lange Tage, weil das so hoch gelegen ist. Die Stimmung ist sicherlich toll, weil die ja erstmals seit 2006 wieder im Finale sind und ja quasi in Anführungsstrichen fast das Team von ganz Kanada sind, wie es dann immer so schön heißt, weil wir ja seit 31 Jahren die Kanadier auf eine Meisterschaft warten. Ich weiß gar nicht, ob Florida angenehmer wäre bei der Hitze jetzt, ganz ehrlich. Und dieses richtig heiße, also ob man da sich so viel draußen aufhalten würde. Aber wie gesagt, kommt im Moment beides nicht in Frage.
Tja, als ich in Miami war, habe ich zielsicher einen Besuch bei den Heat gewählt und war auch bei den Marlins, aber die Panthers, die natürlich ein bisschen außerhalb von Miami spielen, habe ich mir gespart. Heiko, wie immer
zu. Ja, aber das war ja noch eine andere Zeit. Das war im März, ne? Oder war es im April?
Ja, genau, das war Ende letzten 2 Märzwochen.
Genau, da ist es ja noch angenehm. Also das ist ja noch schön, aber jetzt ist es ja schon richtig schwül, richtig drückend da. Und von daher, ja gut, wie gesagt, sind ungelegte Eier, müssen wir nicht drüber reden. Ich werde dich informieren, was die Aktualität meiner Reisepläne angeht.
Und schauen wir mal, ob der goldschürfende Schmieder kommende Woche, vielleicht sogar mit Heiko, zur Big Show 666 am Start ist. Für heute war es das. Danke, Heiko, kurze Pause. Dann geht's weiter in der Big Show 665.
Hallo, hier ist die Maria Höfel-Riesch und ihr hört Sportradio 360.
Ja, in der Big Show 665 geht es weiter mit one of our favorites. Sepp Domito, der NBA-Chefkoch, ist wieder da. Hi Sepp.
Hi Jens.
Ja, die NBA Finals sind ja schon an der einen oder anderen Stelle angeklungen. Da wollen wir natürlich gleich drüber plaudern. Es gibt auch einen traurigen Anlass, der sicherlich wert ist, von Sepp eingeschätzt zu werden. Nämlich das Ableben von Jerry West. Er war 85 Jahre alt, kommen wir gleich dazu. Aber die erste Frage, die ich habe, ich glaube, wir sind uns einig, dass die Los Angeles Lakers im Grunde genommen das sind, was der FC Bayern München für den Fußball in Deutschland sind, nämlich die glorioseste Franchise, die es gibt. Sicherlich auch die, ja, ich glaube, sie müssten mehr wert sein als die New York Knicks. Und die Trainersuche gestaltet sich aber ganz ähnlich wie beim FC Bayern München, bei den Los Angeles Lakers, weil Dan Hurley nämlich gesagt hat, Freunde, ich bleibe lieber in Connecticut, nicht, dass ich dort pro bono arbeite, da werde ich schon auch gut bezahlt. Und ich gehe aber nicht zu den Los Angeles Lakers. Was sind da die Gründe dafür? Ist es, also ich könnte mir nur vorstellen, dass die Macht, die LeBron James in diesem Lockerroom ausübt, vielleicht für einen Coach, der aus dem College kommt, ein bisschen zu viel ist. Aber das bin nur ich. Wie lautet die Expertenanalyse, Sepp?
Also zum Ersten, die wertvollsten Franchises, der Nummer eins sind die Golden State Warriors.
Ach, wirklich?
Echt? Und bei den Lakers, also Lakers gehören natürlich dazu, Lakers, Knicks, Warriors, das sind so die Top 3. Aber das Problem bei den Lakers, jetzt unabhängig von LeBron James und ja, manchmal so dieser Insel da, Clutch Sports, die ja so gut wie alles bei den Lakers mehr oder weniger, das ist diese Player Representing, diese Talentagentur, die da fast alle Protagonisten auf ihrer Payroll haben. Die Lakers sind kein besonders gutes Team. Also als Coach bist du da nicht jetzt irgendwie auf einmal ein Championship-Anwärter, nur weil du zu den Lakers gehst. Also die Zeiten sind längst vorbei und diesen Bubble-Titel mal außen vor. Die Lakers haben jetzt nicht unbedingt für Furore gesorgt und du begibst dich dann in eine Situation, in der du permanent ja beäugt wirst und die Medien, ne, wir kennen das, ESPN, also die Hälfte ist Los Angeles Lakers Talk und LeBron James Talk und auch da der Grund natürlich altbekannt, weil diese ganzen Agenturen da längst ihre Finger überall mit im Spiel haben und Content auch dann darüber generiert wird, wer sind so die Player, wer sind die Entscheider und was sind die Vorgaben. Und Mr. Hurley, der hat's auf dem College viel, viel einfacher. Da ist er alleine verantwortlich für ein Basketballprogramm, da hat er die volle Entscheidungsgewalt und begibt sich da nicht hinein in diesen Schlund Los Angeles Lakers. Also da stimmt's seit Ewigkeiten nicht hinter den Kulissen. Immer wieder Differenzen, auch jetzt beim Ableben von Jerry West, also auch da die Art und Weise, wie ehemalige Legenden behandelt werden, das ist katastrophal. Da gibt es sehr, sehr viele da, die neben Jeannie Buss, der Besitzerin, hinter den Kulissen so ein bisschen Game of Thrones spielen und dich da hineinzubegeben, nur jetzt noch ein bisschen extra Kohle abzustauben, die ja nicht mal so viel mehr Geld wäre, wie College Coaches mittlerweile bekommen. Also gerade diese Könige in diesem Basketballprogramm auf dem College, die verdienen ja Unsummen. Und naja, wenn das Geld dann nicht mehr den großen Unterschied macht, ein bisschen Prestige jetzt da extra dir abzuholen, muss jetzt auch nicht sein. Und die Liste der College Coaches oder College Legenden, die in der NBA krass gescheitert sind, die wird auch immer länger. Also insgesamt glaube ich unterm Strich einfach keine Gleichung, die sich da jetzt auszahlt für Hurley oder sonst für irgendwelche College-Basketball-Experten-Coaches. Für mich nachvollziehbar. Also ich habe da überhaupt nicht verstanden, wo das jetzt auf einmal herkommt und auch da wieder ein Beweis dafür, wie die Medien dann das Narrativ kontrollieren. Agent Wojnarowski, auch der, nicht vergessen, oh ja. Ja, das ist längst nicht mehr der Newsbrecher, der früher war, als er Independent da für Yahoo und so gearbeitet hat. Der ist längst auf der Payroll dieser großen Agenturen und eine Agentur hat ihn, die andere Agentur hat dann Shams Charania, den anderen großen Newsbreaker und da werden dann auch oft Dinge gestreut, die nicht unbedingt jetzt der Wahrheit entsprechen und diesen Namen Hurley, den hat weder in NBA-Kreisen noch sonst irgendwo in Medienkreisen sonst jemand vernommen gehabt. Und das ist dann schon so ein bisschen eine rote Flagge, wenn keiner irgendwie was davon hört und dann auf einmal taucht dieser Name auf als der größte und wichtigste und beste Kandidat, dann ist es schon ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also deswegen nachvollziehbar und mal schauen, wo sich die Lakers jetzt als nächstes umschauen werden. JJ Redick nach wie vor im Gespräch. Aber ja, du hast recht, das erinnert schon so an einen anderen ehemals großartigen Club, der auch ein paar Probleme hatte, jetzt da einen Coach zu finden. Für eine Situation, nicht vergessen, also du weißt als Coach noch nicht mal genau, worauf du dich einlässt. Ne? LeBron James kann aus seinem Vertrag hinaus optieren. LeBron James ist nicht sicher ein Los Angeles Laker in der kommenden Saison. Es ist möglich, es ist wahrscheinlich, aber es ist alles andere als in trockenen Tüchern und dementsprechend begibst du dich da in eine Situation, wenn es ganz dumm läuft, dann haben die Lakers noch weniger Qualität, als sie das ohnehin schon hatten. LeBron und Anthony Davis wird sehr schnell sehr dünn. Also da ist sehr, sehr vieles im Argen. Der Kader muss umgekrempelt werden, neu aufgebaut werden. Also an Hurleys Stelle hätte ich mich da auch nicht unbedingt reingewagt in das Hornissennest.
Tja, jetzt gibt's ja diese, hieß es Showtime? Showtime hieß diese wunderbare Serie, die dann zu einer Miniserie geworden ist. Die nicht bei allen auf Zuspruch gestoßen ist und gerade die Figur des Jerry West kommt da jetzt gar nicht so gut weg zu Beginn, weil er, was heißt zu Beginn, also da wird eben wenig auf seine Vergangenheit eingegangen, ich glaube ganz, ganz kurz, nur für eine Minute und er kommt da in dieser Phase
der Lakers, wo sie halt richtig gut geworden sind, als durchaus jähzornig rüber, aber er ist das Logo. Was muss man über als peripherer Basketballfan, der ich bin, was muss man über Jerry West wissen, der ihm jetzt vor ein paar Tagen im Alter von 85 Jahren gestorben ist?
Ja, einer der wichtigsten Menschen in der Geschichte der NBA. Also da braucht man keine zwei Hände, um Leute aufzuzählen, die einen größeren Einfluss auf die NBA als Ganzes hatten in den letzten 40, 50, ja 60 Jahren. Ne? 1960 bei den Lakers angefangen, insgesamt 9-mal stand er in den NBA Finals, hat 7-mal hat er verloren gehabt, bevor er dann endlich 72 dann den Titel gewinnen konnte an der Seite von Will Chamberlain und Elgin Baylor. Hat bis heute die meisten Punkte in den NBA Finals erzielt, mehr als LeBron James, mehr als Michael Jordan. Und nach dem Titel als Spieler ging es dann so richtig los mit der Karriere als Executive. Also auch als Spieler, das war jetzt nicht nur irgendwie so ein Rollenspieler, sondern ein absolut dominanter Guard, einer der besten Two-Way-Guards, die es damals gab. Nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt, zu Beginn seiner Karriere, gab es noch gar keine All-Defensive-Teams. Erst später dann, ich glaube, da war er dann in seinen 30ern, wurden dann die All-Defensive-Teams zum ersten Mal ernannt und da stand er auch immer drin. Also schon so auf einem Level mit Michael Jordan, der dann zwar ein bisschen höher geklettert ist, auch natürlich durch die Expansion des Basketballs weltweit, aber Jerry ist bis heute einer von nur 5 Spielern insgesamt, die mehr als 27 Punkte, 5 Rebounds und 5 Assists im Schnitt in ihrer Karriere bekommen haben. Michael Jordan, LeBron James, Oscar Robertson und jetzt Luka Doncic. Als Executive bei den Lakers, da ist er hauptverantwortlich erstens für Showtime und die 5 Titel, die Lakers damals abgeräumt haben. Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy, Pat Riley als Head Coach. Das ist alles Jerry Wests Zutun. Später dann den Rebuild eingeleitet. Ne? Kobe Bryant gedraftet, beziehungsweise in einem Draft-Day-Trade mit Charlotte gestibitzt und Shaquille O'Neal verpflichtet. Die neue Lakers-Dynastie dann Anfang der 2000er so auf die Beine gestellt, als sie den ersten Titel damals gewonnen haben, ist er dann nach Memphis gewechselt. Dort war er verantwortlich dafür, dass die Grizzlies zum ersten Mal so richtig Erfolg hatten. Dann später als Consultant-Berater zu den Golden State Warriors, dort für die Dynastie der Warriors verantwortlich gewesen, ja, indem er Klay Thompson draften hat lassen, Kevin Durant hat er nach Golden State geholt und so weiter. Wie gesagt, nicht offiziell als Entscheider, aber als Berater des Front Office und als einer, der ihm klipp und klar immer gesagt hat, das machen, das machen, das machen, das lieber nicht machen. Danach zu den LA Clippers gewechselt, die seit 2017 die 5 meisten Siege in der NBA geholt haben. Auch da Jerry West, einer der Entscheider, einer der diejenigen, die gesagt haben, so machen wir das, so machen wir das. Und insgesamt einfach einer, der 3-mal in die Basketball Hall of Fame aufgenommen wurde. 1960 Gold gewonnen. Also das zieht sich wie ein roter Faden durch seine ganze Karriere. Überall, wo er war, da war Erfolg. Und ja, HBO, diese Serie, die gut war, aber ihn so als jähzornigen, so ein bisschen so grouch-mäßig Typen porträtiert hat, das hat ihm nicht gepasst, weil auch wenn man sich jetzt anschaut, wie alle Weggefährten, alle Zeitgenossen ja ihre Beileidsbekundungen ihm zugeschickt haben und Michael Jordan nennt ihn Freund und Mentor, LeBron James nennt ihn das, Magic Johnson, ja, der wurde damals als Rookie von West quasi zu den Lakers geholt und er hat ihn besser gemacht immer. Jerry West war sogar 3 Jahre lang Lakers Coach. Auch da hat er sich gut angestellt. Also einfach ein Blick für den Sport, einfach schon immer über alle Zweifel erhaben, mehr oder weniger, was Basketball anbelangt. Und einer der größten Winner aller Zeiten, was ja die Position des Managers, des Entscheiders, des Präsidenten, des was auch immer es da alles für Titel gibt, einfach ein Basketballgenie, wie Adam Silver selbst gesagt hat, und eine der prägenden Figuren der letzten 50, 60 Jahre in der NBA, ohne Frage.
Ja, gerade weil du Magic Johnson erwähnst, das ist das, was ich gelesen habe, auch auf dem immer schlechter werdenden Kurznachrichtendienst, der einst Twitter hieß. Aber das sollte man sich wirklich durchlesen, weil das ist halt einfach eine personal note und da sieht man, glaube ich, dann auch, ja, was Jerry West eben einem jungen Magic Johnson, Winning Time hieß die Serie übrigens, habe ich jetzt in der Zwischenzeit recherchiert, aber was ein Jerry West damals
einem jungen Magic Johnson, wie er ihm geholfen hat, dass er nach jedem Training sich die Zeit genommen hat, ihm Tipps zu geben, die ja auch nicht jeder annimmt, aber Magic Johnson hat sie wohl angenommen. Also eine große Persönlichkeit, 86 ist er geworden, nicht 85 oder im 86. ist egal. Jedenfalls ein biblisches Alter. Schade, aber du hast Luka Doncic erwähnt und das wollen wir natürlich jetzt hier nicht unter den Tisch fallen lassen, dass die Celtics 3-0 führen und dass Luka in Spiel 3, wo ich nicht weiß, ob es eine reelle Chance gab, trotz dieses 20-2 Runs, dass die Mavs das vielleicht noch drehen. Aber Luka hat 4 Minuten vor Schluss sein 6. Foul begangen, ist rausgeflogen. Ist das wieder der Luka, den wir zum Beispiel von den Olympischen Spielen 2021 kennen? Also ich glaube, es war das Spiel um Platz 3. Eher beleidigt vom Court gegangen ist, obwohl es noch gar nicht vorbei war, oder ist das einfach den Umständen geschuldet gewesen?
Ja, es war den Umständen geschuldet und er hat schon recht, also das muss man jetzt nicht unbedingt geben in der Crunch-Time eines Spiels, das zu dem Zeitpunkt wieder völlig offen war. Also die Mavs sich unglaublich zurückgekämpft nach dem katastrophalen dritten Viertel, sah alles schon danach aus, als wäre das Ding unter Dach und Fach und dann kommen sie im vierten mit einem furiosen Lauf zurück. 3:30 vor dem Ende, Kyries Pull-Up-Jumpshot, auf einmal One-Point-Game, ja, 93-92 und dann ist halt Boston einfach diese Kreissäge, die da durch dich hindurchsägt, immer wieder über manchmal Minuten, manchmal sogar ein ganzes Viertel, wie sie das im dritten Quarter da gemacht haben. Das Shotmaking ist zum Teil unfassbar und selbst wenn Dallas gute Defense spielt oder für eigene Verhältnisse überragende Defense spielt, haben die Celtics einfach überall Typen, die mit dem Ball was anfangen können. Jason Tatum, Jaylen Brown, ja, das sind All-NBA-kalibrige Spieler. Das ist einfach fast unmöglich für Dallas, wenn sie nicht ein perfektes Spiel mehr oder weniger hinlegen. Und das haben sie bisher dreimal nicht geschafft. In jedem Spiel war immer irgendwas, was nicht gestimmt hat. Die Rollenspieler bei den Mavericks nach wie vor größtenteils katastrophal. Die Frage nach den ersten beiden Spielen in Boston war, kann Kyrie antworten? Kann Kyrie endlich der Co-Star sein für Luka? Das hat er geschafft gestern, ja, 35 Punkte, überragendes Game. Aber du brauchst halt insgesamt mehr als nur Kyrie und Luka Doncic. Du brauchst halt von den anderen irgendwas. Und auch gestern wieder das Problem, bis auf PJ Washington, keiner mit mehr als einem Dreier. Das ist insgesamt einfach nicht gut genug gegen diese Celtics, die eigentlich keine Schwächen haben. Ja? Also auch nach dem Ausfall von Porzingis, das war die kleine Chance für Dallas. Und das haben sie zu Beginn aggressiv ausgenutzt, immer wieder in die Mitte gegangen, Richtung Korb. Dort hat der Shotblocker gefehlt. Es ist fraglich, ob Porzingis noch spielt in dieser Serie, aber das musst du dann aufrechterhalten. Du kannst dann nicht nur 12 Minuten oder 24 Minuten gut spielen gegen diese Celtics, denn die haben dann so einen Lauf wie im dritten und dann auf einmal ist die Kacke wieder am Dampfen auf gut Deutsch und du musst dann dich wieder zurückkämpfen und das schlaucht auch. Und wenn du defensiv dann dagegen hältst und die dann trotzdem diese Würfe machen, das macht dich irgendwo auch mental dann platt und dann kommen diese kleinen Unaufmerksamkeiten, ja, mental musst du da einfach 100% immer auf der Höhe sein und das ist schwer, also wenn du keinen Freiraum für Fehler hast und an beiden Enden dann immer getestet wirst und das sind eben diese Celtics als Team, das ist ein unfassbar gut zusammengestelltes Team, die haben einfach keine Schwächen, dann wird der Spielraum für Fehler immer geringer und jetzt sind die Mavericks da. Also 0-3 hat noch nie ein Team wettgemacht in der Geschichte der NBA Playoffs, erst recht nicht in den NBA Finals und es müsste schon ein absolutes Wunder passieren, damit die Mavericks nicht nur ein Spiel gewinnen, sondern die nächsten vier. Also ich sag mal so, Boston hat kein einziges Mal in dieser Saison mehr als zwei Spiele in Folge verloren. Sie müssten jetzt vier verlieren, damit Dallas nochmal eine Chance hat. Vielleicht holen sie das vierte Game und vermeiden den Sweep. Es wäre ihnen zu wünschen, auch aufgrund der Saison, vor allem zweiten Saisonhälfte, die sie gespielt haben. Aber diese Celtics sind einfach auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Und Dallas hatte seine Chancen, aber die musste dann auch nutzen gegen Boston.
Tja, klingt für mich ein bisschen langweilig, das, was du gerade beschreibst, weil zu perfekt, ohne Ecken und Kanten, das Boston-Team in diesem Jahr zumindest. Damals, als Kyrie noch dort war, da gab es wenigstens Rambazamba. Da haben sie zwar nichts gewonnen, aber war ein bisschen mehr los. Aber okay.
Ja, das Team ist genau wie Brad Stevens, ja, der ehemalige Coach, der jetzt im Front Office sitzt. Und wenn du die Möglichkeit dann hast, dann dich der. Es war klar, als Milwaukee diesen Trade eingefädelt hat und in Jrue Holiday einen der besten Playoff-Performer auf den Guard-Positionen und einen der besten Verteidiger auf den Guard-Positionen quasi auf den Markt geschmissen hat, dass der nicht in Portland bleibt, sondern bei einem Contender landet, war absehbar, dass natürlich Brad Stevens reinkommt und sich nicht nur Holiday, sondern auch Porzingis dann noch schnappt und ein ohnehin schon gutes Team, das häufiger kurz vor Schluss gescheitert ist, ne, 2022 gegen die Warriors und Steph Curry verloren und sich diese Blessuren auch abgeholt hat in diesen Situationen. Ein Team, das weiter wächst, ein Team mit zwei Superstars in Tatum und Brown. Ich weiß, viele sehen Brown nicht als den Superstar an, der Tatum ist, aber für mich sind beide auf ähnlichem Niveau und Brown beweist das jetzt auch. Also Two-Way-Player überall, die an beiden Enden dann dominieren können, eine Defensive, die auch stilistisch einfach so gut passt in diese neue Zeit, diese Switches, die viele Teams vor Probleme stellt. Boston kann das ohne weiteres mit allen fünf auf dem Parkett, wenn es jetzt nicht gerade Porzingis ist, da in der Mitte, so spielen. Jeder kann gegen jeden verteidigen. Große können gegen Kleine, Kleine gegen Größe dagegen halten. Und wenn dann auch vorne jeder dann noch treffen kann, wenn vorne jeder mit dem Ball was anfangen kann, dann hast du natürlich so gut wie alles richtig gemacht, wenn du Brad Stevens bist. Ne? Und Mazzulla auch, der stand in der Kritik, der Head Coach. Sehr, sehr junger Head Coach, der auch erstmal lernen musste, wann nimmt man eine Auszeit, wann lässt man die eher machen. Und das hat er auch gelernt in den letzten Jahren. Und so hast du dich jetzt so in eine Dynastie Bereiche da gearbeitet, wenn du Brad Stevens und die Celtics bist. Und ich wüsste nicht, welches Team jetzt da in den nächsten Jahren da groß dagegenhalten will. Also das ist schon fast perfekt. Und ja, es ist viel, viel langweiliger, als wenn es Rambazamba ist, das stimmt. Aber als Basketball-Franchise willst du genau diese Ausgangssituation und eben auch auf Jahre dieses Team, das dann potenziell um Titel mitspielen kann. Also wie gesagt, Celtics-Dynastie für den Rest dieser Dekade sehr gut möglich.
Die HBO-Produktion zu dieser Celtics-Dynastie wird nicht ganz so unterhaltsam werden wie jene, die damals mit Winning Time vor wenigen Monaten auf den Markt
kamen. Das auf jeden Fall nicht.
Sepp, ich danke dir ganz herzlich. Kurze Pause in der Big Show 665 und dann schmeißen wir uns noch mit Tennis rein.
Hallo, hier ist Flo Meyer und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaft, die Big Show 665 biegt in die Zielgerade ein und das heißt für uns wie jede Woche Tennis und wie fast jede Woche mit dabei von Sky, Paul Häuser. Servus, Paul.
Ja, servus, grüß dich.
Und Markus Theil, wir kennen uns schon lange, aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen ist Markus heute das erste Mal dabei. Ihr kennt ja natürlich auch Eurosport und er wird, das ist eine erfreuliche Nachricht für Amazon Prime, auch Wimbledon begleiten. Gestern ist die Pressemitteilung rausgegangen. Servus, Markus.
Ja, servus. Hallo, Jens.
Also, es gab einen Mann, der nie an ihm gezweifelt hat, der gesagt hat, ja, er wird großartig auftrumpfen in Paris und ich leiste Abbitte an Paul Häuser. Lorenzo Musetti hat wirklich stark gespielt, Paul. Das muss ich dir zugestehen. Lorenzo Musetti, du hast gesagt, er wird eine starke Sandplatzsaison spielen und das war dann so gegen Djokovic knapp raus. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns mit Lorenzo lange aufhalten sollen, aber Paul, bitte, the floor is yours jetzt mal zu Beginn. Sascha Zverev erreicht das Finale, gewinnt den dritten Satz nach 2-5 Rückstand 7-5 und ich dachte, Paul, ich stell schnell ein Blumenbouquet zusammen und bring's dir nach Hause. Warum hab ich das dann doch nicht in die Wege leiten müssen?
Ja, ich habe es auch gedacht, dass das jetzt packt. Ich ja, war auch überrascht, wie das dann lief, dass vom Ergebnis her ja auch sehr glatt die Sätze 4 und 5 für Alcaraz. 1 und 2 gingen da. Also ja, woran hat es gelegen? Am Ende muss man wirklich den Hut ziehen. Alcaraz fit, so
diese Fünfsatzbilanz von ihm ist ja wirklich auch außergewöhnlich. Und da denke ich dann auch immer, man, der Kerl ist ja noch so jung. Manche Spieler, die müssen dann auch diese Härte, diese Fünfsatzhärte, die müssen die erst entwickeln, um so lange dann so eine Intensität gehen zu können. Ich glaube, ihm spielt schon auch in die Karten, dass er so ist, wie er ist, dass er dieses Spiel hat, dass er so viele Möglichkeiten hat, dass er dann auch die Punkte anders beenden kann, sich viel mehr auf seine offensiven Qualitäten dann auch verlassen kann, auf seine Klasse, auf seinen Spielwitz. Und daran hat sicherlich gelegen, Sascha Zverev, fand ich bemerkenswert, wie er das analysiert hat, wie er die richtigen Worte gefunden hat. Also ein unglaublich fairer Verlierer, tolle Verliererrede, toll auch in der PK danach. Und trotzdem war da auch ganz viel drin von der Analyse, dass er gesagt hat, er wird mit seinem Team nochmal sprechen müssen, wird es nochmal analysieren müssen. Er hat nicht die Beine gehabt im vierten und fünften Satz und er hat sich zu Beginn dieses Finals total frisch gefühlt, obwohl er natürlich ja deutlich länger auf dem Platz vorher war und oftmals sagt man ja dann, du verlierst den Grand Slam in der ersten Woche oder in diesen Matches, dritte Runde, Achtelfinale, also gegen Kriegsbohr und Rune die Partien. Ja, also das wird sicherlich eine Rolle gespielt haben. Er selber sagt, er kam nicht mehr richtig aus den Beinen raus beim Aufschlag und hat dann nicht diese Frische gehabt. Und es kam noch hinzu, es war Alcaraz auf der anderen Seite und gegen Carlos sind die Punkte ein bisschen anders. Es ist alles ein bisschen intensiver und das hat dann am Ende gefehlt. Und dann hat er natürlich auch nicht das Spielglück gehabt. Ja, über die eine Aufschlagentscheidung wurde viel diskutiert. Können wir jetzt auch noch mal in der Runde machen?
Machen wir nicht.
Einen Satz möchte ich sagen. Ich möchte Reno Lichtenstein verteidigen. Was der, wenn er da runtergeht, den Abdruck checkt, und das kennt jeder Tennisspieler, wenn er einen Abdruck vorfindet, wo kein Abstand ist zwischen diesem Abdruck des Balles und der Linie, er muss den Ball gut geben. So, dann muss er zwei neue machen. Und es ist natürlich unglücklich, dass dann übers World Feed die Wiederholung nicht kam, dass dann später die Wiederholung bei Eurosport ja zu sehen war, dass der aus ist. Da hat mir dann noch der Zusatz gefehlt, Fehlertoleranz. Es gibt diese Fehlertoleranz von 2 bis 3 Millimeter. Also der könnte wirklich ganz, ganz knapp mit 1% noch gut gewesen sein. Insofern, wir werden es nicht genau überprüfen können. Es ist bitter, es ist super bitter für Zverev gelaufen, das muss man dazu sagen. Aber Alcaraz war auch der verdiente Sieger.
So. Paul, du bist on fire. Ein 4-Minuten-Monolog, großartig. Markus denkt, bei uns gibt's nur Monologe. Markus, das Wort ist
jetzt... Ich war kurz weg, ist er fertig, ja?
Ja. Du bist in der Big Show. Herzlich willkommen in der Big Show. Karriere.
Markus, Paul spricht die vielen Möglichkeiten an, die Alcaraz hat. Wir haben ein altes Angie Kerber-Mittel auch gesehen, nämlich den guten alten Mondball, den er zwischenzeitlich gespielt hat. Was hast du jetzt aus dem Finale mitgenommen? Paul hat schon viele, viele Dinge. Was ist dir zusätzlich noch irgendwie, ja, was hängen geblieben, wo man dann sagen kann, Turning Point oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin von Paul immer noch geplättet.
Also ähnlich wie Zverev im fünften.
Ja, ungefähr so. Ich fühle mich ungefähr so frisch wie Zverev bei 2-5 im fünften.
Ja, natürlich hat der Paul mit fast allem, was er sagt, recht. Ich glaube, eine Sache, die man nicht vergessen darf, ist, dass der Alcaraz eigentlich den dritten Satz hätte gewinnen müssen. Und dann wäre das wahrscheinlich nach 4 Sätzen durch gewesen. Ich war nicht erstaunt, dass der Zverev müde wurde. Und ich fand seine Kritik an seinem Team fast ein bisschen zu krass. Denn kein Spieler, wenn meine Erinnerung nicht trügt, hat jemals so viel Tennis spielen müssen vor einem French Open Finale wie Alexander Zverev. Und das war eine brutale Belastung. Ich habe es mal für mich verglichen mit den Damen. Ich habe das Damenfinale gemacht. Die Jasmine Paolini, die hat ja insgesamt, haltet euch fest, 17 Stunden und, also ich sage aus dem Kopf jetzt, 43 Minuten gespielt vor den beiden Finals. Ja. Und dann kam ja noch, gut, das Damenfinale war schnell, 70 Minuten. Und dann kam aber nochmal fast 2 Stunden Doppelfinale. Also die hat Einzel, Doppel, so viel Tennis gespielt wie Alexander Zverev vor dem French Open Finale. Also damit man mal diese Dimension sieht, beim Best of Five ist es trotzdem eine brutale Leistung. Und ich fand es fantastisch, wie er zurückkam. Worüber ich erstaunt war, war eigentlich, dass der Alcaraz dem Zverev das geschenkt hat, nach diesem Riesenvorsprung im dritten Durchgang. Das ist das, was ich mitnehme, dass er doch im Kopf dann ein bisschen weich wurde, ich habe sein Matchup gegen Sinner gemacht und er hat ja drüben eigentlich ein Spiegelbild seinesgleichen gesehen vom letzten Jahr, als er gegen Djokovic diese Körperkrämpfe bekam. Ja. Und hat man gemerkt, er hat sich da verbessert, er hat was getan, auch im Sinne davon, wie bereite ich mich vor und wie bereite ich mich mental vor. Körperlich sind das ja alles Tiere. Aber er hat nicht mehr diese Nerven gezeigt und das nehme ich jetzt mit, dass er körperlich sich im Griff hatte, aber in den ganz, ganz krassen Situationen doch Zverev wieder reingelassen hat ins Match. Und dass das ein Kämpfer ist, Sascha, das wissen wir ja alle. Aber ganz ehrlich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass er das in 5 Sätzen gewinnen kann gegen Carlos Alcaraz. Und zu der Entscheidung von Paul Lichtenstein. Da hast du schon recht, Paul, mit dem, was du sagst, mit der Fehlertoleranz. Irgendwann muss man sich halt festlegen, auf was hören wir eigentlich. Und ich bin sehr neugierig, wie das nächstes Jahr wird bei der ATP, wo ja nur noch Videobeweis kommt. Ja, also das nehme ich jetzt mal mit.
Ja, das Live-Hawkeye auf Sand wird extrem spannend, weil wie die Linie abgezogen ist, sieht das menschliche Auge wahrscheinlich was anderes als die Kameras. Zu diesem Finale noch ein Wort und dann kommen wir gerne auch zu den Frauen, Markus, weil das war ja wieder ein bemerkenswertes Turnier, nicht nur von Świątek, sondern auch von Paulini. Aber Zverev hat ja vor dem Finale gesagt, Paul, wenn nicht jetzt, wann dann? Und Sand ist wahrscheinlich der Belag, wo er die größten Chancen hat, was er historisch ja auch bewiesen ist, auch wenn er bei den US Open mal im Finale war. Ist das jetzt das Fenster noch ein bisschen weiter zugegangen, um 1 Zentimeter dieser Spalt, dieser Fensterspalt, in dem man Grand Slam gewinnen kann, oder siehst du das nicht zwingend?
Sehe ich nicht zwingend. Also ich, ja, es ist schon eine tragische Geschichte, wenn du schaust auf seine Grand Slam Bilanz, also dieses Teamfinale, US Open, uiuiui. Dann natürlich vor 2 Jahren French Open, als wirklich ganz viel dann auch für den ersten Grand Slam-Titel gesprochen hat, die tragische Verletzung gegen Nadal im Halbfinale. Und jetzt 2 Einsätze vorne gegen Alcaraz, aber ich sehe es auch genauso wie Markus. Letztendlich muss ja Alcaraz da 2 Einsätze in Führung gehen. Und er hat es eingeordnet und hat gesagt, boah, der war besser, jetzt wird er sich... Ich glaube schon, dass er die richtigen Schlüsse draus zieht, dass er nochmal härter trainiert. Ich finde, bei der Fitness, was kann man da noch verbessern? Er muss sich im spielerischen Bereich nochmal versuchen weiterzuentwickeln. Da ist schon auch viel passiert. Ich finde, Transition ist er besser geworden. Immer wieder gibt es trotzdem Momente, wo ich mir denke, Mann, er geht diesen guten Schlägen dann nicht entschlossen hinterher. Und auch im Finale gegen Alcaraz waren es häufig dann so die Volleys, wo du gemerkt hast, oh, da wackelt er. Da hat er echt, um es jetzt mal ein bisschen flapsiger zu sagen, da hat er echt manchmal einen Holzarm da vorne am Netz. Und wenn du so aufschlägst wie Zverev, es ist wirklich dann manchmal verschenkt, dass er dann nicht so einen guten Aufschlag hinterhergeht und einfach mal ein bisschen Surf und Volley einstreut. Ich finde, er muss noch mehr durchmischen, was er da hinten an der Grundlinie leistet, wie fit der ist, wie er sich immer noch bewegt. Ja, herausragend. Und ich glaube, insgesamt, wenn wir auf Alcaraz schauen und auch die Verletzungsprobleme, die er immer wieder hatte, diese Verletzungsanfälligkeit und auch bei Sinner habe ich jetzt auch wieder das Gefühl gehabt, boah, diese Hüftverletzung, die hat schon auch noch eine Rolle gespielt am Ende im Halbfinale gegen Alcaraz. Und da hat Zverev sicherlich dann auch wieder seine Chancen bekommen, seine Zeitfenster bekommen. Ich finde spielerisch, wenn du auf alle drauf schaust, Alcaraz und Sinner sind schon besser. Die sind insgesamt besser. Die besseren Tennisspieler sind ein bisschen vor Zverev. Aber er wird, glaube ich, noch Möglichkeiten bekommen. Vielleicht auch schon ganz bald. Warum soll der nicht jetzt Wimbledon? Er hat zwar auf Rasen bisher wirklich die schlechtesten Ergebnisse gehabt. Aber warum soll sich da nicht auch mal was auftun? Wenn er da gut serviert, kann er da auch sehr, sehr weit kommen. Und sogar um den Titel mitspielen, sage ich. Und US Open sowieso. Da ist er für mich voll in der Verlosung. Klar, Topfavorit ist ein anderer. Topfavoriten sind Alcaraz und Sinner jetzt immer vor ihm. Aber dann kommt schon er und mal schauen, was ein Djokovic macht, ja, wie der jetzt zurückkommt. Genau, aber
wollte ich gerade sagen, ja. Also Djokovic,
er ist dabei.
Wenn er in Wimbledon spielt, was ich interessant fände, interessant ist mein Lieblingswort in diesem Zusammenhang, so kurz nach der Operation. Aber ich glaube, Djokovic würde nur an den Start gehen, wenn er auch glaubt, dass er gewinnen kann. Soweit sehen wir noch nicht. Markus kümmert sich in dieser Woche ja um das Rasenturnier in Stuttgart. Der Paul ist auf dem Weg dorthin. Ich war gestern dort. Das Rasenturnier in Berlin, Markus, kommende Woche hat einen, ich würde nicht sagen tragischen, aber doch deutlichen Verlust erlitten, nämlich dadurch, dass die Frau, die Rom, Madrid und Paris nicht in dieser Reihenfolge, aber doch dominiert hat, nicht am Start sein wird. Jetzt hat Iga Świątek mit Ausnahme dieses Osaka-Matches die Gegnerinnen einfach dominiert vom Platz geschossen wie Potapova. Ich habe Andy Roddick ein bisschen bei seinem Podcast zugehört. Das ist alles gut und richtig und wichtig. Wo siehst du denn die größte Stärke von Świątek?
Oh, okay. Also wir sind mit den Herren schon durch.
Achso, ja, wenn du zu den Männern noch was sagen möchtest, gerne, bitte.
Naja, ich möchte jetzt da auch nicht alles aufhalten. Ich finde nur, Alcaraz sollte man schon jetzt als den variabelsten Spieler von den dreien, wenn wir jetzt die drei vergleichen, benennen. Und wenn ich das mit dem Volley höre, was der Paul sagt, das stimmt. Und die Frage ist ja, warum spielt Zverev in diesen Momenten den Volley nicht so gut? Den kann er ja auch, er ist ja jetzt nicht blind im Volley. Und da denke ich, ist schon auch eine Kopfsache und mit dabei, diese letzte Barriere zu überspringen, wie er selber ja auch gesagt hat, aber früher zu nervös. Ich glaube, er ist immer noch nicht ganz, ganz, ganz so weit. Wenn ich mir anschaue, wie Alcaraz auf der Vorteilseite dann nach vorn geht, mit diesem Aufschlag nach außen und den einfach wegvoliert, und das macht er dann einfach, auch wenn gegen einen Zverev, auch gegen einen Sinner. Und das fehlt dem Sascha, finde ich, in dem Zusammenhang schon. Und bei Sinner, wegen der Körperlichkeit, ich habe da auch mal nachgeschaut, vielleicht habt ihr die Statistik auch rausgefunden, der hat ja jedes Spiel verloren, das länger als 3 Stunden 50 dauert. Das finde ich sehr spannend.
Starke Statistik.
Ja, sind 6 Stück immerhin. Also da war auch Alcaraz dabei, 5-15. Und jetzt das 7. war gegen Alcaraz nochmal, gegen Altmaier letztes Jahr. Also da muss auch der Sinner noch an sich arbeiten, um dann wirklich Grand Slam Contender zu werden auf längere Sicht. Ich meine, Australien war natürlich fantastisch, aber wie lange hält der Körper das durch? So, jetzt bin ich fertig mit dem. Das wollte ich unbedingt noch loswerden.
Ja, das ist auch gut. Das ist eine starke Statistik. Wusste ich überhaupt nicht. Świątek hat das ganze Turnier 3 Stunden 50 gespielt, gefühlt, mit Ausnahme der Osaka-Partie.
Ja, ich bin ein großer Zahlenfan. Das habt ihr vielleicht schon mal mitleiden müssen, wenn ich dann da kommentiere. Aber ich mag das einfach auch zu vergleichen. Und vor dem Finale habe ich das zusammengerechnet. Osaka 3 Stunden. Das Match und alle anderen Matches im Schnitt 70 Minuten für sie. Also das ist natürlich Wahnsinn. Und du hast gefragt, was ist ihre Stärke? Ja, das ist ihre Stärke. Die zieht es durch, die spielt so schnell, die erstickt, ich finde dieses Wort ersticken in diesem Zusammenhang so passend bei ihr. Sie lässt ja keine Luft. Und ich meine, Paulini, die war immer noch fit, trotz der vielen Stunden. Hm. Die war gierig, die hat Break vorgeführt, 2-1. Und dann macht sie halt nichts mehr bis zum, was war das, 2-6-0-5, glaube ich.
Ja.
Aber nicht, dass sie schlecht gespielt hätte, nein. Świątek hat brutalen Druck und man hat gesehen, was sie bezwingen kann. Eine Osaka kann sie bezwingen mit dem Power-Tennis schnell vor die Füße, Vorhandseite, da hat die Świątek einen sehr extremen Griff, hat Probleme mit dem Tempo dann so umzugehen, dass es gegen eine Weltklasse-Spielerin reicht. Und da hat man Osakas Stärke gesehen, wie gut die eigentlich ist. Und ich hoffe so sehr fürs Damen-Tennis, dass die wieder diese Stabilität hält.
Markus, I could not agree more. Erstens, Osaka muss wieder gut werden. Goff muss gut bleiben, hoffentlich noch ein bisschen besser werden. Und die dritte, die das Frauentennis wirklich braucht, ist Raducanu. Die hoffentlich auch wieder, weil das sind, denen schaut man irgendwie gerne zu. Die haben Charakter, die haben ein bisschen Witz. Ich möchte noch einen Schlag hervorheben bei Świątek, der mir unfassbar gut gefällt. Das ist, wenn sie in der Defensive ist und die Rückhand schlägt aus der Ecke heraus. Da ist sie so stabil, wie man das bei Djokovic vielleicht sieht, aber auch selbst bei ganz wenigen Männern. Wie viel Länge die da noch rauskriegt, obwohl sie ganz in der Ecke hinten steht, das ist grandios. Und viel mehr. Paul, du darfst Jasmin Paolini loben, die in diesem Jahr schon Tausender gewonnen hat, wollen wir nicht vergessen, in Dubai. Die auch schon 28 Jahre, das ist ja keine wahnsinnige Cinderella-Story. Und die irgendwie finde ich auch gar nicht in dieses, wenn gesagt wird, die Italiener spielen so gut, stimmt natürlich, aber sie ist ja dann doch schon deutlich älter als die anderen Experten, die da vorne herumturnen. Paul, hast du was Gutes zu sagen über Jasmin Paolini?
Ja, das ist ja ganz leicht. Also erstmal Wahnsinn. Es macht so Spaß, der zuzuschauen, was die für eine Lebensfreude ausstrahlt, wie die auf dem Platz sich freut, ansteckend, unglaublich tolle Energie, ja, bewegt sich da wie so ein Flummi über den Court. Mit der Vorhand bin ich echt gespannt. Ich glaube, sie braucht ein bisschen Zeit, aber die konnte schon auch mit Tempo von einigen Gegnerinnen da super arbeiten. Świątek war jetzt einfach an die berühmte Nummer zu viel. Ach, wie interessant wäre dieses Turnier gewesen, weil es Markus so schön erzählt hat, wenn Osaka da diesen einen Matchball macht. Also, ja,
man muss ja, oder die Vorhand.
30, 50, 30, 50, 30, 50, 30, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50
Ja. Die Vorhand aus dem Halbfeld, ja genau, genau, die an der Netzkante hängen bleibt. Oh, ah. Und das wäre eine irre Story gewesen. Und ich freue mich so auf das, was jetzt kommt bei Osaka, weil das ist ja wirklich, ja, jetzt auch ein tolles Signal. Sie hat dann von einer möglichen Rivalität gesprochen mit Świątek, dass sie sich darauf freut und ja, so ein bisschen so ein Fingerzeig. Świątek konnte damit erstmal nicht so viel anfangen, aber das könnte richtig heiß werden. Und Osaka brauchen wir unbedingt und Paulini bin ich sicher, die ist da, um zu bleiben, jetzt auch in den Top 10. Top 5 ist wieder eine andere Kategorie. Wir haben ja von den Big Four jetzt immer gesprochen und die haben schon jetzt untermauert, dass die jetzt erstmal dominieren. Also ich rede von Rybakina, von Sabalenka, von Coco Gauff, glaube ich, die auch nachhaltig sich da festhalten wird und natürlich Świątek ganz oben. Aber da gehört eigentlich jetzt hoffentlich dann auch bald eine Osaka dazu und dann haben wir da die Big Five bei den Damen. Und Paulini wird uns noch viel Freude bereiten. Bin ich jetzt auch gespannt, wie die auf Rasen spielt. Und die habe ich auch dann ansonsten auf Hardcourt, habe ich die oben auf dem Zettel. Und sowieso nächstes Jahr French Open wieder. Ja, klar.
Weil der Kopf jetzt da ist, wenn ich das einfüge.
Genau.
Das ist ja fast parallel zu Zverev. Also ja. Pressekonferenz, das ganze Jahr über gefragt worden, warum bist du plötzlich erfolgreich? Du hast ja gesagt, Jens, mit dem Tausender-Turnier in Dubai. Und sie sagte, weil ich bis vor einem Jahr auf den Platz gegangen bin und gesagt habe, ich habe gegen die Top 10 keine Chance.
Großartig, ja.
Und wenn ich dann mal einen guten Ball gespielt habe, dachte ich mir, wow, da habe ich jetzt Glück gehabt. Und das ist ja ein Mindset, mit dem du selbst in der, was weiß ich, Kreisliga nicht gewinnen kannst. Du musst es können. Und die Osaka glaubt eben an sich. Und das ist der große Unterschied, warum ich glaube, dass es mittelfristig eher zu dieser Rivalität kommt. Ich denke, Paulini wird, die Hoffnung ist mir nicht böse, wird, glaube ich, nächstes Jahr nicht mehr diesen großen Erfolg feiern. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich da oben etablieren kann gegen all die Großen, die sie jetzt kennen. Die hatten sie ja nicht auf dem Schirm. Und die lernen ja auch, wie spielt die. Die hat eine gute Vorhand und so weiter.
Ja, was Markus nicht weiß, 20 Minuten ist so in etwa der Rahmen, wo wir unsere einzelnen Segmente in der Big Show dann immer zu einem Ende bringen. Ich habe nur noch eine Beobachtung, die möchte ich euch beiden, weil wir, glaube ich, alle drei Osaka als zumindest sehr, sehr wichtig empfinden fürs Frauentennis. Und ich war in ihrer Pressekonferenz nach dem ersten Match, das sie gewonnen hat, eben vor dem Świątek-Match, und ich habe sie dort gefragt, ob sie sich oder wie viel ihr fehlt zu diesem Level, das eben Sabalenka und Świątek vor allen Dingen haben. Und ich fand die Antwort interessant, die sie gegeben hat, weil sie hat gesagt, was sie in ihrer besten Zeit von diesen beiden unterschieden hat, sie war nie so konstant. Aber sie war halt zu den großen Events, das waren halt zweimal US Open, zweimal Australian Open, da war sie da. Und ich glaube, dass die diese Gabe hat, dass sie in diesem Jahr bei den US Open dann spätestens, sie hat mir in Paris schon viel fitter gewirkt als davor, dass sie bei den US Open so fit ist, dass sie wirklich um den Titel mitspielen kann. Kannst du damit was anfangen, Markus?
Ja, da gehe ich sofort mit. Also die Betreuung ist ja super. Ich meine, sie hat mit Wim Fissette einen Weltklasse-Coach und sie hat mit Flo Zitzelsberger und seiner Frau Simone, das darf man nicht vergessen, eine Betreuung. Ihr habt das vielleicht ja auch gelesen. Sogar die L'Equipe ist dann hin in Paris und hat sich das angeschaut mit den Ballettstunden, die gibt die Simone. Das ist eine ganz tolle Frau, die sich da athletisch gut auskennt. Und das hilft ihr dazu, die Aufgabe privat jetzt plötzlich auch das Kind zu versorgen, hat ja auch Oma mit dabei, Nanny mit dabei, hat also gute Versorgung, aber sie hat noch einen anderen Fokus neben dem Tennis. Und ich denke, das hilft der Naomi mehr als diese strenge Fokussierung, sich nur auf den Sport zu konzentrieren. Ist jetzt meine Ansicht. Vielleicht stimmt's auch nicht. Aber sie hat auf Sand jetzt mal überzeugt. Ich weiß nicht, wie viele Jahre die auf Sand nichts mehr gewonnen hat. Also gehe ich mit. Naomi ist für mich eine der Top-Favoritinnen bei den US Open.
Und das ist das Einzige, was wir drei gemeinsam mit Naomi Osaka waren. Unsere Kinder haben uns geholfen, damit wir in unseren Jobs noch fokussierter sind. Das ist doch mal ein wunderbares
Schlusswort
für die Big Show 665. Danke Markus, danke Paul, das war's, die Big Show 665. Danke. Nächste Woche die Schnapszahl. Vielleicht die letzte bei Sportradio 63.
Das war die Big Show auf Sportradio 360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play ball!
Da ist gar nichts toll!